mein Name ist Karl-Heinz Hauser. Ich bin der ehemalige Betreiber des Sülbergs mit dem daranhängenden Restaurant Seven Seas, in dem Maximilian Wilm damals Sommelier war, Sommelier und Restaurantleiter. Und ich kann nur sagen, ein unglaubliches Talent. Ich habe ihn vor vielen Jahren aus Wien, Palais Coburg, zu uns nach Hamburg geholt. Und zunächst war er wirklich noch ein junges Bürscherl und hat aber schon wahnsinnig viel Erfahrung mitgebracht aus dem Palais Coburg. Und die Challenge dann bei uns Restaurantleiter und Sommelier zu sein, war sicherlich zu seiner Zeit besonders. Aber er hat es wahnsinnig gut gemacht, hat meinem Weinkeller nochmal unglaublich viel Wertigkeit dazu gebracht, viele tolle Sachen eingekauft. Wir hatten den Plan, mindestens 1000 Positionen auf der Weinkarte zu haben. Und Maximilian Wilm hat das perfekt gemacht. Ich habe heute noch viel Freude an den tollen Weinen, die ihr damals gekauft habt, die heute auch sehr wertvoll sind. Und ja, was ich noch zu ihm sagen will, ist, dass er ein unfassbares Talent hat, Weine mit den Speisen zu kombinieren. Wir haben oft genug mal hier und da ein Glas probiert, wo ich gesagt habe, der Wein alleine, boah, kann man machen. Und am Ende des Tages aber mit dem Gericht, das perfekt war. Und das ist wirklich eine seiner großen Gaben, da wirklich zu wissen und zu schmecken und zu riechen, was muss ich jetzt für einen Wein hier entsprechend dazu kredenzen. Und natürlich auch ein unglaubliches Talent, was er hat. Und ein Geschmack auch und wirklich auch einen unglaublichen Ehrgeiz. Deswegen ist er ja auch bester Sommelier Deutschlands geworden, glaube ich. Das hat schon seinen Grund, weil er einfach ein unglaubliches Talent hat und aber auch als Mensch sehr wertvoll ist. Und wir hatten sehr viel Spaß. Also ein großartiger Bursche und ich wünsche mir auch für die Zukunft wahnsinnig viel Glück und Erfolg.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast kommt aus Hamburg und uns vielen ein Begriff durch seine zahlreichen Auszeichnungen und Titel. Zweifach bester Sommelier des Jahres von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Jahr 2022 und vom Aral Schlemmer Atlas im Jahr 2021. Teilnahme an der Weltmeisterschaft, 6. Platzierter beim internationalen Ausscheid zum besten Sommelier Europa und Afrikas, bester Sommelier Deutschlands 2019, zweitbester 2017, Gewinner des German Wooster Cup 2019, Gewinner des Sommelier Cup der Schlesien-Rotzier, Gewinner des DWI Sommelier Cup im Jahr 2020 und einmal Zweiten, einmal Drittplatzierter in den Jahren 2015 und 2016. Aber natürlich ist er auch hauptberuflich Sommelier, Restaurantmanager und Sommelier in Kienfels Kitchen & Wine in Hamburg. Und das schon seit 6 Jahren. Zuvor über 5 Jahre Restaurantmanager und Sommelier im Restaurant Seven Seas im Sülbeck in Hamburg. Davor begleitete er für 2 Jahre eine der größten, umfangreichsten und spektakulärsten Weinkarten dieser Welt im Palais Coburg in Wien, war im interkontinentalen Berchtesgaden und im Crown Plaza in Heidelberg tätig. Und so ganz nebenher hat er ein eigenes Podcast-Format, das Saufgesabbel. Und umso mehr freue ich mich, dass er in seiner knappen Zeit heute Zeit für uns gefunden hat und hier und heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Maximilian Wilm. Ein herzliches Dankeschön dem Supporter, dem Begleiter, dem Unterstützer dieser heutigen Podcast-Episode, dem Weingut Anselmi. Jedem, der sich irgendwie einigermaßen in dieser Weinwelt souverän bewegt, ist natürlich Soave ein ganz großer Begriff. Und Sinnbild für einen der typischen Weine Italiens ist das Familienweingut Anselmi. Das Interessante für uns Weinfreunde, Weinnerds, Sommeliers, Weinfreaks ist immer, wenn man sich mit einem Weingut beschäftigt, zu erkennen, wie viel Geschichte und wie viel Geschichten in einem solchen Weingut stecken. So auch im Hause Anselmi. 1975 kehrte Roberto Anselmi nach dem Studium in seine Familie und ins Familienweingut zurück, was zum Werk seines Lebens werden sollte. Das Weingut wurde bereits von seinem Vater Almerino Anselmi 1948 gegründet. Damals, ohne Land, ohne Weinberge, baute er einen Keller und füllte ausschließlich gekaufte Weine ab. Doch Roberto Anselmi wollte an die Geschichte seines Großvaters, der in den 20er und 45er Jahren ein ausgezeichneter Winzer gewesen war und leider in der mit dem Weltkrieg verbundenen Wirtschaftskrise gezwungen war, alle Weinberge zu verkaufen, anknüpfen. Roberto träumte von Anfang an davon, die Weinberge seines Großvaters zurückzukaufen, ein hochwertiges Weingut zu erschaffen und die besten Weine der Region zu keltern. Das ist ihm gelungen. Zuerst pachtete er 1978 Rebflächen und kaufte dann auf einem großen Hügel, der schon immer für die Herstellung hochwertiger Weißweine bestimmt war, sein erstes Land. Sein Traum wurde wahr und das große Abenteuer begann. Heute sind neben Roberto seine Kinder, Tommaso im Keller und Lisa als Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem Markt tätig. Eigentlich liegt das Weingut von Roberto Anselmi in den höchstgelegenen Zonen der Soave DOC. Doch weil die Preise der aus diesem Herkunftsgebiet stammenden Weißweine stetig sanken und ihre Qualität weiter nachließ, beschloss der Winzer aus Monforte de Alpon, dem Soave-Konsortium zur Jahrtausendwende lebwohl zu sagen. Der eigenwillige Gutsbesitzer ist kein Freund von Kompromissen. Er setzt in seinen Weinbergen am Monte Foscarino und in anderen wichtigen Anbauzonen auf niedrige Erträge und zieht der traditionellen Pergola-Erziehung eine dichte Spalierpflanzung vor. Das Ergebnis sind unterschiedliche Weintypen, die das Terroir auf den Hügeln nahe Verona optimal widerspiegeln. Die von Roberto zumeist aus Garganega gekelterten und als Veneto IGT unter dem Lagennamen vermarkteten Abfüllungen setzten auch nach seinem Verzicht auf die Ursprungsbezeichnung Maßstäbe. Ein wesentlicher Grund: Roberto gibt auf den kalkhaltigen und vulkanischen Böden statt Masse der Klasse den Vorzug. Die im Weinberg und im optimal ausgerüsteten Keller geleisteten vorbildliche Arbeit brachte dem Winzerbetrieb aus dem Veneto den Ruf eines Juwels in der italienischen Weinlandschaft ein. Heute überzeugt das Trio wegen des sehr großen Weinwissens von Roberto immer wieder durch kluge Handlungen mit Weitblick, die gängigen Vorstellungen oft widersprechen und sich nicht zuletzt äußerst vorteilhaft auf die Produktion der komplexen und fruchtigen Gutsweine auswirken. Der dynamische Winzer hat mit seiner Arbeit auch einen maßgeblichen Beitrag zur Aufwertung und Entwicklung der Anbauzone und der in Venetien sehr verbreiteten weißen Garganega-Traube geleistet. Das Weingut von Roberto Anselmi war die erste Kellerei, die in Monforte de Alpone erstmals hohe Qualitäten von Veroneser Weißwein international bekannt gemacht hat. Und auch heute noch trotz Austritt aus der Denomination eine Bezugsgröße für das Gebiet geblieben ist. Trotz des modernen Ansatzes hat man sich niemals von den historischen Etiketten entfernt. Daher ein großes Dankeschön für dieses unglaubliche Engagement, für die tollen Weine und für die heutige Unterstützung bei unserem Podcast. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur Consiglio Vini.
Bereust du es jemals bei der Weltmeisterschaft mitgemacht zu haben?
Auf gar keinen Fall. Also das war wirklich, es war eine harte Zeit. Die Vorbereitung wirklich sehr, sehr intensiv mit wenig Schlaf, mit viel Arbeit, neben dem Beruf ja immer, was man so sagen muss. Und es war aber trotzdem eine grandiose Erfahrung. Es war unterm Strich vielleicht nicht ganz das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte, aber es war trotzdem eine grandiose Erfahrung.
Hattest du schon einen Plan, gesetzt dem Fall, du wärst Weltmeister geworden, was da mit deinem Leben wäre?
Also ich habe natürlich den großen Vorteil gehabt, dass ich mit meinem guten Freund Marc Almer, der das ganze Jahr 3 Jahre vorher live erlebt hat, wie man vielleicht auch etwas unerwartet Weltmeister wird, was da alles mit einem passiert. Und wir haben da auch drüber gesprochen. Und ich sag mal so, vielleicht hat man auch sich das so ein bisschen ausgemalt, wie man sich, glaube ich, auch mal ausmalt, wie es ist, im Lotto zu gewinnen oder so, was man mit der Kohle dann anstellen würde. Aber ich hatte jetzt keinen konkreten Plan. Also ich habe gesagt, ich will dahin, ich will mein Bestes geben. Und wenn der absolute Erfolg bei rauskommt, dann glaube ich, kriegt man das auch gewuppt. Aber ich weiß nicht, was da mit mir passiert wäre, nein.
Aber kann man, wenn das Ding jetzt gelaufen ist, also ich fand das super mega cool, dass du es auch so live dokumentiert hast, dass du Bilder geschickt hast und uns dann mehr oder weniger auch mit dran teilhaben lassen konntest. Wenn es jetzt durch ist, kann man diesen olympischen Gedanken wirklich leben, dass man sagt, juhu, ich war dabei? Oder ist die Enttäuschung, dass man XY geschafft hat, dann größer?
Also im ersten Moment war die Enttäuschung schon groß, weil das erklärte Ziel war auf jeden Fall das Halbfinale, vor allen Dingen gerade auch nach der doch recht erfolgreichen Europameisterschaft, knapp 2 Jahre oder 1,5 Jahre vorher, war das schon das erklärte Ziel. Und ich hatte auch ein gutes Gefühl, wie ich aus dem Wettbewerb rausgegangen bin. Ich wusste, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hatte im Tasting ein bisschen Pech dann letztendlich.
Was heißt Pech, wenn ich fragen darf?
Naja, es waren, die Jury lässt sich ja immer wieder neue Sachen einfallen bei so einem Wettbewerb, ne? Weil mittlerweile, wie in allen Bereichen, es ist ja alles genau dokumentiert, du kannst dir die letzten Finals auf YouTube alles angucken, du hast natürlich den Austausch mit den ehemaligen Kandidaten und man versucht es schon natürlich auch in sein Training so einzubinden, was war die letzten Wettbewerbe so Sache, aber man muss sich schon auch bewusst machen, dass die Jury natürlich auch nicht stehen bleibt und sich versucht auch weiterzuentwickeln, um den Wettbewerb natürlich auch spannend zu halten, weil wenn es jedes Mal das Gleiche wäre, würde es natürlich auch, dann könntest du es ja einfach, sag ich mal, gefühlt auswendig lernen und oder sagen wir mal, der Weinservice, wenn es immer die gleiche Aufgabe wäre, dann musst du es halt einfach wahrscheinlich 10.000 Mal trainieren und dann bist du vielleicht der Beste da drin. Und von daher lässt sich die Jury da immer wieder neue Sachen einfallen und früher war es einfach so, du hast bei diesen Weltmeisterschaften oder bei den Sommelier-Wettbewerben oft 2 oder 3 Weine hingestellt bekommen und hattest eine gewisse Zeit, die zu beschreiben und zu, also wie sie aussehen, wie sie riechen, wie sie schmecken und dann eben auch, was mit dazugehört, so Sachen wie Glasempfehlung, Temperatur, Serviertemperatur, Speisenkombination. Das kannst du alles trainieren. Aber wir hatten dann bei der Weltmeisterschaft, bist du in den Raum reingekommen und hast sofort gesehen, oh, scheiße, hier ist was anders als normal. Weil es standen auf einmal 4 Weine vor dir. Und dann kam die Ansage, du hast 6 Minuten. Benennen Sie bei allen 4 Weinen Rebsorte, Jahrgang, Herkunft und benennen Sie die gemeinschaftliche Herstellungsmethode.
Oh.
Ja, und dann ist natürlich erstmal eine neue Situation, auf die du dich vom Kopf her einstellen musst. Das war jetzt nicht das generelle Problem, aber die Weine waren tricky. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, was es war, aber es war zum Beispiel dabei ein Bastarda von Nieport aus dem Duro-Tal. Es war irgendwas ganz Abgefahrenes aus Chile. Es war ein sehr naturig gemachter Pinot Noir aus dem Burgund dabei. Und alles war relativ hell und alles war mit einer gewissen Gerbstoff- und Säurestruktur aber versehen. So, es wirkt. Ich habe dann zum Beispiel für mich, hatten sie alle auch so ein bisschen sowas, Bitzeliges, CO2-mäßiges. Ich bin dann auf Maceration Carbonique gegangen, habe dann aus dem Pinot Noir ein Gamay gemacht, aus dem Beaujolais, ich habe sogar Trollinger aus Württemberg bei einem Wein geschrieben und lag dann halt einfach daneben. Und ich glaube, dass es auf den Teil relativ viel Punkte gab. So genau weiß man das immer nicht. Und da habe ich halt leider sehr wenig Punkte gehabt, wohingegen meine Theorie sehr, sehr gut war und auch meine Praxis. Und von daher sage ich, ein bisschen Pech gehabt. Aber wie gesagt, ich war mit meiner Leistung zufrieden und letztendlich bin ich einen Platz am Halbfinale vorbeigeschrammt. Das ist halt das
super ärgerlich.
Das war halt super ärgerlich. Und ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also im ersten Moment war die Enttäuschung riesengroß, aber dann auch mit einmal schlafen und auch jetzt, ein Jahr später, kann ich sagen, es war eine geile Erfahrung, ich kann das nur jedem empfehlen. Also jetzt ist ja Florian Richter gerade, der war ja auch schon bei dir im Podcast, gerade in der Vorbereitung auf seine Wettbewerbe. Und ich kann nur jeden ermutigen, bei solchen Wettbewerben teilzunehmen, weil man lernt viele neue Menschen kennen. Dieses Networking ist ein Riesenthema bei diesen Wettbewerben und es macht auch tatsächlich unglaublich viel Spaß.
Ich habe interessanterweise Bernd Kreis jetzt gerade in der aktuellen Folge auch gesagt, dessen Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist ja jetzt gefühlt, ich glaube, 30 Jahre her, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, 92. Knapp. Also ja, ein bisschen, ja, 30 Jahre, ein bisschen drüber. Und er sagt, was er an Verbindungen aus diesen Tagen und Zeiten mit noch in die heutige Zeit nehmen durfte, ist unbezahlbar oder unermesslich. Ist das dein bis dato größter Erfolg gewesen, dort daran teilzunehmen? Oder wo warst du jemals am erfülltesten, am glücklichsten, am zufriedensten mit dir?
Also wenn man es jetzt aus dieser Wettbewerbssicht sieht, war, glaube ich, mein größter Erfolg, würde ich sagen, der Platz 6 bei der Europameisterschaft. Da war ich wirklich einfach super happy mit. Generell muss ich sagen, ich bin mit meiner Karriere absolut zufrieden und happy und habe ja auch nach der Weltmeisterschaft relativ früh auch gesagt, dass das mein letzter Wettbewerb war, weil es doch auch einfach Zeitfresser sind und ich die Zeit jetzt gerne auch für was für andere Projekte und so weiter nutzen möchte. Und es kam mir in den letzten Jahren auch so ein paar Auszeichnungen, auch außerhalb von Wettbewerben mit Sommelier des Jahres in der FAZ oder so und oder im Schlemmer-Atlas Sommelier des Jahres. Also auch einfach Auszeichnungen, die deinen Daily Job, dein Daily Business honorieren. Und von daher, ich habe einen tollen Job, ich habe eine tolle Frau, ich habe ein tolles Team um mich rum und ich kann eigentlich im Moment nur sagen, ich bin happy, wie es gerade ist und
Super.
bin eigentlich sehr zufrieden, ja.
Du sagst Zeitfresser, wie viel Zeit könntest du es nur annähernd? Man kann das ja immer meistens nicht beziffern, weil es hier so ein fließender Prozess ist. Hast du für die Vorbereitung in die Weltmeisterschaft stecken müssen?
Also ich kann es ja mal kurz so ein bisschen umreißen, wie mein Tag oder halt auch meine Tage in der Zeit davor aussahen. Also also insgesamt beschäftige ich mich seit 2016 ungefähr mit Wettbewerben und mal mehr, mal weniger intensiv. Aber als ich dann 2019 den Titel Bester Sommelier Deutschlands geholt habe, kam ja relativ kurz danach dann die blöde Corona-Krise und da habe ich dann sehr viel Zeit in Weinbüchern verbracht, während ich bei uns im Laden gesessen habe und auf Leute gewartet habe, die ihre vorbestellten Essen und so weiter abholen wollen. Also ich hatte da mir so ein kleines Desk aufgebaut, dass halt auch niemand das Restaurant betreten kann. Und dahinter hatte ich mir wie so einen kleinen Schreibtisch eingerichtet, wo ich dann wirklich eigentlich von früh um 10 bis abends um 8 gesessen habe und immer wieder Videos angeguckt habe, Bücher gelesen habe, aber auch mir so ein kleines Übungsrestaurant, sage ich mal, aufgebaut hatte, wo ich wirklich um die Tische gelaufen bin und Weinservice trainiert habe. Das war dann eben im Zuge der auf die Europameisterschaft habe ich dann wirklich mit einem Trainingsplan auch gearbeitet, den ich mit Marc zusammen ausgearbeitet habe, wo wir halt auch so Themenschwerpunkte in der Theorie und so weiter gelegt haben. Und das haben wir dann für die Weltmeisterschaft noch mal ein bisschen perfektioniert. Und wenn ich jetzt sage, wir haben also wirklich eine intensive Vorbereitung von einem Jahr auf die Weltmeisterschaft gehabt, wo man viel Theorie immer einfach viel wiederholen gemacht hat und dann aber eben auch viel praktisches Training, was ich einerseits mit mir alleine wirklich im Restaurant immer wieder, ich sag mal, wie so ein 100-Meter-Läufer, der läuft ja nicht jedes Mal die 100 Meter, ne, in seinem Training, sondern der trainiert ja auch mal nur den Start. Und ich habe, glaube ich, tagelang darauf verwendet, mir mein Tablett, wie in der Serviceaufgabe, wie stelle ich was auf mein Tablett, damit mir nichts im Weg rumsteht, damit ich aber auch nichts vergesse. Einfach dieses Muskelerinnerungstraining, damit du eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken musst, was du jetzt gerade machst in der Situation, sondern dich voll und ganz auf die Aufgabe konzentrieren kannst,
Irre,
ne?
ja. Ja.
Und dann war es bei mir so, also es ging so ein Jahr vorher los mit intensivem Theorietraining.
Am Tag wie viele Stunden?
Ja, schon so 2 bis 3 Stunden Theorie am Tag. Und dann so ein halbes Jahr vorher, da ging es dann wirklich in die intensive Vorbereitung. Da habe ich dann auch wirklich angefangen, meinen Lebensrhythmus umzustellen. Das kann ich jetzt, also die Wettbewerbe starten relativ früh. Und wenn du halt noch aktiver Sommelier in der Gastronomie bist, bist du ja meistens nicht unbedingt der geborene Frühaufsteher, sondern du arbeitest ja doch relativ lange und dann braucht man ja auch seinen Schlaf. Aber ich habe dann wirklich mich an den Zeiten der Wettbewerbe orientiert und da beginnen die Wettbewerbe beginnen halt so in der Regel so zwischen 8 und 9 Uhr. Also
Ja.
habe ich meinen Lebensrhythmus ein halbes Jahr vorher angefangen umzustellen, um auf ja, dass ich um 7 Uhr aufstehe, bisschen was frühstücke, mich fertig mache und dann um 8 Uhr mich wirklich hingesetzt habe und angefangen habe zu verkosten oder Theorietests zu machen, dass der Körper lernt, um diese Uhrzeit Leistung zu bringen.
Irre.
Und das dann wirklich ein halbes Jahr sehr, sehr intensiv. Habe ich dann in der Regel von 8 Uhr frühs bis 12 Uhr meine Trainings gehabt und meine Trainings gemacht, also so circa 4 Stunden am Tag, und dann bin ich arbeiten gegangen.
Ja.
Und zum Beispiel für die Europameisterschaft in Zypern war es dann so, nach Zypern ist jetzt nicht ganz horrend, aber es war eine Stunde Zeitverschiebung auch. Die habe ich dann auch noch mit in das Training mit einkalkuliert, sodass man
Wahnsinn.
Noch mal eine Stunde früher aufsteht, damit der Körper einfach weiß, wann er seine Leistung zu bringen hat. Und das war dann schon intensiv. Ich bin da auch bis heute wirklich meinem Team, meinen Chefs und auch meiner Frau unglaublich dankbar, dass sie das alles so mitgemacht haben, weil ich glaube, aufgrund von Schlafmangel und so weiter, ich auch manchmal nicht der einfachste Partner in der Zeit war, wenn man das so sagen kann.
Ja. Was muss man alles können? Also verkosten hast du in dem Sinne schon kurz angerissen. Da wirst du wahrscheinlich einige Weine während der Zeit probieren. Florian hat irgendwie vor von 800 Weine, die er so mehr oder weniger regelmäßig probiert, gesprochen. Ich glaube, Weinkartenkunde gehört mit dazu. Service natürlich, Theorie, logisch. Habe ich irgendwas vergessen? Bin ich richtig? Oder also worauf hast du dich da?
Also grundsätzlich kann man immer sagen, dass ein Wettbewerb basiert auf drei Säulen. Das eine ist Theorie, die nimmt ein sehr, sehr großes Spektrum an und da geht es halt wirklich, wie man es früher aus der Schule kennt, vom Testschreiben, also wie so ein. Ja, es ist oft eine Mischung. Es gibt freie Antworten, es gibt Multiple Choice, es gibt Fragen, wo du gewisse Sachen zuordnen musst. Also manchmal hast du eine Landkarte und musst dann Lagen da drin benennen oder du hast Weingüter, eine Liste mit, sagen wir mal, 20 Weingütern aus der ganzen Welt und musst dann halt schreiben, in welchem Land und in welchem Anbaugebiet sie liegen. Also es geht, die Theorie ist immer so ein bisschen aufgeteilt in Weingesetzgebung, dass du halt auch weißt, welche Weingesetze auf der ganzen Welt angesagt sind, oder wenn Rebsortenzusammenstellung für bestimmte Weine, also für Appellationen und so weiter. Also ganz, es geht wirklich, kann bis ins Detail reingehen. Dann ist eine zweite Säule in der Theorie ist Produzentenkenntnis, also wo liegt welches Weingut, wem gehört es, wer hat wen gekauft. Also da versuchen auch, gerade bei den internationalen Wettbewerben hat man das in den letzten Jahren auch sehr gemerkt, dass sie da versuchen auch wirklich aktuell zu sein, ne? Und ich habe zig Newsletter abonniert und ich habe dann so eine riesen Excel-Datenbank, wo ich mir immer aus den Newslettern dann die ganzen Informationen eingetragen habe, welcher Winzer ist gestorben, welches Weingut hat wen gekauft, welche neue Appellation ist dazugekommen. Also gerade wenn du jetzt Kalifornien oder USA generell nimmst, gefühlt entsteht da alle 2 Tage irgendwo eine neue AVA. Und sowas lernst du dann, also kurz vor der WM zum Beispiel hat Hawaii seine erste AVA erlassen. Und das war dann tatsächlich auch eine Frage in der WM. Wie heißt die erste
Nein!
AVA auf Hawaii? Ne? Und
Ist das irre?
das ist auch ein Name, den wirst du nie vergessen. Ulu Palakua. Das lernst du einmal auswendig. Das brennt sich auch
Klingt
so
wie
in den Kopf
eine
rein.
Medizin.
Ja, also
Ja.
es ist halt total. Das ist das eine und die dritte Säule in der Theorie ist dann eben auch nicht weinbasiert, sondern es geht wirklich auch um Sake, um Bier, um Kaffee, um Tee, um
Ja.
Zigarren, also um dieses ganze klassische Spektrum eines Sommeliers, aber natürlich auch die Speisen-Wein-Kombination. Also es gibt in jedem Theorietest eigentlich auch Fragen zu Gerichten, ich sag mal so klassische Soßen oder Garnituren, oder dann eben auch schon, du kriegst eine Liste mit Wein, was für Gerichte würden sie dazu empfehlen und auch das kann in der Theorie eben schon alles mit drankommen. Das ist, und zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft haben wir Theorieteile mit 120 Fragen. Für die hast du dann in der Regel 90 Minuten Zeit, aber teilweise hat halt eine Frage 20 Unterantworten, ne? Also wenn du
Nein.
eine Frage ist dann halt diese, was ich gerade schon gesagt habe, mit 20 Weingütern und du musst dann halt sagen, aus welchem Anbaugebiet und aus welchem Land sie kommen. Und das ist dann, also ich hatte, glaube ich, in meiner Weltmeisterschaftstheorie hatte ich knapp über 50% richtig und der
Ja.
Beste hatte 56%. Also das
Ach
ist,
was.
es ist einfach auch aufgrund der Menge kaum zu schaffen, diesen Theorietest komplett abzuarbeiten.
Ist ja irre. Also ich glaube, dann während der Vorbereitungsphase hätte ich jemand gefragt, wer ist deutscher Meister geworden, hättest du gefragt, welches Jahr haben wir gerade?
So ungefähr. Ja.
Ja, es ist ja, also es klingt ja, du lebst ja nur für dieses Thema, also 24/7.
Das war schon so eine intensive Zeit, genau. Und
Krass.
drum, es kam jetzt kurz vor der letzten Sommelier-Trophy, die Florian ja dann gewonnen hat, kam dann auch die Frage von Seiten der Sommelier-Union, ob ich denn nochmal antreten wollen würde bei der nächsten Europameisterschaft und bei der nächsten Weltmeisterschaft. Und ich habe das dann auch nochmal intensiv mit meiner Frau diskutiert, weil ich halt schon so das Gefühl hatte, ah, du bist halt doch vielleicht noch nicht fertig, weil es halt nicht für so ein Top-Ergebnis gereicht hat. Aber es war dann eben auch ein Gemeinschaftsbeschluss zu sagen, nein, wir haben andere Prioritäten und es reicht. Also diese Zeit war super intensiv und ich möchte dann auch den Weg freimachen für neue Kandidaten und auch anderen diese grandiose Möglichkeit geben, diese Erfahrung machen zu dürfen. Ne? Aber es war sehr, sehr zeitintensiv, es hat viel Spaß gemacht. Aber wir waren ja bei, was gehört noch dazu? Also das ist eben diese dreisäulige Theorie. Dann ist es natürlich die Praxis. Und da geht es, also die sieht halt in den Wettbewerben meistens so aus, dass das wie so Art kleine Rollenspiele sind. Du kommst halt in den Prüfungsraum und dann sitzt vor dir die Jury und stellt dir eine Aufgabe und deine Aufgabe ist, die halt zu bewerkstelligen. Und das sind eben Situationen, wie sie im Restaurant eigentlich tagtäglich vorkommen, aber man weiß halt schon, meistens wird irgendwie eine kleine Falle eingebaut. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, bist du in den Raum reingekommen und dann saß die Jury am Tisch. Die sind dann sozusagen deine Gäste in dem Moment und es waren vier Jurymitglieder und dann, ja, herzlich willkommen hier in unserem Restaurant oder in Ihrem Restaurant. Wir wollen schnelles Mittagessen. Wir haben eine halbe Flasche Château Félan-Ségur. Ich weiß nicht mehr, welcher Jahrgang, ich glaube 2010 oder so bestellt. Bitte machen Sie schnell, wir haben nicht viel Zeit. Und dann kriegst du noch eine Zeitangabe, weil diese ganzen Aufgaben funktionieren halt immer auf Zeit. Und dann hatten wir für diesen Rotweinservice 2,5 Minuten Zeit.
Oh,
Ja.
das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Aber es geht halt, du musst dir das jetzt so vorstellen, oder auch die Zuhörer müssen sich das so vorstellen. Es ist die Weltmeisterschaft. Wir haben, ich glaube, wir waren 74 Kandidaten
Ja.
und die müssen ja auch alle durchgearbeitet werden.
Klar,
Ja?
ja.
Und da geht es halt gerade in dieser ersten Runde drum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Na, und deshalb gibt es halt diese krassen Zeitvorgaben. Und dann schaltest du sofort in diesen Wettkampfmodus, sage ich mal. Ne? Also ich bin, du rennst fast, also du darfst natürlich nicht rennen, weil es ist ja immer noch eine Restaurantsituation. In dem Restaurant würdest du ja auch nicht rennen. Aber du läufst natürlich schon sehr zügig. Aber es geht eben auch schon so los. Du darfst eben auch nicht vergessen, die Gäste zu begrüßen, so wie du es im Restaurant auch machst. Auch das gibt schon einen Punkt zum Beispiel. Ne? Und dann gehst du halt zum Weinkühlschrank. Da war dann in dem Fall auch nur eine Flasche drin, genau die Flasche, die bestellt wurde. Und dann greifst du die Flasche und merkst sofort, Scheiße,
Der ist
diese
zu kalt.
Flasche hat 40 Grad.
Ach Gott, zu warm.
Genau, also die war, sie haben uns das dann auch hinterher gesagt, dass sie es halt bewusst sehr heiß gemacht haben, damit du den Fehler auch erkennen kannst, ne?
Ja.
Sie haben uns dann hinterher gesagt, sie hatten tatsächlich die Flaschen hinten in einem Wasserbad stehen, so wie man es aus der Küche von der so einem
Ja.
Bain-Marie
Ja.
mit einem Sous-Vide-Gas-Stab, dass das halt konstant auf 40 Grad hält, das Wasser. Also das war und dann war halt eine Flasche im Kühlschrank vom richtigen Wein, aber halt viel zu warm. Aber ich hatte schon. Das lernt man auch so, wenn man sich auf die Wettbewerbe vorbereitet. Sobald du in den Raum reinkommst, du lässt den Blick die ganze Zeit schweifen. Aha, was ist da an Mise en place? Was könnte die Aufgabe sein? Ah, da hinten steht ein Eiskühler. Also ist irgendwas mit Eis. Okay, und dann war natürlich klar, was musst du machen? Du musst jetzt irgendwie eine Lösung finden in den 2,5 Minuten, dass der Wein runtergekühlt wird. Jetzt war es aber natürlich in dem Fall ein leicht gereifter Bordeaux, also ein 2010er im Félan-Ségur. Den kannst du jetzt natürlich nicht klassisch frappieren, also Eis, Salz und dann die Flasche drehen, ne,
Auch
weil
in 2,5 Minuten nicht.
auch in 2,5 Minuten nicht.
Ja.
Aber du würdest ja auch, wenn du sie klassisch frappieren würdest, ja auch das ganze Depot aufrühren in der Flasche, ne?
Ja.
Und dann Ich habe für mich dann damals entschieden, okay, ich mache so, wie ich es im Restaurant machen würde, wenn ich jetzt eine Flasche vergessen habe einzukühlen oder so, oder wenn die Flasche ein bisschen zu warm ist. Ich habe mich dann entschuldigt bei den Gästen, habe gesagt, dass wir anscheinend hier ein technisches Problem mit dem Kühlschrank haben. Es mir leid tut, es ist auch meine einzige und letzte Flasche von dem Wein. Wenn es für sie in Ordnung wäre, würde ich jedem einen kleinen Schluck zum Anstoßen geben und die Flasche dann hier direkt kühlen. Ich habe sie aber schon, bevor ich damit zum Tisch gegangen bin, schon direkt in den Eiskühler gestellt, damit der Kühlprozess sozusagen direkt startet. Ja. Sie haben dann gesagt, ja, das machen wir so. Und dann habe ich eben den Weinservice gemacht. Ich habe dann auch auf Karaffieren verzichtet, auch aufgrund der Zeit. Natürlich, es war überhaupt nicht, wenn du da noch angefangen hättest, mit einer Karaffe zu arbeiten, wärst du ja vorne und hinten nicht fertig geworden. Und du musst ja auch Gläser einsetzen. Also der Tisch ist blank, da steht außer Wassergläsern steht nichts am Tisch. Und du musst halt den kompletten Weinservice machen. Ne? Und ich habe es tatsächlich auch komplett geschafft. Und
in der Zeit?
In der Zeit, ja.
Wow.
Und ich habe, da muss ich ehrlicherweise, ich habe genau sowas trainiert, wirklich bis zum Umfallen. Also ich habe ich habe mir die Zeit laufen lassen, ich habe trainiert, dass ich das Mise en Place und Stehen in knapp 70 Sekunden fertig habe. Und das geht halt eben nur, wenn du weißt, was du wo auf dein Tablett hinstellen musst. Das habe ich eben gemeint, als ich gesagt habe, ich habe wirklich auch nur trainiert, tagelang, wie arrangiere ich mein Tablett, wo stelle ich welches Glas hin, wo stelle ich den Broteller für den Korken hin. Und das war wirklich ganz, ganz intensives Training. Auch immer in Zusammenarbeit mit Marc zum Beispiel, der mir halt auch ganz, ganz viele Tipps aus seiner Erfahrung gegeben hat. Weil ich zum Beispiel im Service so eine Sache, ich habe oft dann vergessen, aufgrund der Eile, den Korken mitzunehmen, wenn ich zum Tisch laufe, nachdem ich die Flasche geöffnet habe, um den Korken zu präsentieren. Und dann hat Marc gesagt, ja, das ist mir auch immer passiert. Aber ich habe mir den Teller dann schon beim Herrichten des Gueridons immer ganz nach links an die Ecke gestellt, wo ich dran vorbeilaufe, damit ich ihn noch sehe, wenn ich vom Gueridon weglaufe. Und dann habe ich den auch immer dahingestellt und seitdem habe ich den Korken nicht mehr vergessen, weil ich wusste, weil ich ihn noch gesehen habe, wenn ich vom Gueridon weggelaufen bin. Und also das ist so eine ganz tricky Aufgabe gewesen bei der WM. Ich habe sie, glaube ich, ganz gut gemacht, weil du kriegst am Ende so eine Auswertung, wo du deine Punkte hast, die maximalen Punkte und den Punktedurchschnitt aller Kandidaten und die Punktzahl, die der höchste oder der beste hatte in der Aufgabe. Und tatsächlich habe ich die beste Serviceaufgabe in dem Wettbewerb gemacht gehabt.
Also
ich
hatte,
glaube ich, 92% der Punkte. Also ich habe einen kleinen Fehler gemacht somit war das schon sehr nahezu perfekt, würde ich sagen. Ja. Und das war wirklich aber halt hartes Training und das hat sich da bezahlt gemacht gehabt.
Ich glaube, es gibt dort ja auch Nationen, die dann so richtig hardcore drauf trainiert werden, oder? Also ich glaube, dass es da teilweise Kandidaten gibt, die ihren Job zur Seite legen, um dafür zu trainieren.
Absolut. Also es gibt Länder, wo das extrem auch gefördert wird. Schweden hat ein eigenes Trainingsteam nur für so Sommelier-Wettbewerbe mit einem Nationaltrainer und die investieren da wirklich unglaublich viel Geld und unglaublich viel Zeit. Ich habe aber, für mich war immer wichtig in der ganzen Vorbereitung und auch bei den Wettbewerben, ich will das auch aus Spaß machen. Also ich habe auch ich habe auch zur Sommelier-Union gesagt, Leute, ich mache das neben meinem Beruf. Ich versuche so viel Zeit dafür aufzuwenden, wie es geht. Aber es ist ein Hobby und ich werde für was anderes bezahlt. Und das andere hat natürlich immer Priorität gehabt.
Hast du es auch so gesehen, ja? Ich hätte gedacht, man stellt sein Leben dermaßen gravierend um, dass man sich selber so gedanklich innerhalb seiner Anstellung als Kommi degradiert, mehr oder weniger, um so sein Leben komplett auf diese Wettbewerbssituation auszurichten und nur dafür zu leben.
Nee, also ich habe das ich führe einen Betrieb, das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich habe viel Freiheiten vom Betrieb bekommen, ich habe viel in mein tägliches Arbeiten integriert, zum Beispiel ich habe meine Servicestation, also auch meine ganzen Kommisommeliers mussten sich an mein Training anpassen, weil ich habe die Servicestation auf einmal umgestellt, ich habe die so aufgebaut, wie ich sie für mein Training brauche und so. Ich habe da unglaublich viel Unterstützung auch aus dem ganzen Team erhalten, aber ich habe das immer ganz klar gesagt, ich mache das aus Spaß, ich mache das um mich auch mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich will niemals das so verkopft sehen, wie es vielleicht in anderen Nationen passiert. Und wenn wir mal bei dem Beispiel Schweden bleiben, zum Beispiel bei der Europameisterschaft hat es die schwedische Kandidatin nicht mal unter die besten 20 geschafft, obwohl sie dieses intensive Training gehabt hat. Die stand sich vielleicht auch ein bisschen selber im Weg. Das tat mir auch unglaublich leid für sie, weil sie ein toller Mensch ist und eine tolle Kandidatin. Aber ich glaube, die hat so viel Druck auch verspürt, dass das kennt man ja auch aus dem Leistungssport oder so, dass Leute dann an diesem Druck auch zerbrechen. Oder auch bei der Weltmeisterschaft war Pascaline, die Weltmeisterschaft war in Frankreich, in Paris. Dann die französische Kandidatin ist Master-Sommeliere, die hat sich durchgesetzt gegen ganz, ganz viele Männer. In Frankreich ist das ja immer noch eine absolute Männerdomäne. Und die hat so viel Druck halt für diese Heim-WM bekommen. Die lebt in New York, führt da ein eigenes Rest oder führt da eine Weinbar, musste aber einmal im Monat für den Verband nach Frankreich fliegen, um da Trainings zu machen und so weiter.
Wow.
Die wurde halt hochgepusht. Es war das ganz klare Ziel der Franzosen. Sie muss diese Heim-WM gewinnen. Und ich war wirklich erstaunt, dass sie an diesem Druck nicht zerbrochen ist. Sie ist leider dann nur Vierte geworden, also hat es leider nicht ins Finale geschafft. Aber eine großartige Leistung trotzdem. Und ich finde, man sollte diesen Spaß an diesen Sachen nicht verlieren. Und das ist jetzt, ich sitze ja jetzt auch bei den letzten zwei Ausführungen saß ich ja dann auch schon in der Jury für den besten Sommelier Deutschlands. Und das versuche ich auch immer den Kandidaten dann am Tag des Wettbewerbs auch noch zu sagen, genießt es, habt Spaß und genießt einfach den Moment, weil es ist eine großartige Aufgabe und es, ja, man sollte es nicht zu verkopft sehen.
Was natürlich immer leicht gesagt ist, so wie wenn jemand zum ersten Arbeitstag kommt und sagt, oh, wieso bist du denn aufgeregt? Was ist dann los? Erwartet keiner was von dir, also von dem her. Ja. Ist da immer ein leichtes Reden, aber du siehst es natürlich komplett richtig. Ist es nicht trotz allem recht schade, dass nachdem du dich so darauf gepusht und trainiert hast, dass dann mehr oder weniger, klar, brauchst du es im Alltag und kannst es dort gebrauchen, aber wahrscheinlich nicht in dieser Intensität, dass dieses Wissen dann verblüht?
Es ist also schon so ein bisschen schade, aber trotzdem hat mich diese ganze Zeit ja zu, glaube ich, einem besseren Sommelier gemacht, weil man sich halt so intensiv mit der Materie auseinandersetzt. Ich merke jetzt schon, dass ich bei, auch wenn mich jetzt meine Jungsommeliers oder so manchmal Theoriefragen stellen, da weiß ich, ich habe dazu eine Karteikarte und es ist auch irgendwo in meinem Kopf, aber es kommt eben nicht mehr so rausgeschossen wie zu der Zeit, als ich halt so voll im Training war. Das finde ich schon manchmal so ein bisschen schade, aber jetzt stehen wieder andere Sachen, Projektarbeiten, aber auch mal wirklich Zeit mit der Familie verbringen, mit Freunden verbringen, das, was in den Jahren davor halt einfach zu kurz gekommen ist, einen schönen Urlaub machen oder sowas, ne? Also das sind halt jetzt einfach andere Sachen, die jetzt Priorität haben, aber grundsätzlich hast du recht, das ist manchmal so ein bisschen schade, aber ich versuche trotzdem, jetzt nicht mehr in dem Ausmaß, aber ich versuche trotzdem weiterhin am Ball zu bleiben. Ne? Also ich lese trotzdem weiterhin die Newsletter und gucke, was passiert in der Weinwelt. Man geht auf viele Verkostungen, aber man hat halt nicht mehr diesen Wettbewerbsdruck. Ich kann es jetzt wieder fast ein bisschen mehr genießen, kann ich auch sagen.
Welche Newsletter würdest du empfehlen? Welche sind essentiell? Also welche würdest du auf keinen Fall abbestellen oder empfiehlst du jedem Kollegen?
Also ich empfehle auf jeden Fall jedem Kollegen die großen englischsprachigen Weinzeitschriften wie Decanter, Wine Spectator, Wine Enthusiast, aber auch in Deutschland haben wir zum Beispiel vom Meininger Verlag oder hier Wein Plus, die haben einmal Newsletter in der Woche, den ich sehr gut finde, wo man einfach über Neuerungen, über Gesetzesänderungen, aber auch so Absatzzahlen oder marktrelevante Zahlen informiert wird und die klicke ich einmal die Woche durch. Wenn was Spannendes dabei ist, kommt es auch immer noch in die Excel-Datei mit rein, sodass die auch immer noch weiterhin gefüttert wird. Was auch noch dazu kommt, ich habe zum Beispiel mein ganzes Lernen nach dem Sieg auf dem besten Sommelier Deutschlands auf Englisch umgestellt, weil mir ja dann klar war, okay, du musst zu Euro oder du fährst zur Europameisterschaft, du fährst zur Weltmeisterschaft und die findet halt nun mal auf Englisch statt. Und ich habe mein komplettes Lernen umgestellt, auch das ganze Verkosten, alles auf Englisch. Und mittlerweile fällt es mir deutlich schwerer, Weine auf Deutsch zu beschreiben als auf Englisch. Also das ist echt auch so ein, was ich jetzt gerade wieder so ein bisschen lerne, auch wieder Weine auf Deutsch zu verkosten.
Sagen witzigerweise viele aufgrund der unterschiedlichen Veranlagung der Sprache. Also findest du, man kann grundsätzlich Weine besser mit englischen Worten beschreiben, weil sie teilweise gefühlvoller sind und Deutsch vielleicht zu statisch ist? Oder ist es eine reine Übungssache? Oder
Ich glaube,
also
es ist eine reine
okay.
Übungssache. Also das ist, ich finde, beide Sprachen haben ihre Vor- und Nachteile. Ich finde schon, dass du im Deutschen oft ein bisschen bildlicher fast sprechen kannst als im Englischen, glaube ich. Aber es ist oft einfach eine Frage des Vokabulars.
Was natürlich aber für viele auch ein großer Vorteil ist bei so einem Wettbewerb, der Natural Speaker ist. Also wenn du dann von Haus aus Englisch sprichst
Ja,
und
aber
der Wettbewerb findet in Englisch statt.
ein Native English Speaker darf nicht in Englisch antreten.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Genau, also die ASI, also der internationale Sommelierverband, der Ausrichter dieser Wettbewerbe ist, hat drei Hauptsprachen: Englisch, Französisch und Spanisch. Und zum Beispiel
Ja.
ein Spanier darf nicht in Spanisch antreten, ein Franzose darf nicht in Französisch antreten und ein Brite, ein Amerikaner darf nicht auf Englisch antreten.
Das ist ja fair.
Deshalb
Wusste ich
hast
gar
du,
nicht.
aber deshalb hast du halt sehr häufig, wenn du dir die Kandidatenfelder anguckst, wenn ich mir jetzt, glaube ich, die Briten angucken würde, wüsste ich nicht, wann das letzte Mal wirklich ein Brite für England angetreten ist. Es waren fast immer
Ja.
Franzosen, die in England arbeiten oder in England leben, und dann für England antreten. Und die dürfen dann natürlich auf Englisch antreten, was natürlich
Ja.
so ein bisschen tricky ist, ne? Aber jetzt
Ja.
Scherrer Bassey ist das beste Beispiel,
Ja,
ne?
ja, ja.
Ist 2010 bester Sommelier der Welt geworden, ist Franzose, ist aber für, er ist ja nicht als Franzose bester Sommelier der Welt geworden, sondern er ist für England gestartet. Wir hatten es jetzt zum Beispiel bei der letzten Weltmeisterschaft, war tatsächlich ein Amerikaner am Start für Amerika und der hat den Wettbewerb komplett auf Französisch machen müssen. Also er konnte wählen, ob er es auf Französisch oder auf Spanisch machen will. Und er hat extra für diesen Wettbewerb Französisch gelernt. Er sprach vorher kein Wort Französisch,
Irre.
aus der Weinwelt halt. Aber der
Ja.
komplette Theorieteil, die komplette Praxis, das findet dann alles auf Französisch statt.
Wie sieht der Theorieteil aus? Den hat man bisher noch nicht.
Crazy, also wirklich absolut verrückt, wie detailliert das ist.
Du stehst da und stellt jemand Fragen oder
Nee,
hast du
das
ein
ist ein
Publikum
schriftlich,
vor
es ist
dir
ein
oder?
schriftlicher Test. Es ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wir hatten.
Ich meinte mehr den mündlichen Teil. Entschuldige bitte, das war mein
Ach so,
Fehler. Ja,
den gibt
sorry.
es in der Weltmeisterschaft so eigentlich gar nicht.
Okay.
Also kannst du jetzt nicht wie mit einer Master-Sommelier-Prüfung oder so vergleichen, wo du dann vor drei Prüfern stehst und die dich mit Fragen
Ja.
zulöchern, sondern da wird es dann eher so in die Aufgaben mit eingebaut, nochmal, was du vorhin kurz so angeschnitten hast, diese fehlerhafte Weinkarte, dass du eine Weinkarte bekommst und da sind dann falsche Appellationen, falsche Namen, Rechtschreibfehler. Da wird dann nochmal die Theorie überprüft, aber es gibt jetzt nach der Vorrunde eigentlich nicht nochmal ein Theorietest in
Okay.
dem Sinne.
Okay.
Also gab es auch schon, aber jetzt nicht in den Wettbewerben, wo ich dabei war.
Was hat das mit dir gemacht? Also was ist für dich Wein?
Boah, Wein ist für mich der absolute Lebensinhalt eigentlich, ne? Also es ist schon, es ist das Tool, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, das mein Leben bestimmt, aber auch nicht dominiert. Das finde ich ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es geht nicht ohne, es ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber es ist eben auch nicht alles.
Wo hat es angefangen? Wann hast du angefangen mit Wein zu arbeiten?
Also ich komme ja gebürtig aus einer Weinbauregion. Ich bin in Franken geboren und da liegen auch so meine ersten Erinnerungen, wenn ich so mit meinem Opa, wenn er sich seinen Schoppen beim befreundeten Weingut abgeholt hat, so die Literflasche, da war ich so als kleiner Junge mit dabei, das weiß ich noch. Richtig mit Es war schon ein bisschen Teil natürlich in der Ausbildung und dann auch im Restaurant halt nach der Ausbildung. Aber richtig los ging es dann so, ja, so 2009 ungefähr, als ich in Berchtesgaden damals gearbeitet habe. Das war damals, war es noch ein Interconti, heute ist es, glaube ich, ein Kempinski. Und da war es so, ich war immer so ein bisschen Getränke interessiert, hatte Spaß daran, habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und da war es dann so, da gab es einen Sommelier und der hat dann gekündigt. Und dann war keiner da, der sich sozusagen um die Lagerhaltung und so kümmert. Und dann hat unser damaliger F&B-Manager, hat es halt so mitbekommen, dass ich so ein bisschen Interesse habe und hat dann halt gefragt, hier willst du dich ein bisschen so um, dass die Weine aufgefüllt werden, dass die Kühlschränke bestückt sind. Und dann hat man ja jeden Tag Flaschen in der Hand und dann will man natürlich auch mehr darüber wissen. Und dann habe ich mir so mein, habe ich vom Trinkgeld dann mal das erste Weinbuch gekauft und da ging es noch gar nicht um Wein trinken. Also da stand bei Getränken noch, da standen dann noch deutlich andere Getränke im Fokus, sage ich mal. Und wo eher die Wirkung als der Geschmack vielleicht noch im Vordergrund stand. Und ja, und dann habe ich mit meinem F&B-Manager damals auch das erste Mal, ich glaube 2009, auf die Prowein gefahren und dann bin ich da immer so tiefer eingetaucht und dann, ja, und dann hat mich dieser, wie sagt man so schön, der Winebug hat zugebissen und nicht mehr losgelassen.
Okay, wie war das denn? Also wie intensiv war das? Warst du da mit einmal nur Wein oder ist der langsam schleichend den Rücken hinauf in den Sinn gekrochen?
Ja, es war dann so, also ich war damals Chefdirant im Restaurant, also war Stationskellner. Du hast jeden Abend so deine 8 bis 10 Tische gehabt, um die du dich kümmern musstest. Und da wir in dem Zeitpunkt dann keinen Sommelier mehr hatten, warst du dann eben auch für die Weinempfehlung bei deinen Tischen
Automatisch, ja.
zuständig, ne, automatisch. Und dann hast du dich halt immer mehr damit beschäftigt. Und dann haben die Kollegen das auch mitbekommen. Dann war auf einmal, ah, Max, da vorne hat einer eine Frage zum Thema Wein, kannst du da mal hingehen? Ne, und dann ist man da immer so mehr reingekommen. Das war so für ein halbes, dreiviertel Jahr so ein schleichender Prozess, der mir aber viel Spaß gemacht hat. Und dann kam aber auch schon so relativ schnell der Wunsch, okay, dann will ich es aber jetzt auch richtig machen. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt, was gibt es denn für Ausbildungsmöglichkeiten? Und dadurch, dass ich halt in Berchtesgaden war, habe ich mir auch so angeguckt, was gibt es denn in Österreich, weil Salzburg ja direkt um die Ecke ist. Aber habe mich dann doch entschieden, mich dann bei der deutschen Wein- und Sommelier-Schule anzumelden und eben dann bei der Zweigstelle in München damals dann 2010 meine Sommelier-Ausbildung anzutreten.
Nancy Bulanga, Winzerin auf dem Dereham Estate in Stellenbosch, erreichte einen Meilenstein in ihrer relativ kurzen Karriere, indem sie den Diners Club Young Winemaker of the Year Award 2023 gewann. Der Diners Club Winemaker of the Year ist der älteste Weinwettbewerb in Südafrika, der seit 1981 außergewöhnliche südafrikanische Winzer auszeichnet und als höchste Auszeichnung für jeden gilt, der sein Handwerk in einem Weinkeller am Kap ausübt. Nancy Bulanga hatte zweierlei sehr prägende Praktikas. Einen im Sonoma County bei Dry Creek und ein sehr spannendes Praktikum beim in neunter Generation geführten Pfälzer Familienweingut Hammel, bevor sie 2019 als stellvertretende Winzerin zu Delheim kam. Und auf Delheim werden großartige Weine mit Charakter, mit Tiefe, mit Komplexität, imposante Weine, ausdrucksstark, geschmackvoll, filigrane Weine, die feinsinnig und zart sind und sehr erfrischende Weine produziert, wie einer der bekanntesten Weine, der Delheim Pinotage Rosé. Wenn man eine idealisierte Vorstellung von einem Rosé hat, dann hat man den Delheim Pinotage Rosé vor Augen. Der trockene Stil, die elegante Seite, die unfassbare Frische, das leichte Blass-Lachsrosa, die lebendige Fruchtpräsenz, die an rote Beeren, Erdbeeren, Preiselbeeren und einen Hauch Grapefruit erinnert, der weiche Gaumen, die zarte Säure, der perfekt ausbalancierter Alkohol. Ein Wein, absolut für den perfekten Trinkmoment, aber auch ein großartiger und völlig unterschätzter Speisebegleiter. Ein Wein, den man sich einfach fallen lassen kann, wo man dieses Thema Rosé genießen kann. Und Rosé ist eine der unterschätzten Weingattungen, die es gibt. Es gibt oftmals Situationen, wo ein Weißwein zu leicht, ein Rotwein zu brutal ist und ein Rosé kann sich wunderbar durch dieses Menü oder durch den einzelnen Gang durchschwänzeln. Daher kann man nur appellieren, trinkt mehr Rosé. Nicht nur im Sommer, Sommer auf der Terrasse. Es wird manchmal auch diesem Wein nicht gerecht, obwohl es so unfassbar viel Spaß macht. Sondern gerne zu verschiedenen Speisen, in verschiedenen Temperatursegmenten. Und ein Paradestück ist dabei dieser Delheim Pinotage Rosé. Und ich finde es so interessant, dass Pinotage eine Rebsorte ist, die eigentlich 1961 das erste Mal von der Stellenbosch Farmers Winery verwendet wurde. Die einzig autochthone Rebsorte in Südafrika wurde 1924 durch Professor Abraham Isaac Parrott aus den beiden Rebsorten Cinsault und Pinot Noir gekreuzt. Daher auch der Name. Cinsault wird in Südafrika als Hermitage bezeichnet und daher Pinot von Pinot und Arsch von Hermitage. Delheim war 1976 das erste Weingut, das einen Pinotage Rosé produzierte. Bei der Roséherstellung wird die energetische, leichte Seite der Pinotage Traube mit ihrem charakteristischen, geschmackvollen, fruchtbetonten Gaumen in den Vordergrund gestellt. Und es ist ein Paradestück, ein Zeugnis dafür, dass Rosé eigentlich immer geht. Winter wie Sommer, morgens wie abends, kalt wie warm, als Solist oder als Speisebegleiter.
Findest du, du hast damals den Wein besser greifen können als heute? Oder, weil damals, also in der Zeit ist man ja so unverblümt und man betrachtet den Wein so rein aus seiner Schönheit oder man ist noch nicht in diesem Rasterdenken und mit der vielen Erfahrung, die du ja hast, dann fängt man immer an zu rastern. Was findest du interessanter, fairer dem Wein gegenüber, schöner, netter?
Ja, ich glaube, beides hat so seinen Reiz. Also damals dieses Unverblümte und ich sehe das heute oft bei meinen Jungsommeliers und Jungsommeliern, wenn die kommen und wenn du denen dann so einen großen Bordeaux einschenkst, dann diese leuchtenden Augen, die die Mitarbeiter dann haben und für dich ist es dann schon, ah ja, okay, ich habe den jetzt zum 10. Mal auf der Zunge, er schmeckt immer noch so oder hat sich ein bisschen verändert und dieses Analytische ist auch toll, aber diese Unvoreingenommenheit vielleicht auch, weil natürlich hat sich über die Jahre der Geschmack auch extrem verändert und Weine, die mich damals fasziniert haben, finde ich heute vielleicht total langweilig oder oft belanglos. Und ja, also diese Unverblümtheit damals, weil ich auch so mehr oder weniger auch so ein bisschen da reingerutscht bin, das hat schon seinen Reiz gehabt, aber ich hatte halt immer diese Neugier, auch alles zu hinterfragen und ich wollte halt auch einfach alles wissen, ne? Und habe Fachbücher gefressen auf gut Deutsch. Damals war ja auch noch alles gedruckt, da ging es gerade so los, dass es dann die ersten Homepages gab und so. Aber ich hab, glaube ich, die Bücher wirklich verschlungen und immer tiefer eingetaucht in die Materie. Ich hatte so ein bisschen natürlich das Problem, dass du da in Berchtesgaden in diesem Tal, du hattest jetzt natürlich keine Verkostung, wo du hingehen konntest oder so. Ne? Mhm. Also, ich habe dann halt angefangen, wirklich die Weine auf der Arbeit zu zerpflücken und mich damit zu beschäftigen. Und
was ja manchmal auch reicht, finde ich. Also selbst wenn du dort Literqualitäten ausschenkst, dich erstmal damit ein wenig zu identifizieren, versuchen zu analysieren, zu schmecken, versuchen den Zucker zu schmecken, die Säure zu schmecken, solche Sachen. Also es muss ja nicht immer gleich die ganze erste Gewächsliga sein, sondern manchmal reichen, egal welche einigermaßen anständigen Qualitäten du hast, auch diese, um die Rebsorten zu charakterisieren und so weiter.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also was ich mir im Nachhinein manchmal gewünscht hätte, wäre schon irgendwie auch jemand gewesen, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt, weil es war schon viel so Learning by Doing und was mir sicherlich nicht geschadet hat, aber für mich war relativ schnell dann klar, als dann auch so die Somni-Schule zu einem Ende kam und ich auch dann die Prüfung und so weiter hatte. Für mich war das klar, du bist jetzt kein Sommelier, nur weil du hier dir eine Nadel ans Revers stecken kannst, sondern ich sage immer, das ist wie es einmal eins. Also ich habe jetzt gerade das einmal eins gelernt und jetzt muss ich rechnen lernen. Oder jetzt habe ich einen Führerschein gemacht und jetzt muss ich richtig lernen, Auto zu fahren. Ne? Und habe dann eben mich auch relativ schnell entschieden, mir eine Stelle zu suchen, wo ich einfach lernen kann, wo ich einen Job antreten kann, wo ich mit Wein arbeite und wo einfach auch erfahrene Kollegen und Kolleginnen da sind, von denen ich profitieren kann. Und das war der Schritt für mich aus Berchtesgaden. Dann nach der bestandenen Sommelierprüfung habe ich mich im Palais Coburg in Wien beworben. Eine der wahrscheinlich grandiosesten Weinkarten, die du auf der Welt finden kannst. und habe da die Chance bekommen, mich zu beweisen und bin da aber hingekommen. Es war auch jedem klar, ich bin der Unerfahrenste im Team. Ich war einer von 7 oder 8 Sommeliers im Team fürs ganze Haus. Und mein Ziel war aber auch, jetzt dort einfach 1, 2, vielleicht 3 Jahre zu arbeiten und einfach vom Wissen der anderen auch zu profitieren. Ich habe viel gefragt, bin 2 Stunden eher zur Arbeit gekommen, bin mit in den Weinkeller, habe Kisten ausgepackt und habe einfach unseren Kellermeister damals gefragt, was ist das? Erzähl mir da was drüber. Was haben wir hier in der Hand? Und so habe ich dann da habe ich dann wirklich gelernt, mit Weinen zu arbeiten, habe die großen Weine dieser Welt kennengelernt, durfte nahezu alles probieren, was Rang und Namen hat. Und das war sicherlich weintechnisch die wahrscheinlich prägendste Station meines Lebens, ja.
Hast du dich danach oder währenddessen dann als Sommelier gefühlt? Oder? Also, weil du ja nach der Prüfung direkt hattest du ja ähnlich wie ich auch die Überzeugung, dass man sich dort noch nicht als fertiger Sommelier fühlen kann, obgleich man eine Prüfung abgelegt hat, sondern dass einem einfach die Erfahrung fehlt, dass einem der Background oder die Routine fehlt. Und da wäre mir die Frage, wann hast du dich das erste Mal so gefühlt? Also wann warst du für dich selber das erste Mal ein Sommelier?
Ich glaube, das erste Mal Sommelier war ich dann für mich, als ich dann meinen Job in Hamburg angetreten habe und auch zum ersten Mal verantwortlich war für das Weinbusiness in einem Restaurant. Ne? Ich habe diese 1,5 Jahre, die ich dann letztendlich in Wien war, wirklich nochmal so als Lehrjahr gesehen oder als 1,5 Lehrjahre, aber eben in meiner Weinkarriere. Und dann kam eben der nächste Schritt, dass ich jetzt sagen, okay, jetzt fühle ich mich soweit, auch Verantwortung übernehmen zu können. Auch weil, was ja auch meiner Meinung nach in der Sommelier-Ausbildung viel zu kurz kommt, sind so Themen wie Kalkulation, Einkauf, also dieses ganze betriebswirtschaftliche Denken. Und das haben wir in Wien halt schon auch relativ gut mitbekommen. Aber auch da habe ich dann in Hamburg auch im täglichen Geschäft einfach noch sehr, sehr viel dazugelernt. Aber da war dann so das erste Mal, als du so im Restaurant hingegangen bist und gesagt hast, hier ist meine Weinkarte, hier, ne, ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Und das war dann so das erste Mal Gefühl, ich glaube, jetzt bist du angekommen, jetzt bist du Sommelier. Aber du bist nicht, also auch heute würde ich nie sagen, ich bin der perfekte Sommelier, weil du lernst jeden Tag wieder was Neues dazu. Du lernst wieder neue Weine kennen. Weine verändern sich ja Gott sei Dank auch. Geschmäcker verändern sich. Und von daher, den perfekten, den fertigen Sommelier gibt es, glaube ich, nicht.
Kannst du noch Wein trinken? Also hast du noch die Chance, so wie dein Nachbar, Wein einfach zu auf der Parkbank, auf der Terrasse, wo auch immer zu trinken?
Also ich glaube schon, dass auch Wein trinken ein großer Teil unseres Lebens ist, aber du kannst natürlich den Kopf nie hundertprozentig ausschalten. Ich muss jetzt nicht jeden Wein wirklich ins Detail zerpflücken. Ich kann auch bei einem schönen Abendessen mit Freunden oder mit meiner Frau sitzen und einen Wein auch einfach nur genießen und vielleicht ein bisschen drüber nachdenken über den Wein, aber ich muss ihn jetzt nicht en Detail bis ins komplett auseinanderpflücken. Also das kann ich schon und ich kann auch bei einem schönen Essen mit gutem Wein auch wunderbar abschalten. Also das finde ich schon ganz wichtig.
Hast du einen Alltagswein? Also einen, wo du sagst, jetzt zum kompletten Runterkommen oder beim Tischtennis spielen oder wo auch
Nee.
immer?
Nee, habe ich
Nee.
tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht der Wein, der immer im Kühlschrank steht. Und es ist auch so,
Ja.
dass Wein bei mir im Alltag jetzt keine ganz große Rolle spielt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der zum Tischtennis spielen, zur Gartenarbeit oder zum Dasitzen und Lesen ein Glas Wein braucht. Das bin ich nicht. Also ich habe leider in meiner Laufbahn auch 1, 2 sehr abschreckende Beispiele gesehen, was Alkohol auch anrichten kann. Und das ist für mich auch immer, sage ich mal, so ein kleines Kontrollorgan, dass ich jetzt nicht abends nach Hause kommen muss und mir erstmal noch 0,3 einschenken muss, um den Abend verarbeiten zu können oder um ins Bett gehen zu können oder dass ich jetzt an meinem freien Tag mir mittags um 12 das erste Glas Wein einschenken muss. Also ist nicht so, dass das nicht mal passiert, gerade wenn man sich vielleicht auch mit einem Freund oder einem Kollegen zum Mittagessen trifft, dann finde ich, da gehört auch Wein dann schon auch mit dazu. Aber ich würde mir jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause bin, alleine, ich würde mir nie ein Glas Wein einschenken.
Aber
Also
feiern schon grundsätzlich mit Wein, oder? Wenn, also
ich
das. Findest du es, magst du es oder bist du denn eher, ja?
Absolut.
Was für eine Art von Wein findest du passt am besten zum Feiern? Weil man denkt ja immer mehr oder weniger darüber nach, welcher Wein könnte, keine Ahnung, die Seezunge oder den Matjes begleiten. Aber zum Feiern, finde ich, würde ich ganz, ganz andere Weine aufrufen oder eben andere Weine aussuchen. Was passt in deinem Sinne da?
Also mit Feiern meinst du wirklich so im Club oder meinst du jetzt das Gartenfest so, draußen? Oder,
genau, entweder das Gartenfest oder die Hochzeit meines besten Freundes.
Ach so.
Oder meine heimlichen Liebe oder wie auch immer.
Also da, ich glaube, ich würde immer in dem Fall, gerade wenn es auch ein etwas größerer Kreis ist, schon auch zu was massenkompatiblerem greifen. Also ich würde da jetzt nicht den ultra verkopften Burgunder anschleppen oder irgendwie sowas. Kommt natürlich drauf an, wenn ich weiß, das ist eine Nerd-Veranstaltung, da sind eh nur Sommeliers, die sie jetzt einfach sich zum Grillen verabredet haben, dann ist es ja wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt über eine, also zum Beispiel bei unserer Hochzeit war es ganz klar so, ich will gute Weine haben, ich will ordentliche Qualitäten haben, aber ich habe jetzt bei unserer Hochzeit nicht angefangen, irgendwelche Bordeaux gereift, Premier Cruz oder sowas aufzureißen, weil das, finde ich, ist dann auch, das kann auch nicht jeder wertschätzen und das wäre mir dann auch, ja, also das ist dann auch übertrieben, glaube ich. Ich will schon ordentliche Weine trinken. Ich würde jetzt nie anfangen, irgendwas Belangloses auszuwählen oder auszuschenken. Aber es tut dann eben auch ein schöner Gutswein oder ein guter Ortswein. Im Sommer gerne natürlich auch mal sowas wie mit ein bisschen Restsüße, vielleicht so ein Kabinett, solche Geschichten. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Anlass drauf an, aber ich bin schon der Meinung, dass man mit Wein unglaublich gut feiern kann und dass zu einer schönen Feier auch guter Wein dazugehört.
Aber findest du bei einer, oder das finde ich manchmal schade, ist bei einer Nerd-Veranstaltung, wie du es genannt hast, mit Zombies, dass da, finde ich, manchmal viel zu hochklassige Weine ausgeschenkt werden, die in der Fülle der Weine, die da manchmal getrunken werden oder manchmal auch in der Lebendigkeit oder in der Situation überhaupt nicht zum Tragen kommen. Ich finde, auch da sollte man manchmal umdenken und versuchen, so ein wenig themenspezifischer das Ganze auszusuchen.
Bin ich voll und ganz bei dir, aber du hast es, glaube ich, auch schon selber erlebt. Gerade wenn man auch so leicht angeschossen ist, dann greift man halt vielleicht auch mal zu der Flasche, weil man jetzt in der Stimmung ist, man die Endorphine schießen ein, keine Ahnung. Dann greift man doch mal zu einer Flasche, die eigentlich vielleicht auch an dem Zeitpunkt schon keiner mehr wertschätzen kann. Ne? Also man hat es ja auch oft, je später der Abend, desto teurer werden die Flaschen eigentlich. Und eigentlich müsste man es ja genau andersrum machen. Ne? Je später der Abend wird, desto günstiger müssten wir eigentlich trinken, weil am Ende kriegen es vielleicht eh nicht mehr alle mit, so ungefähr.
Ist in der Tat auch so ein Ansatz bei vielen Weinproben, wo ich versuche, nicht die besten Qualitäten dann am Schluss zu präsentieren, sondern das dramaturgisch dann so ein wenig einzubauen, anders aufzufädeln, weil das für einen selber manchmal das Spannendere ist, auch diesen gezierten Abstieg dann zu begleiten und dieses langsame Qualitätsentwöhnen dann auch zu begleiten, wenn man es dann eben auch geschmackssensorisch, also nicht nur vom Alkohol, sondern auch von der Geschmackssensorik gar nicht mehr auflösen kann. Also vielleicht nicht den besten am Anfang, aber das dramaturgisch nochmal ganz anders zu gestalten. Das finde ich aber auch so eine Erkenntnis der jetzigen Zeit erst, die gekommen ist.
Ja, also ich glaube, früher war ja immer höher, schneller, weiter. Ne? Stand, glaube ich, immer an erster Stelle irgendwie. Aber ich glaube, ich bin da bei dir. Diese Dramaturgie ist glaube ich, ganz, ganz wichtig an solchen Abenden. Ich finde zum Beispiel, wenn im Restaurant bei der Thema Weinbegleitung, da fällt es dann oft nach dem Hauptgang zu sehr ab. Und das finde ich dann auch manchmal schade. Ne? Oder gar nicht auch nur beim Wein, auch manchmal habe ich das Gefühl, dass auch so, jetzt hatte ich meinen Hauptgang, eigentlich ist der Abend jetzt für mich gelaufen und das ist dann manchmal auch gar nicht so fair den Desserten und den Käsegängen vielleicht gegenüber. Und auch da finde ich, muss die Qualität der Gerichte natürlich sehr, sehr gut sein, aber auch der Anspruch in der Weinbegleitung sollte auch da in keinster Weise zurückgeschraubt werden. Das finde ich auch manchmal so ein bisschen schade.
Das stimmt, wenn das so diese klassische Folge ist. Manchmal ist der Vorlauf bis zum Hauptgang aber auch zu lang. Wenn man dann sagt, man hat da irgendwie seine 5 Gänge vorher oder dann kommt der Hauptgang, man ist dann schon übersättigt und man möchte einfach fast dann gar nicht mehr. Das ist dann noch mehr und noch lauter und noch...
Auch das finde ich ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren wieder ein bisschen besser geworden. So vor 7, 8, 9 Jahren, da haben sie sich ja überschlagen. Wir schicken jetzt 10 Gänge, wir schicken jetzt 12 Gänge, wir schicken jetzt 16 Gänge. Ne? Also ich kriege bei solchen Abenden auch zu viel. Oder wenn dann, wir schicken da noch einen Gruß aus der Küche und da noch einen Gruß aus der Küche. Also ich habe dann auch manchmal das Gefühl, ich würde auch gerne irgendwann mal fertig werden. Oder wir hatten mal ein Restaurantbesuch, da haben wir um 2:30 das Dessert bekommen. Also da sage ich
Wow.
dann auch, und wir waren um 8 dort. Also wir haben
Das war das Frühstücksei dann, oder?
so ungefähr, so ungefähr. Aber wo ich auch sage,
Irre.
boah, Leute, lasst uns mal hier zu Potte kommen, ne? Und
Ja.
ich finde so 6 Gänge insgesamt, so 6 bis 7 Gänge, das ist für mich so die optimale Größe oder die
Ja.
optimale Gängeanzahl für ein schönes, ausuferndes Menü. Ich brauche keine 10, 12, 15 Gänge. Also das
Ja.
finde ich, also hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Portionsgröße ab. Und es gibt ja tolle Restaurants, die auch wirklich so, ich sag mal so Löffelgerichte und dann 16, 17. Aber für mich ist das oft zu viel. Ich habe lieber 5, 6 geile Teller und dann reicht mir das in der Regel auch. Ne?
Auch das ist schon reichlich. Und dann, wie du gesagt hast, dann möchte ich auch diese 5 bis 6 haben und nicht noch einen zwischen einen draufgeschoben. Weil man sich da ja mehr oder weniger mental auch drauf einstellt, darauf freut und diese Sachen on top sind dann eher verwirrend. Hattest du mal diese absolute Speisen-Wein-Kombination, die dich total auch nachhaltig beeindruckt, wo du sagst, wenn ich das nochmal erleben dürfte?
Also ich habe in ich gehe auch tierisch gerne selber essen. Also es ist mein größtes Hobby ist tatsächlich Essen gehen.
Schön.
Also wir planen wirklich auch Städtereisen nach Hotel, nach Restaurantreservierungen und so ein bisschen. Meine Frau und ich. Und das ist unsere größte Leidenschaft. Und da sind viele tolle Erlebnisse dabei. Das muss nicht immer auch das Sterne-Restaurant sein, sondern wir haben auch wirklich schon in kleinen Trattorias, in kleinen Bistros unglaublich tolle Kombinationen erlebt. Mir fällt eine Kombination ein, die ich mal selber gemacht habe im Restaurant. Es war einfach ein Gang, der so ultra challenging war. Also es war der erste Gang im Menü bei uns damals noch auf dem Söberg in Hamburg im Zwei-Sterne-Restaurant. Und die Küche hatte halt die glorreiche Idee, Gänseleber mit roter Beete, Kirsche und Kaffee zu kombinieren. Also geniales Gericht, hat unglaublich toll geschmeckt. Das war so ein bisschen
Ja.
geschichtet, wie so ein kleines Törtchen. Aber du kommst natürlich mit allem, was du klassisch zu Entenleber und so weiter servieren würdest, hat nichts funktioniert. Also wir haben wirklich alles, was irgendwie einen Hauch Süße oder hatte, wir haben es mit Schaumwein probiert.
Wäre mein Gedanke gewesen, irgendwie so ein Sparkling Shiraz mit Restsüße oder irgendwie ein Fraser, der sowas
Ja.
leicht mousserendes Frisches hat, ein 5-Volumen-Prozent am Anfang.
Ja, ich habe es zum Beispiel mit einem hier Prosecco aus dem Piemont probiert.
Ja.
Alles, es hat nichts gepasst. Wir haben auch mit der Küche gesprochen. Können wir da ein bisschen was verändern? Es war immer ganz cool. Wir haben so die Gerichte, so die ersten Ideen bekommen. Dann hatten wir auch immer ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen, was können wir für einen Wein dazu machen, bis das Gericht dann letztendlich auf der Karte gelandet ist. Aber da war es wirklich so, es hieß dann von der Küche, das Gericht kommt heute auf die Karte und ich war, gut, ich habe halt immer noch keinen Wein dazu. Und das ist der erste
Oh,
Gang im
vielen Dank.
Menü. Ne? Und
Ja. Was ja auch
dann.
abendprägend manchmal ist, wenn der nicht überzeugt oder wenn die Weinbegleitung mit dem ersten schon voll daneben ist, dann bedarf es einiges an Aufbauarbeit.
Das bedarf einiges an Aufbauarbeit und manche Gäste holst du dann auch nicht mehr ab. Ne? Das
Ja,
ist dann,
ja.
da ist der Zug dann schon abgefahren. Und
Ja.
dann saß ich mit meinem Stellvertreter und mit meinem, also der auch eine Sommelier-Ausbildung hatte, saßen wir da im Restaurant und wir haben die Weinkarte wirklich von links nach rechts gewälzt. Und nee, das geht nicht, das geht nicht, das ist vielleicht auch zu teuer oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weil es war eben Kirsche, es war Kaffee, es war, habe ich gesagt, da machen wir einfach Beaujolais dazu. Dann guckt er mich an, ja, du kannst doch nicht im ersten Gang ein Beaujolais servieren. Sag ich, ja, aber warum denn nicht? Naja, du kannst doch nicht, wir sind im Blankenese, ne? Ultraklassisches Publikum. Kannst ja jetzt nicht im ersten Gang direkt einen Rotwein und dann auch noch ein Beaujolais und Gänseleber. Und da sage ich, naja, aber lass es uns doch mal probieren. Und dann habe ich Beaujolais-Village-Qualität aus dem Keller geholt. Und wir haben es probiert und es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Es war wirklich eine Kombination, wo ich sage, zum Niederknien. Und dann haben wir eben, dann haben wir auch angefangen mit der Temperatur zu spielen. Da haben wir gesagt, wir können ihn nicht bei normaler Rotweintemperatur servieren, weil das war dann ein Ticken zu warm. Und dann haben wir ihn so auf 10 Grad runtergekühlt. Und haben das so serviert und wir haben die Gäste da auch wirklich mit einem intensiven Gespräch drauf vorbereitet und dann hattest du natürlich auch ein paar konservative Gäste, die sich auch wirklich nicht drauf einlassen wollten, ne? Und die das auch kategorisch abgelehnt haben. Da haben wir gesagt, gut, dann haben wir gesagt, dann kriegen sie ein Glas, aber zur Gänseleber will ich immer mal ein Glas Süßwein. Dann habe ich gesagt, gut, dann kriegen sie ein Glas Süßwein, aber es wird nicht zum Essen passen. Ja, ist mir egal. Okay. Ja. Und die Gäste, die sich darauf eingelassen haben, haben wirklich eine Geschmacksoffenbarung erlebt. Und tatsächlich hatten wir in dem Zeitraum dann auch einen Tester vom Gourmillon da. Und der hat es dann damals auch in seiner Kritik sehr ausufernd beschrieben, dass es sicherlich eine der ungewohntesten, aber einer der besten Wein- und Speisenkombinationen hatte, die er je in seiner Testphase gegessen hat.
Toll, was ich eben so, also für mich selber auch mal überraschend finde, man kann sehr viel theoretisch durchspielen. Aber wird ganz oft überrascht von der eigentlichen Symbiotik der beiden Elemente, also von dem Zusammenspiel der Gegebenheiten. Und das sind manchmal so Sachen, die kann man nicht theoretisch können Wissen vorher eruieren. Also spannend, toll. Ja. Bist du dann, wenn ihr so, also in Anführungszeichen, so viel essen geht, dann eher Team Flasche oder Team Weinbegleitung?
Definitiv Team Flasche. Aber meistens in so einer kleinen Kombination. Also wir trinken meistens meistens sogar eher zwei Flaschen. Nehmen auf jeden Fall noch ein Glas Champagner vorweg oder irgendwie einen schönen Aperitif. Und dann sage ich aber auch, wenn wir jetzt im Sterne-Restaurant oder so sind, sage ich dann auch zu der Kollegin oder zum Kollegen, wenn du irgendwie was Spannendes hast oder manchmal ist die Weinbegleitung ja auch aufgeschrieben und dann sieht man ja auch, was es gibt. Dann sage ich, aber die zwei Gläser hätte ich schon auch gerne. Oder ich sage dann auch, wenn du eine coole Kombination hast, stell uns gerne noch ein Glas mit hin, probieren wir gerne aus. Und das sind dann oft so die entspanntesten Abende. Ein, zwei Flaschen und dann dazu eben immer mal noch ein Gläschen, ein Schlückchen. Das muss auch gar kein volles Glas sein. Einfach nur, um vielleicht auch die Idee des Kollegen, der Kollegin nachempfinden zu können. Finde ich dann auch manchmal einfach schon ausreichend und spannend.
Aber darf ich fragen, warum Team Flasche? Weil eine Flasche kannst du auch nun nicht bei dir zu Hause, aber auch im Restaurant alleine trinken und kannst dir jeden Wein der Welt nahezu bestellen. Was du dort im Restaurant ja auch kannst, ist es dann nicht manchmal die Paralleldramaturgie, die man durch diesen ganzen Abend dann erleben kann, wenn man zum Beispiel eine Weinbegleitung hat?
Sicherlich ein gutes Argument, verstehe ich auch voll und ganz und würde ich auch so grundsätzlich unterschreiben, aber für mich geht so ein Restaurantbesuch auch, hat immer was auch mit der Person oder den Personen, mit denen ich am Tisch sitze, zu tun. Und da will ich halt vielleicht auch einfach mal ein intensives Gespräch führen, ohne jetzt alle 20 Minuten über einen neuen Wein, über eine neue Kombination nachdenken zu müssen. Und das hat für mich einfach auch viel mit dieser Quality Time zu tun. Wenn man viel arbeitet, wenn man viel unterwegs ist, dann ist es, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, auch immer so ein kleiner Moment für uns, wo wir einfach mal 4-5 Stunden sitzen, wir reden viel, es läuft keine Flimmerkiste im Hintergrund, ne? Also es hat einfach auch, es ist für uns einfach auch Quality Time und da ist es dann auch manchmal eine Flasche Wein einfach, weil ich jetzt gerade auf der Weinkarte halt vielleicht auch eine Flasche gefunden habe, die ich schon lange mal trinken wollte oder einen Jahrgang, den ich noch nicht kenne, den man mal wieder probiert oder einen Wein, den man mal wieder probieren möchte und es ist jetzt nicht so, dass wir auch noch nie eine Weinbegleitung genommen haben. Also es kommt auch mal vor, dass ich auch sage, heute machen wir mal Weinbegleitung, weil es liest sich super spannend, was hier ist. Aber generell eher Flasche. Aber wir gehen ja auch nicht jede Woche in ein Sterne-Restaurant. Ne? Also man geht auch mal einfach nur eine Kleinigkeit essen und ist dann vielleicht auch in einem Restaurant, wo es gar keine Weinbegleitung gibt und dann läuft es ja sowieso auf eine Flasche hinaus. Ne?
Gab es da mal einen Kollegen, der dich beeindruckt hat? Also sowohl, keine Ahnung, von der Weinkarte, von der Art der Präsentation, von der Art der Weinbegleitung, wenn es die dann doch gegeben hat?
Also gab schon viele großartige Kollegen, die einen tollen Job gemacht haben. Eins der wirklich prägendsten oder faszinierendsten Erlebnisse für mich war ist letztes Jahr gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Letztes oder vorletztes Jahr waren wir in Paris ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus, Plantitude, als Restaurant im Cheval Blanc Hotel, was im französischen Michelin direkt von 0 auf 3 Sterne eingestiegen ist. Und das war eines der beeindruckendsten Restauranterlebnisse generell, aber eben auch gerade die Weinkombination. Das war französischer Sommelier. Wir haben uns eine Flasche Weißwein ausgesucht gehabt, einen kalifornischen Roussanne-Sortenrein tatsächlich. Und ich hatte ihm auch gesagt, wenn du ein paar spannende Sachen hast, stell uns gerne ein paar Gläser mit hin. Wir wollen den Abend heute genießen. Und dann hatte ich irgendwie auch noch Lust auf eine schöne Flasche Rotwein. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kenne eure Küche nicht, sie ist sehr intensiv. Such bitte eine Flasche Rotwein aus für bis zu 300 Euro und mach einfach, was zum Essen passt. Wir sind völlig offen. Und jetzt bist du in Paris in einem Drei-Sterne-Restaurant, französischer Sommelier. Du würdest jetzt natürlich erwarten, der bringt dir irgendwas sicherlich Cooles aus Frankreich, was gut ist und was jetzt wahrscheinlich in der Preisvorgabe so zwischen 250 und 300 Euro kosten wird. Und dann bin ich da so positiv überrascht worden. Er kam mit einem gereiften spanischen Garnacha
Ah, witzig.
aus Madrid von Daniel Landi, so knappe 10 Jahre
Ja.
alt. Und er hat dann am Ende 140 Euro gekostet auf der Karte.
Ach, schön.
Und da fand ich einfach, das war eine coole Erfahrung. Es war der perfekte Wein zum Essen, was wir uns ausgesucht hatten. Aber er hatte auch großartige Weine in seiner Weinbegleitung. Wir hatten einen Gang vorher, hat er uns mit hingestellt, Ramisco, also Kolarisch aus Portugal, 1900, ich glaube 62 oder irgendwie sowas, hat er dann dort in der Weinbegleitung. Ne? Und das war einfach so das war für uns tatsächlich der perfekte Restaurantbesuch. Aber auch in
Gut.
Deutschland haben wir schon tolle Sachen erlebt. Ich denke an einen Besuch im Sonora zurück, wo mit einem Rehgang und dazu dann eine Riesling-Auslese aus dem Anfang der 90er, was uns Magdalena damals eingeschenkt hat, wirklich eine bombastische Kombination. Also es gibt so Erlebnisse, viele schöne schon da gewesen. Es ist jetzt, glaube ich, schwer, da wirklich einzelne ganz explizit hervorzuheben.
Findest du, man sollte bei der Auswahl der Flasche Grenzen nach oben oder unten haben? Oder hast du Grenzen nach oben oder unten? Also sind die 300 € werden nicht jedes Mal die Grenze sein, denke ich. Aber so würdest du da auch weitergehen oder gibt es für
Also ich glaube, eine
dich?
Grenze ist ja, hat jeder Mensch für sich, wenn es ums Thema Wein geht, die ist bei uns aus der Szene wahrscheinlich deutlich höher als bei vielen unserer Gäste. Ich finde es unglaublich wichtig, mit Grenzen zu arbeiten.
Auch dem Sommelier zu sagen, das finde ich immer ganz wichtig, dass man einfach weiß, in welchem Aktionsrahmen man selber als Kollege agieren kann und wo das Wohl, also wo die Wohlfühlsituation ist.
Genau, und
Ja.
diese Grenze ist bei mir auch flexibel. Also es gibt Abende, da sage ich, ich bin heute einfach nicht in der Stimmung für einen 300 € Wein. Heute reichen auch 100 oder und heute, es ist ein geiler Tag, wir haben vielleicht auch was zu feiern, da dürfen es vielleicht auch mal 500 sein, wenn es der perfekte Wein ist. Also für mich gehört da auch schon eine gewisse Stimmung dazu. Aber ich sage ganz klar, ich kann es mir, auch wenn ich es gerne. Ich kann es mir auch, gewisse Weine kann ich mir einfach nicht leisten, ne? Die in bestimmten Preissphären liegen oder möchte ich mir vielleicht auch nicht leisten. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, das offen zu kommunizieren, dass man sich in der Preisrange bewegen möchte. Es ist auch bei uns im Restaurant, kommt es immer wieder vor, dass Gäste sagen, ja, empfehlen Sie uns doch mal was. Und dann sage ich, naja, wir haben 600 Weine auf der Karte, wollen wir das vielleicht ein bisschen eingrenzen? Ne? Da fangen wir erstmal an, wollen wir vielleicht es schon mal in der Farbe eingrenzen, weiß-rot. Sortiert ja in der Regel schon mal, sag ich mal, 40 bis 50% der Weine aus, je nachdem, wie die Karte strukturiert ist. Dann wollen sie eher was Frisches, was Gehaltvolles trinken. Aber ich finde auch die Frage nach dem Preis. Man muss das natürlich mit einem gewissen Fingerspitzengefühl machen. Man weiß jetzt auch nicht, in welcher Konstellation sitzen die Gäste jetzt da, wenn man sie nicht kennt. Ne? Ist es ein Geschäftsessen? Ist es ein Date? Und ich arbeite dann zum Beispiel in der Weinkarte, wenn ich mit dem Gast oder der Gästin spreche, die für die Weinauswahl verantwortlich ist, versuche ich schon dann auch Ich sage die Preise nicht, aber ich zeige sie zu, oder ich zeige die Weine in der Weinkarte und dann sieht der Gast ja auch, was es kostet. Und dann kann er auch stillschweigend, ohne es jetzt am Tisch vielleicht kommunizieren zu müssen, mir zu verstehen geben, in welche Richtung wir uns bewegen sollen. Also ich versuche zum Beispiel, wenn ich eine Weinempfehlung mache, 3 bis 4 Weine auch aus 3 bis 4 verschiedenen Preiskategorien. Und dann siehst du ja auch schon, bei welchen Wein, sag ich mal, der Gast zuckt, wo es ihn interessiert, oder wenn es zu hoch ist, nehmen viele Gäste körpersprachlich eine andere Haltung auf einmal ein und so eine Abwehrhaltung. Und dann siehst du, okay, in der Richtung muss ich mich nicht bewegen. Ne? Und ich würde zum Beispiel auch nie einen Wein empfehlen oder nie einen Wein einfach servieren, ohne dem Gast nicht gesagt zu haben, in welcher Preisrange wir uns bewegen, wenn er mir kein Limit gesetzt hat. Ne? Also das finde ich ist auch irgendwie, oder wenn ich auch Stammgäste da habe, wo ich weiß, in welcher Kategorie oder in welcher Preisklasse sie trinken, dann sage ich auch manchmal, wir sind da, wo wir immer sind, so ungefähr. Oder heute habe ich mal was, was ein bisschen drüber ist. Ist das in Ordnung? Ich habe auch mit manchen Gästen, die ich schon viele Jahre kenne, habe ich auch so ein Agreement. Die sagen zum Beispiel, Max, du kannst bis 250 Euro machen, was du willst. Wenn es drüber geht, sagst du bitte Bescheid. Ja, das ist natürlich ein Vertrauen, was über Jahre hinweg gewachsen ist. Aber ich finde es unglaublich wichtig, darüber zu reden. Es ist natürlich, über Geld spricht man nicht. Das ist auch immer so ein wie so eine Art Tabuthema, sag ich mal. Aber es gehört ja letztendlich bei uns dazu, weil der Gast muss es ja am Ende bezahlen. Und ich will ja auch nicht, dass er am Ende rausgeht und sagt, naja, der Wein war ja ganz nett, aber ein bisschen teuer war er schon am Ende. Ne?
Ja, damit gewinnt man eigentlich selten was. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du eben gemeint hast, dass die eigentliche Weinberatung, die beginnt nicht in dem Augenblick, wenn ich den Gast willkommen heiße, vielleicht grundsätzlich was über Wein erzähle oder übers Leben oder sonst irgendwas, sondern das ist erstmal dieses Kennenlernen. Die Weinberatung beginnt in der Tat dann in dem Augenblick, wo man seine 3, 4 Empfehlungen ausspricht und versucht, ich finde Körperkommunikation wahnsinnig wichtig, was du gerade eben gesagt hast, da interagiert man und da fängt man auch an, den Gast zu verstehen, weil wenige können es artikulieren oder können auch zeigen, also rein verbal zeigen, wenn sie sich wohlfühlen, womit sie sich wohlfühlen, sei es die Situation, die Begleitung oder vielleicht auch die eigene Gegebenheit. Und wenn man dann sieht, damit fühlt man sich wohl oder nicht, dann fühlt sich der Gast anders verstanden und dann kann man darauf aufbauen und kann richtig Empfehlungen aussprechen. Also da beginnt es eigentlich erst, die Grundkommunikation dabei. Und das vergessen viele. Also viele sagen dann irgendwie ihre 3 Empfehlungen und wenn du keine von den 3 nimmst, dann ziehen sie ab.
Ja, dann sind sie eingeschnappt, ne? Oder wenn der Gast
was schade und fatal ist.
Ja, das ist auch, was ich zu meinen Jungs und Mädels immer sage, sage ich, das ist eure Empfehlung, ihr habt das ausgesprochen, aber der Gast ist ja nicht verpflichtet, das zu nehmen und seid dann doch nicht eingeschnappt, sondern dann versucht ihr den Wein, den der Gast sich dann vielleicht auch selber ausgesucht hat, den dann ihm gut zu servieren und
optimal zu präsentieren, genau.
Genau. Und ja. Es gibt ja Situationen, dass Gäste suchen sich einen Wein aus, weil sie den unbedingt trinken möchten und denen ist auch völlig egal, was sie dazu essen. Nehmen wir jetzt mal das übertriebene Beispiel Seezunge Müllerin mit Amarone. Wenn der Gast das machen möchte. ne,
natürlich, ja.
Wenn er mich fragt, ob das passt, dann würde ich natürlich sagen, es wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Also das ist ja, aber wenn sie das trinken möchten oder wir sind jetzt, das Kinnfels, wo ich jetzt arbeite, ist jetzt auch nicht das klassische Menü-Restaurant. Ne? Bei uns essen viele Gäste 2, 3 Gänge à la carte. Und da ist es natürlich auch immer schwierig, den perfekten Wein zu finden, der zu allem passt. Und da sage ich auch immer, wenn Sie das trinken möchten, was zum Essen passt, dann machen wir individuell ein bisschen was glasweise. Wir haben knapp 60 Weine im offenen Ausschank. Also da ist für jeden und für jedes Gericht das Passende dabei. Aber wir haben auch eine Weinkarte mit 600 Positionen. Wir können auch einfach das aussuchen, auf was sie Lust haben heute Abend. Ne? Und das sind ja einfach 2 verschiedene Ansätze. Ich mag beide sehr gerne. Letztendlich muss der Gast dann entscheiden, auf was er an dem Abend Lust hat. Ne? Und wenn er sagt, ja, ich habe heute Lust auf einen schweren Cabernet oder auf einen eleganten Pinot und ich möchte aber dazu was völlig Unpassendes essen, dann ist es halt so. Ne? Und dann soll der Gast das auch bekommen. Wenn er mich fragt, ob es passt, kriegt er natürlich meine fachmännische Meinung. Aber es ist dann auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Wenn er das trinken möchte, wenn er das essen möchte, ist das vollkommen in Ordnung für mich.
Was ich mega wichtig finde, eben auch in dem Augenblick, selbst wenn er eigen agiert und er hat den Wunsch, sich darüber auszutauschen, dass man trotzdem mit seiner Fachmeinung, mit seiner Kompetenz dann zur Verfügung steht. Wo hast du deine Menschenerfahrung her? Weil du ja sagtest, damals im Berchtesgaden hattest du niemand, der dich wirklich an die Hand nehmen konnte. Also diesen typischen Lehrmeister hattest du ja in dem Fall offensichtlich nicht. Oder hattest du mal ein Vorbild? Wo du sagtest, so wie der möchte ich auch sein, glänzen, reden, strahlen, trinken.
Also ich habe mir, glaube ich, immer wieder von Kollegen, von Vorgesetzten Sachen abgeschaut, positive als auch negative Sachen. Oder also negativ meine ich Sachen, die ich nicht so machen möchte, wie sie derjenige oder diejenige vielleicht gemacht hat. Aber so diesen klassischen Mentor in dem Sinne hatte ich leider nie. Also ich habe, wenn ich jetzt so einzelne Sachen nehme, zum Beispiel betriebswirtschaftlich habe ich sehr viel in meiner Zeit am Söberg gelernt von Karl-Heinz Hauser. Wie führe ich ein großes Unternehmen mit Gourmet-Restaurant, mit Catering, mit All-Day-Dining, mit einem riesen Veranstaltungsbereich? Da habe ich einfach von ihm sehr, sehr viel gelernt, dass man einfach auch seine Zahlen kennen muss, dass man sich immer seiner Verantwortung bewusst sein muss, die man fürs ganze Unternehmen und für auch die einzelnen Mitarbeiter trägt. Ich habe, seit ich in Hamburg bin, viel von zum Beispiel Hendrik Thoma gelernt, gerade so, was auch die Weitsicht der Weinwelt angeht. Jemand, zu dem ich wirklich aufschaue, aufgrund auch seiner Offenheit sehr, sehr vielen Weinen gegenüber. Gerade in der, wenn ich mir jetzt die Wettbewerbswelt angucke, aber auch von seinem Auftritt her, habe ich mir sehr viel bei Marc Almert abgeschaut, weil ich einfach seine Art, seine Persönlichkeit sehr, sehr schätze, wie er am Tisch, auf der Bühne agiert. Und so, ich hatte nie den großen Mentor, aber ich habe mir von vielen Leuten immer wieder Sachen abgeschaut und viel, glaube ich, auch adaptiert, was ich dann in meinem Daily Business einsetze.
Ohne Frage ist eines der schönsten, beeindruckendsten, außergewöhnlichsten Anbaugebiete dieser Weinwelt die Toskana. Hier entstehen Weine mit einer Einzigartigkeit, die man nirgends in der Welt findet. Ein Wein aus der Toskana, insofern er authentisch, typisch, charaktervoll ist, kann man mit keinem Wein aus Spanien, Deutschland, Frankreich oder der Neuen Welt vergleichen. Es ist und bleibt ein Toskana und nicht selten ist dafür die außergewöhnliche Rebsorte Sangiovese verantwortlich. Und wenn zu dieser sehr außergewöhnlichen Rebsorte noch einer der besten Produzenten der Toskana hinzukommt, entstehen Weine, die eine gewisse Magie in sich tragen. Wie bei der Tenuta Vallocaia. Unfassbar spannend ist die Geschichte der Tenuta Vallocaia und sie beginnt vor über 100 Jahren. Der Großvater von Rudi Bindellas, Jean, begann als erster in der Schweiz Chianti aus der Toskana zu importieren und gründete 1909 eine Weinhandlung. Italienische Zuwanderer, die sich in der Schweiz niedergelassen haben, vermissten natürlich die Weine ihrer Heimat und waren dankbare Abnehmer für die Weine aus der Toskana. Seitdem widmet sich die Familie Bindella Italien, seiner Kultur und vertritt führende Winzer von Nord bis Süd. Während des Studiums verliebt sich Rudi Bindella in die Tenuta Vallocaia im historischen Anbaugebiet von Montepulciano. Er spürt das Potenzial in den verfallenen Gebäuden und den 2,5 Hektar Rebzeilen. Zwei Jahre später, 1985, kaufte er die Parzelle Santa Maria unterhalb von San Gonito dazu. 1986 wurde der erste zeitgemäße Weinkeller gebaut und es begann die auf der Tenuta Vallocaia ganz eigen gelebte Philosophie der Biodiversität. Es wurden Olivenhaine, die an die Weinberge angrenzen, sowie Waldparzellen erworben. 1988, ein Meilenstein für die Tenuta Vallocaia. Denn das erste Mal kommt der Bindella Vino Nobili Montepulciano auf den Markt. Er stammt aus dem Jahre 1985. 1992 ergänzt die Produktpalette der Vinsanto Dolce Sinfonia, ein Süßwein, der traditionell aus getrockneten Trauben gewonnen wird. 1999 erfolgte die Übernahme der Weinberge Fossolupaio bei Paterno, welcher 2001 das erste Mal als Montepulciano Fossolupaio auf den Markt kommt. Insgesamt beträgt die Rebfläche nun 27 Hektar. Aber auf der Tenuta Vallocaia hat man immer weitergedacht. So begann man 2004 bereits mit der Anpflanzung von Sauvignon Blanc, eine in der Toskana sehr ungewöhnliche Rebsorte, und das im Jahr 2004. Der Mut wird belohnt. Gemella 2007, der erste Jahrgang Sauvignon Blanc, wird im Nu der absolute Publikumsliebling. Im Jahr 2010 erfolgte der Zukauf von Campagnone, einer der Weinberge, die unfassbar reich an Grundwasser sind. Das Weingut umfasst nun 127 Hektar, 38 davon mit Reben bestockt und 27 mit Olivenbäumen. 2014 war die Premiere für meinen absoluten Lieblingswein von der Tenuta Vallocaia, den Vallocaia 2010, ein Vino Nobile Reserva aus den allerbesten Lagen.
Ganz nebenbei erwähnt hat der 2020er Reserva vom Fallschaftmagazin als zweitplatzierter 95 Punkte erhalten.
2015 wurde ein neuer Keller gebaut, da die 1986 errichteten Kelleranlagen nicht mehr den hohen Qualitätsansprüchen gerecht wurden. Und die Erdete 2018 wird erstmals in den neuen, modernen, technisch sehr aufwendig gestalteten Weinkellern durchgeführt. Und letztes Jahr, 2023, feiert die Tenuta Vallocaia ihr 40-jähriges Jubiläum. Auf kargen Lehmböden wachsen außergewöhnliche Weine. Und heute im Jahr 2024 blickt man auf 146 Hektar mit Rebstöcken, Olivenbäumen und Betriebsgelände im malerischen Montepulciano. Zusammen mit seinem Team und der Gutsdirektor und Kellermeister Giovanni Capuano werden sehr eigenständige Weine mit absoluter Leidenschaft auf der Tenuta Vallocaia hergestellt. Neben der Sangiovese denkt man weiter, denkt man internationaler und baut eben neben den vorhin erwähnten Sauvignon Blanc auch Syrah an und versucht dieser Rebsorte eine italienische Interpretation, eine toskanische Interpretation zu schenken. Und eines der Glanzstücke ist der Vallocaia Reserva aus dem Jahre 2019. 95% Sangiovese, auf 400 Meter Höhe, auf kargen Lehmböden gewachsen, hat man diesem Wein unfassbar viel Zeit geschenkt. 2 Jahre durfte er in großen Eichenholzfässern reifen, bevor er ein weiteres Jahr auf der Flasche bekam. Eine unfassbar einvernehmliche Nase. An schwarze Beeren, aber witzigerweise auch Zitrusfrüchten. Ganz viel Gewürze, Rauchigkeit, Schokolade erinnernd. Unfassbar komplex der Gaumen. Geschmeidige Tanninstruktur, ist dieser Wein ein Viadukt zwischen der modernen und der traditionellen toskanischen Weinwelt. Ein großes Dankeschön für einen so besonderen Wein. Und ein Dankeschön auch für die Unterstützung bei unserem Podcast, der Tenuta Vallocaia und dem Vertreter in Deutschland, dem Handelshaus Schlumberger.
Das ist eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr schade finde, dass es kaum noch die Möglichkeit gibt, dass man eben einen Mentor hat oder dass viele in unserer Branche auch zu schnell zu hoch steigen, weil die Stellen einfach dort sind und niemand sich die Zeit nimmt, 3, 4, 5 Jahre bei einem Sommelier XY, bei dir zum Beispiel, in die Lehre zu gehen und sich dort einiges von der Erfahrung abzuschauen. Aber du hast ja einige Jungsommeliers bei dir, oder? Hast du schon Ziehkinder, auf die du schon richtig stolz bist?
Also ich habe jetzt gerade ein sehr, sehr großes Sommelier-Team tatsächlich mit 3, 3,5 Jungsommeliers, ausgebildeten Sommeliers, die jetzt einfach nochmal bei mir 1, 2 Jahre mit mir arbeiten möchten. Und das macht unglaublich viel Spaß. Wir machen ein Training in der Woche, aber es ist auch das On-Job-Training, einfach wenn ich zum Beispiel auch einen korkigen Wein habe oder einen fehlerhaften Wein, dass jeder einfach dran riecht, dass sie einfach sich diese Geschmäcker, diese Gerüche einprägen, um fehlerhafte Weine auch aussortieren zu können. Das sehe ich gerade so ein bisschen als meine Aufgabe, so dieses Mentoring gerade aufzubauen. Ich finde es ganz wichtig, dass man sein Wissen weitergibt. Und ich bin mit vielen Punkten in der Sommelier-Ausbildung, wie sie gerade in Deutschland läuft, nicht einverstanden. Und sage, dann will ich zumindest in meinem Betrieb, wo ich direkt Einfluss drauf habe, einige Sachen anders machen. Und
mit welchen, wenn ich fragen darf?
Ich finde viele Lerninhalte veraltet. Ich finde, dass ich habe gerade eine Mitarbeiterin, die gerade ihre Prüfung über die IHK Koblenz laufen lässt, und was ich da jetzt so in den letzten 12 Monaten mitbekommen habe, es fängt schon einfach an, es sind Online-Termine angesetzt, die abends um 20 Uhr stattfinden, wo ich sage, die Hälfte des Kurses sind Sommeliers aus der Gastro, wie soll das funktionieren, auf einen Freitagabend um 20 Uhr einen Online-Kurs anzubieten? dann sagen die natürlich als Gegenargument, ja, aber wir haben ja auch 6 Leute aus dem Handel, die können halt nicht mittags um 12. Sag ich, ja, dann müsst ihr den Kurs halt 2-mal anbieten. Ne? Also das ist anders einfach nicht umsetzbar. Ich finde zum Beispiel, dass in vielen Bereichen auch wir gucken selten über unseren Tellerrand hinaus. Ne? Also wir beschäftigen uns natürlich mit den europäischen Weinbauländern, aber ich kenne ganz viele, die halt Übersee so ein bisschen stiefmütterlich auch behandeln. Und da gibt es so großartige Weine. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo Burgund immer unbezahlbarer wird, gibt es einfach auch in Übersee extrem gute Alternativen, was Chardonnay und Pinot angeht, die dann oft auch noch deutlich bezahlbarer sind. Und das finde ich halt oft so ein bisschen schade, dass das oft so unter den Teppich gekehrt wird. Ich finde aber, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, eben auch diese, dass die BWL und marketingrechtlichen Sachen in der Sommelier-Ausbildung viel, viel zu kurz kommen und die Jungs und Mädels kommen von der Schule und wissen nicht, wie man eine Weinkarte schreibt, ne? Geschweige denn sie kalkuliert. Und das finde ich einfach extrem schwierig. Und deshalb versuche ich das bei uns im Betrieb halt ein bisschen anders zu machen und da einfach viel von meinem Wissen auch weiterzugeben.
Seid ihr neben dem Wein auch aktiv? Also habt ihr Alternativgetränke, eine alternative Weinbegleitung? Oder findest du, es gibt ein Getränk, was mit dem Wein vergleichbar ist? Also es muss nichts Alkoholisches sein, aber
ich finde das extrem schwierig. Also es gibt natürlich viele andere tolle Getränke. Es gibt großartige Biere. Es gibt auch mittlerweile natürlich im alkoholfreien Segment über Sparkling Teas und solche Geschichten großartige Alternativen. Ich finde, ich habe aber noch kein Getränk gefunden, was diese Komplexität wie Wein hat. Finde ich, gibt es wenig. Ich finde Sake in gewissen Sachen immer ganz spannend, vor allen Dingen, wenn Wein an seine Grenzen kommt, dann finde ich eben, ist Sake oft eine ganz spannende Alternative, ist aber auch meiner Meinung nach immer noch recht komplex, das dann auch dem Gast nahe zu bringen, oder manchmal fehlt da vielleicht auch so ein bisschen die Offenheit bei manchen Gästen. Wir haben gewisse Sachen, die wir einsetzen, so auch im alkoholfreien Segment. Wir sind aber jetzt kein Betrieb, wo wir uns selber in die Küche stellen und irgendwelche Kombuchas und Essenzen und so weiter selber ziehen. Da gibt es Kollegen, die machen das wirklich großartig, aber da hat mir in den letzten Jahren einerseits die Zeit einfach auch gefehlt, durch vielleicht auch die Wettbewerbsgeschichten und so weiter, aber auch so ein bisschen wir haben zum Beispiel bei uns im Kinnfels auch keine Cocktails. Wir machen Gin Tonic, wir machen Portwein Tonic. Ich nenne es immer, wir haben 2 Komponentengetränke, wo ich Sachen zusammenführe, weil ich habe keinen Barkeeper, und um gute Cocktails machen zu können, brauche ich einfach einen Mixologen oder eine Mixologin, die sich damit auskennen und die wissen, was sie da tun. Ich sage immer ganz klar, bei uns steht Kinnfels Kitchen and Wine an der Tür und nicht Kitchen and Drinks oder Kitchen and Alkohol oder was auch immer. Und unsere Kernkompetenz ist Wein, und das haben wir von Anfang an so gesehen. Wir haben tolle Schaumweine, wir haben, wie gesagt, knapp 60 Weine im offenen Ausschank, und komm gerne zu uns, wenn du Lust auf Wein hast, und wenn du Bock auf Cocktails hast, empfehle ich dir gerne 3 Kollegen in der Stadt oder 4 Kollegen in der Stadt, wo du geile Cocktails trinken kannst.
Wenn du sagst, wo der Wein an seine Grenzen kommt, von bei dem Sake, gibt es irgendwas, wo Wein überhaupt nicht passt? Also sei es von Speisen oder auch im normalen Leben?
Wein, im normalen Leben, Wein, ich finde Wein und Kaffee ist immer irgendwie recht schwierig, also so zum Frühstück.
Ja, manchmal krass, also nicht nur zum Frühstück, sondern auch so in der Kombination, wenn du Espresso und Wein miteinander kombinierst, manchmal eine richtig Hardcore-Geschichte.
Ich trinke für mein Leben gerne Kaffee. Also ich komme so bestimmt auf meine 10, 12 Espresso am Tag. Also das ist schon so meine Koffeindosis, die ich brauche. Meine Mitarbeiter lachen mich manchmal auch aus. Aber sie wissen auch, es darf keiner die Kaffeemaschine reinigen, bevor sie mir nicht noch einen doppelten Espresso gezogen haben. Also das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz bei uns. das finde ich, also frühs mal irgendwie beim Brunch oder so ein Glas Champagner, alles gut, aber ich würde mir jetzt nicht frühs um 10 zum Frühstück eine Flasche Wein aufmachen. Also das ist so eine Sache, die macht für mich wenig Sinn. In der Speisenkombination, es gibt halt so einzelne Zutaten, finde ich, wo Wein oft an seine Grenze kommt. Natürlich gibt es ja immer Faktoren, die einspielen, die damit reinspielen. Da ist die Soße natürlich immer noch ein Faktor. Wie ist die Zutat oder die Ingredients zubereitet? Aber so generell, sage ich mal, so Sachen wie Artischocke, also gerade wenn du viel Bitterstoffe irgendwie mit dabei hast, dann kommt Wein doch manchmal an seine Grenzen. Und dann finde ich, ist Sake einfach eine andere Dimension, wo ich gerne ein Glas dazu mal trinke. Aber ich habe halt, das ist dann wiederum mein Problem mit Sake, ich habe halt selten das Bedürfnis, eine Flasche Sake zu trinken. Ne? Ich finde so ein Glas zum Essen spannend. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass ich von Sake unglaublich betrunken werde. Also das ist immer so mein Problem damit. Ich finde manchmal gewisse Biere auch ganz spannend in der Kombination, aber generell ist es halt schwierig. Es hat selten ein Getränk diese Komplexität, wie sie Wein hat.
Hat ich irgendwas anderes? Entschuldige?
Ja, also es gibt was anderes tatsächlich, wo ich eine ähnliche Komplexität habe, was ich so in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen für mich entdeckt habe, ist das Thema Zigarre tatsächlich. Also das ist so.
Okay.
Weil da auch gerade Lagerung, ne? Also es ist ein unglaublicher Unterschied, eine frisch auf den Markt gebrachte Zigarre zu rauchen oder wenn sie mal 3-4 Jahre in einem guten Humidor verbracht hat, also ähnlich wie man es auch von dem Wein kennt, ne? Und das erlebe ich eigentlich in der Intensität und in der Komplexität, ist das so eine der wenigen Sachen, die dem Wein nahe kommt, meiner Meinung nach.
Lebt ihr das im Restaurant oder wo kannst du es ausleben?
Also ich lebe es tatsächlich in meiner Freizeit aus. Ich habe mittlerweile einen schönen Humidor zu Hause, wo ich auch ein paar wirklich sehr schöne Zigarren drin habe und es genieße wirklich auch an meinen freien Tagen oder auch mal bei schönem, wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist, auch nach dem Feierabend mal noch eine schöne Zigarre zu rauchen. Im Restaurant ist es halt bei uns nicht möglich, weil unser Restaurant besteht nur aus einem Raum. Ich kann jetzt nicht irgendwie noch eine Raucherlounge schaffen. Und das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen schade, dass das halt so durch diese ganzen Nichtraucherschutzgesetze, die vollkommen richtig sind, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich habe auch noch in der Zeit angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten, wo noch geraucht werden durfte in den Restaurants und wo du nach dem Frühstücksservice schon gestunken hast, als hättest du gerade 10 Stunden in der Kneipe gesessen, ne? Und noch Aschenbecher wechseln und wo du dir deine Moves überlegt hast, wie kann ich hinterm Rücken möglichst den sauberen Aschenbecher austauschen. Und ja, also ich finde es unglaublich schön, dass in Restaurants nicht mehr geraucht werden darf, aber so diese Kultur des Zigarrerauchens und so, das ist schon was leider halt immer mehr verschwindet und ist auch ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gelehrt wird an der Sommelier-Schule, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das finde ich tatsächlich halt auch ein bisschen schade, weil es gehört halt schon zum klassischen Handwerk dazu. Und auch in den Sommelier-Wettbewerben taucht eigentlich auch fast immer eine Zigarrenfrage auf. Ich hatte auch schon ein, zwei Praxisaufgaben mit Zigarren in den Wettbewerben. Also es ist halt einfach eigentlich eine klassische Aufgabe des Sommeliers. Ne?
Das auf alle Fälle. Und es gehört, finde ich, auch zu einer gewissen Art der Genusskultur hinzu. Also wenn man es im gewissen Rahmen hält, wie mit allen Sachen, die man auch leicht übertreiben kann. Es kann Alkohol, es kann Zucker sein, es können eben auch Rauchwaren sein, aber wir haben es damals, das letzte Mal, wo ich das intensiv gelebt habe, war im Schloss Lehrbach in Bergisch Gladbach, da hatten wir auch eine Zigarrenkarte mit 100 Zigarren, also mit 100 verschiedenen Positionen, was großartig war. Also wir hatten teilweise Jahrgangszigarren, wir hatten noch Original Davidoff drauf, noch kubanische. Cool. Das war großartig, die zu leben und die intensiv dann auch zu begleiten, zu pflegen, auch die Mitarbeiter davon zu begeistern. Aber ja, es war zu einer Zeit, als im Restaurant noch geraucht werden durfte und so manches Mal eben tragisch, wenn der neben dir gerade eine Zigarre anzündete und du noch 5 Gänge vor dir hast. Dann ja. Passt natürlich. Aber ich weiß gar nicht, ob so die, gibt es noch Rauch? Also gerade in Hamburg gibt es bestimmt viele Zigarrenclubs, oder? Oder Lounges.
Es kommt gerade wieder tatsächlich. Also wir haben mittlerweile 3 Casa di Havanos, was für eine Stadt wie Hamburg echt viel ist. Also normalerweise hast du so eine pro Stadt. Wir haben die dritte jetzt, wo man eben auch drinnen rauchen kann. Die eine bauen gerade auch wirklich eine riesen Smokers Lounge mitten in der Innenstadt. Also da freue ich mich schon richtig drauf, dass man auch bei schlechtem Wetter nicht frieren muss, um mal eine schöne Zigarre zu rauchen. Ich bin voll und ganz bei dir. Im Restaurant finde ich es schwierig. Also wenn du da gerade noch gerade deinen dritten Gang hast und neben dir, der steckt sich schon das dicke Ding da an, das ist sehr, sehr schwierig. Wir diskutieren es gerade, ob wir es zumindest auf der Terrasse mit einem kleinen Humidor so ein bisschen anbieten, weil wir sind auch ein Restaurant, wo das Thema aufgesprittete Weine, also Portwein, Madeira und so, sehr explizit gelebt wird. Und unterm Strich verspreche ich mir halt auch mehr Umsatz davon, wenn die Gäste dann noch eine Zigarre rauchen, nochmal einen schönen Madeira, vielleicht nochmal eine halbe Flasche Vintage Port zu zweit oder so. Es sind einfach großartige Erfahrungen und das, finde ich, ist auch immer so ein bisschen Teil unserer Aufgabe als Sommeliers, durch das, was wir anbieten, ob es eben der Portwein zur Zigarre oder das Gläschen Süßwein zur Entenleber oder der Sherry zur Rinderkonsommee. Dadurch, dass wir es anbieten, versuchen wir ja dem Gast auch Möglichkeiten des Genusses zu offerieren. Natürlich wollen wir damit auch Geld verdienen, dadurch, dass wir Zusatzverkäufe machen, dieses klassische Upselling, wie wir es hoffentlich mal alle gelernt haben in der Sommelier-Schule, ist eine Kernkompetenz. Drum sage ich auch immer, ein guter Sommelier oder eine gute Sommeliere bezahlt sich ja am Ende selber durch ihren Zusatzverkauf letztendlich. Und es geht ja aber letztendlich nicht darum, dem Gast mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ihm einfach noch ein anderes, ein zusätzliches Geschmackserlebnis zu bilden. Und das finde ich manchmal auch so ein bisschen schade, dass das vom Gast manchmal auch falsch verstanden wird, dass der Gast halt sagt, naja, jetzt will er mir noch was verkaufen und noch was verkaufen, aber eigentlich geht es ihm ja darum, mehr Erfahrungen zu machen oder mehr Erfahrungen anzubieten.
Und ich finde, einfach auch die eigene Kompetenz dann irgendwo zu leben, also auch einen Ort zu schaffen, wo man das kann, also wo man zum Beispiel Zigarre rauchen kann oder wo man ein bestimmtes Angebot in einer Art und Form und Weise findet. Und zum anderen, was ich eben auch enorm finde, neben dem Wirtschaftlichen natürlich, auch einfach Zeiträume zu schaffen. Und gerade mit einer Zigarre schaffst du einen enormen Zeitraum, weil die ja nicht irgendwie in 3 Minuten aufgepufft ist, sondern man kommt zur Ruhe. Das ist, was ich selber am Zigarren genießen eigentlich so sehr mag, dass man sich automatisch Zeit für die nächsten 20, 40, vielleicht eine Stunde, Minuten oder vielleicht eine Stunde nimmt und zeitlos ist. Und das finde ich großartig und dafür finde ich das eigentlich unglaublich. Ich glaube aber, der Markt ist ziemlich schwer geworden, oder, für Zigarren? Ich habe gehört, dass also kaum noch wirklich nachweislich echte Zigarren aus Kuba kommen. Und viele auch sehr besondere Spezialitäten nicht mehr zu haben sind. Ich habe den Überblick seit 10 Jahren verloren.
Also die letzten 2, 3 Jahre sind extrem geworden. Also es ist, man kann da durchaus auch wieder Parallelen zu der Weinwelt ziehen. Der Hauptmarkt für Zigarren ist mittlerweile Asien, also China und Japan vor allen Dingen, wo halt einfach auch viel Geld sitzt. Und für Kuba ist halt Zigarre eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, frische Devisen ins Land zu bringen. Ne? Es ist ein kommunistisches Land, die aber unglaublich auf diese Devisen angewiesen sind. Und es finden da im Moment ganz krasse Umstrukturierungen statt. Wenn das wirklich alles so passiert, wie es im Moment in den Sternen steht, dann wird es noch krasser werden in den nächsten Jahren, was kubanische Zigarren angeht.
Inwiefern? Stärker reglementiert seitens der Einfuhr oder der Ausfuhr?
Nee, sie wollen mehr vom Kuchen, Kuba will noch mehr vom Kuchen abhaben. Also sie wollen die Zigarrenzuteilung, sie wollen mehr Anteile an den Importfirmen haben. Ne? Also das ist das, was im Moment so krass diskutiert wird. Und dass sie die Mengen an Zigarren nur noch an die Länder sozusagen vergeben, wo sie mehr als 50% der Importfirma auch besitzen. Das ist halt in Asien halt sehr häufig der Fall. Und in Deutschland ist der Importeur ja Avenue Number 5. Und da ist es halt nicht so. Und deshalb wird der deutsche Markt immer weiter rationalisiert im Moment, was Zigarren angeht. Und dadurch steigen natürlich die Preise. Also kubanische Zigarren, gerade wenn du so die Top-Marken nimmst wie Cohiba und Trinidad, das ist wirklich unbezahlbar geworden eigentlich. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch einen Unterbau, der noch halbwegs bezahlbar ist. Aber es ist natürlich schon auch, muss man sich auch fragen, muss das sein, dass ich jetzt eine Zigarre, die 20, 30 Euro kostet, teilweise, wenn du Behike von Cohiba nimmst, bist du mittlerweile bei 250, 300 Euro die pro Zigarre. Ne? Da sagen andere, ja gut, da kann ich die 100er auch direkt anzünden, habe ich das gleiche Gefühl so ungefähr. Ne?
Geht es dir aber nicht so, dass also ähnlich wie bei verschiedenen Weinen, wo ich sage, es kann kein anderer. Also wenn ich jetzt einen Riesling auslese vom Prüm nehmen oder von Willi Schäfer oder selbst von Eifel oder Schatzhofberg oder sonstiges, es kann kein anderer. Und so ist es bei mir bei Rauchwaren ähnlich. Wenn ich jetzt eine kubanische Zigarre rauchen möchte, möchte ich eine kubanische Zigarre rauchen. Ist natürlich dann immer so die Frage auch, also auch der Herkunft des Originals und so weiter, ist, wie viel ist da Einbildung? Aber ich meine zu glauben, dass es eine gewisse Geschmackscharakteristik in genau diesen Produkten gibt, die es halt ähnlich wie bei den eben zitierten Rieslingen woanders nicht gibt.
Absolut. Also ich bin tatsächlich jemand, ich rauche fast ausschließlich kubanische Zigarren, bis auf ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, eben des Geschmackes wegen. Ich kaufe die aber auch wirklich nur in Quellen, wo ich weiß, es sind echte. Also ich würde niemals anfangen, genauso wie ich nicht anfange, auf eBay irgendwelche Weine zu kaufen, würde ich da auch nie anfangen, ja, in irgendwelchen dubiosen Internetquellen Zigarren zu kaufen, sondern
Ich habe mal gehört, bei Zigarren ist es noch krasser, es sind 90% Fälschungsrate.
Ja, auch zum Beispiel, ich höre das immer wieder auch von Gästen, ja, wir haben aus Kuba tolle Zigarren mitgebracht, sage ich, ja, wo habt ihr die denn gekauft? Ja, an der Straße da, das müssen ja echte sein. Ja, nee, also das ist zu 99,9% ist die gefälscht und ich würde zum Beispiel in Kuba selber, glaube ich, so gut wie keine Zigarren kaufen, weil sie das, was gut ist, geht wirklich in den Export und verlässt die Insel relativ zügig und ich bin da bei dir, aber ich bin auch nicht bereit, jeden Preis für eine Flasche Wein zu bezahlen, nur weil der Markt das im Moment hergibt. Ne? Also ich hatte früher viel, viel mehr Burgunder zum Beispiel auf der Karte, aber ich bin nicht bereit, jeden Fantasiepreis für namhafte Burgunderwinzer zu bezahlen. Ne? Auch wenn die Qualität sehr, sehr gut ist. Aber
auch wenn der Kunde es bezahlen möchte? Also das ist ja immer so eine Diskussionssache. Warum soll ich das nicht auf die Karte nehmen, wenn A, der Kunde dafür da ist, sich freut, wenn er einen Wein XY bekommt und ich ihn bekomme und ihn genau dafür anbieten kann. Also warum nicht? Nur weil der Preis sich da verändert hat, warum soll ich darüber richten, wenn ich...
Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir in Hamburg nicht unbedingt die Burgundstadt sind. Das ist in München oder so oder in anderen Städten vielleicht einfacher. Der Hamburger Gast ist kein Burgundertrinker. Das ist aber
vor 10 Jahren mit Bordeaux genauso, also wo jeder über die Preise sich echauffiert hat und letztlich lief es ja dann trotzdem.
Ja, im Moment ist es halt der Pinot. Bordeaux würde ich in Hamburg immer auf der Karte haben, weil Hamburg ist auch einfach schon seit Jahrhunderten aufgrund des Hafens und so weiter, ist einfach eine Bordeaux-Stadt und Bordeaux funktioniert in Hamburg immer. Man muss natürlich immer so ein bisschen seine Angebot und Nachfrage. Zum Beispiel meine Top-Burgunder habe ich früher fast ausschließlich an skandinavische Gäste verkauft. Aber auch das findet nicht mehr in der Form statt, weil die Skandinavier verstanden haben, ich muss vielleicht gar nicht die 700, 800, 1200 Euro für den Schieß mich tot, Chambertin von Rousseau oder keine Ahnung was bezahlen, sondern gerade in Deutschland haben wir ja sehr, sehr gute Alternativen im Pinot-Bereich. Also zum Beispiel, ich verkaufe jetzt meine ganzen Top-deutschen Pinots. Das ist das, was die Skandinavier im Moment bei uns trinken. Also so à la Hunsrück von Fürst, Rings, Keller, Huber, wie sie alle heißen. Das saufen bei uns die ganzen Skandinavier und mit einer großen Freude und freuen sich noch, dass sie eben das für relativ bezahlbares Geld bekommen. Und natürlich
also haben du wir hast auch es nicht aus Boykott dem Burgund gegenüber gemacht, dass du ihn nicht oder weniger einkaufst, sondern mehr aus dem heraus, weil du eine Offenheit bei deinen Gästen entdeckt hast.
Ich habe eine Offenheit bei den Gästen entdeckt und wir sind ein eigenes, also unser kleines Restaurant, wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund stehen und es ist, ich muss da manchmal halt auch ein bisschen abwägen, ob ich jetzt mehr Kapital in drei, 5, 18 Flaschen Burgundbündel, was ich dann vielleicht auch über ein, zwei Jahre natürlich entsprechend verkaufe. Oder ob ich halt Sachen auf die Karte nehme, die sich einfach auch schneller drehen und wo ich einfach im Cashflow bleibe. Ne? Und das sind einfach halt auch so Entscheidungen. Und ich beobachte das jetzt ganz interessiert. Die Subskription in Bordeaux sieht ja so auch und auch jetzt die ersten Ankündigungen im Burgund, dass die Preise nach unten gehen werden, weil es ist ja jetzt, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, zieht ja auch nicht mehr das Argument, es gibt keine Menge. Ne? Also das war ja das Argument in 2021, warum die Preise im Burgund so durch die Decke gegangen sind, dass aufgrund von Frost und so weiter zu wenig Menge da war. Aber gerade der 22er und 23er Jahrgang sind ja mengenmäßig wirklich mehr als genug da. Und da müssen sich jetzt einfach die Preise etwas normalisieren, sage ich mal. Ne? Grundsätzlich bin ich da schon dazu bereit, auch teure Weine auf die Karte zu nehmen. Wir verkaufen das auch, aber ich vertrete die Meinung nicht um jeden Preis. Und so ist es mit Zigarren aber auch. Ne? Also ich muss nicht die 300-Euro Zigarre rauchen, obwohl es das Original aus Kuba ist. Es gibt auch in Kuba spannende Alternativen aus der zweiten, aus der dritten Reihe, die in einem deutlich bezahlbaren Preisrahmen liegen.
Ja, bei der Erlebnisgestaltung nenne ich es mal bei euch im Restaurant, wie weit bist du dort mitverantwortlich? Also Wandfarbe, Musik, Glasauswahl, also sind solche Sachen für dich wichtig oder hast du das genommen, was dort gegeben ist und versuchst damit zu arbeiten?
Nee. Das Schöne beim Kinnfels, wo ich jetzt bin, ich habe das Restaurant von Anfang an mit begleitet. Also wirklich vom ersten Tag der Konzeptplanung mit der Familie Kinnfeld, die eben ja namensgebend für das Restaurant steht. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Max, wir wollen ein zweites Restaurant öffnen. Könntest du dir vorstellen, das mit uns zusammen zu machen? Und weil es soll der Fokus ganz klar auf dem Thema Essen und Wein liegen. Und wir haben die ersten Gespräche dazu schon, ich glaube, 2016 oder sogar schon 2015 geführt. Oh, wow. Da habe ich gesagt, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Ich bin aber im Moment mit dem Söberg und so ganz happy. Aber lass uns mal drüber reden. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, dann ist es erstmal so ein bisschen eingeschlafen, weil die Immobilie, in der wir jetzt tatsächlich auch das Restaurant haben, damals uns schon mal angeboten wurde, dann aber dann doch nicht mehr zur Verfügung stand. Aber nach knapp zwei Jahren ist der Eigentümer wieder auf uns zugekommen, hat gesagt, es hat sich doch was geändert. Also wenn ihr noch Interesse habt, können wir uns gerne noch mal unterhalten. Und dann war auch für mich einfach zwei Jahre später mit Familie Kinnfeld, wir haben uns noch mal zusammengesetzt und haben gesagt, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Und dann haben wir eben angefangen, das zu planen, wirklich von wie wollen wir es machen, was soll die Kernkompetenz sein, wie soll es aufgebaut sein. Und dann hatten wir, also und von daher hatte ich das Glück, einfach das von Anfang an mitgestalten zu können. Wir haben uns, gerade was das Design und so weiter angeht, haben wir das Glück gehabt, noch eine gute Freundin mit ins Boot zu kriegen, die auf Interior Design und so weiter spezialisiert ist. Und die hat uns eben das ganze Design gemacht, wo wir aber auch immer mitreden konnten. Sieht alles gut aus, aber wir brauchen es ein bisschen anders von der Funktionalität. Weil es war für uns auch wichtig, das Restaurant ist, nennen wir es mal, platztechnisch etwas schwierig, also logistisch gesehen, so von Abläufen, von den räumlichen Gegebenheiten. Und da mussten wir einfach sehr, sehr viel optimieren. Und es war eben wichtig, ein Restaurant zu haben, was auch, oder war uns wichtig, was sehr flexibel ist. So, wir wollten, dass die Tische alle die gleiche Form haben, dass wir einfach auch Tische individuell zusammenstellen können, dass wir, der Gast ist jetzt doch zu fünft und nicht zu dritt, wir brauchen noch einen Tisch mehr, dass wir nicht das halbe Restaurant umstellen müssen, sondern einfach einen Tisch noch dran schieben können. Sowas war uns zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und da konnten wir einfach sehr viel mit einbringen. Ich finde, eine Atmosphäre ist unglaublich wichtig, steht außer Frage. Aber es ist nicht alles, sondern da gehören ganz viele Komponenten dazu. Natürlich so Sachen wie Licht, Farbe. Ich finde Stoffe in einem Restaurant immer ganz wichtig, einfach auch schon unter der Funktion des Schallschluckens. Das finde ich bei vielen modernen Restaurantkonzepten, wenn du dich anschreien musst an einem Zweiertisch, weil einfach nichts im Raum ist, was auch nur irgendeinen Stück Schall schluckt, finde ich das oft sehr, sehr anstrengend. Ne? Dann ist die Musik vielleicht noch sehr laut, dann bist du heiser, wenn du aus dem Restaurant kommst, so ungefähr. Ne? Und hattest eigentlich nur einen Abend zu zweit. Ne? Das finde ich oft sehr, sehr anstrengend. Und da konnten wir einfach viel mit einfließen lassen. Ich sag mal, Geschirr verantwortet zum Beispiel Kirill, der eben für die Küche verantwortlich ist. Ich entscheide, oder ich mache Vorschläge, was Gläser und so weiter angeht, aber wir entscheiden immer alles zu dritt. Ne? Also,
aber bei der Gesamtgestaltung des Raumes, hattest du da irgendeinen Gedanken, wo du sagst, das funktioniert am besten für Wein, weil Wein ja doch schon von vornherein ein elementares Thema dabei war? Oder war das erstmal egal, sondern das ging rein um die Wohlfühlatmosphäre?
Tatsächlich ging es eher um die Wohlfühlatmosphäre. Ich fand es wichtig, dass wir ordentliche Gläser haben, dass wir...
Was habt ihr da?
Wir arbeiten mit zwei Gläsern, anfangs tatsächlich auch nur mit einem. Das hatte aber auch vor allen Dingen letztendlich dann auch irgendwann budgettechnische Gründe, sage ich mal, weil einfach...
Mit einer Marke oder nur mit einem Glas?
Mit einem Glas tatsächlich. Also am Anfang haben wir tatsächlich nur mit dem Gabriel-Glas gearbeitet, als Universal-Glas. Ja. Da hatten wir aber auch noch die Idee, dass wir doch mehr, sag ich mal, Weinbar sind. Also, dass es doch auch ein bisschen easier noch ist. Da hatten wir gar nicht so die Gedanken daran, dass bei uns Weine für 1.000 Euro getrunken werden oder so. Ne? Sondern da war wirklich, dass wir doch auch die Gäste kommen, trinken ein Glas, essen ein bisschen Käse dazu und gehen wieder. Aber es hat sich dann doch relativ schnell so rauskristallisiert, dass man uns doch eher als Weinrestaurant wahrnimmt und dass auch der Genuss von großen Weinen eine Rolle spielt. Und dann haben wir relativ schnell dann auch nachgelegt und haben noch ein Glas für große Weine sozusagen mit reingenommen. Und da arbeiten wir mit dem, ich glaube, das ist eine Glasserie, die du nicht so gerne magst. Das ist die Definition von Spiegelau.
Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne mag. Also ich habe da nichts mit mögen oder nicht mögen. Das ist, dass ich sie nicht so vorteilhaft finde zum Verkosten. Aber sie haben den Zeitgeist getroffen. Der Weg, den sie gegangen sind, war nicht unbedingt vielleicht smart oder fair. Ich glaube, das fällt ihnen so ein bisschen auf die Füße. Aber ein Glas zu kreieren, was maschinengeblasen ist, was damit den Zeitgeist trifft. Also die meisten werten ihr Glas ja an der Feinsinnigkeit, also an der Dünnhaftigkeit, an der Haptik und am Gewicht, und damit haben sie also jeglichem Gästewunsch entsprochen. Hm. Ich finde nur, sie bringen nichts rein von der Gustatorik her. Aber das wirst du anders beurteilen, weil du ja da wesentlich feinsinniger bist aufgrund eben auch deiner Erfahrung, deiner Verkostungserfahrung. Und das sind manchmal eben auch persönliche Präferenzen. Und das, was, glaube ich, die Definition geschafft haben, ist halt preisgerecht oder nicht preisgerecht, ist ein doofes Wort, aber preisattraktiv aufzutreten.
Na gut, aber das ist schon ein riesengroßer Faktor. Also du kannst das sicherlich auch aus deiner Zeit in deiner Weinbar bestätigen. Gläser kaufen ist einfach auch sehr, sehr viel Geld, was da im Jahr für drauf geht. Ne? Also
Es ist total, aber wenn du das einigermaßen wirtschaftlich durchkalkulierst, wenn du auch mit deinen Mitarbeitern deine entsprechende Schulung machst und versuchst, das bewusst mit denen anzugehen, dann ist es ein Mehrwert, der unbezahlbar ist. Also wenn du ein ordentliches, mundgeblasenes Glas in der Weinbar hast, du trainierst deinen Spüler oder deinen Polierer darauf, dass der ist, oder es gibt ja auch Maschinen, wo du es noch nicht mal mehr brauchst, nutzt das entsprechend und kannst ein vernünftiges Glas nehmen. Wir haben den Mehrwert der Gläser, wir hatten damals die Zia Vision, logischerweise, bei uns im Angebot, und haben die Gläser parallel verkauft. Und dadurch, dass die Leute gerne zum gleichen Preis, als wenn sie es irgendwo im Netz bestellt hätten, bei uns gekauft haben, haben sich die Glaswerte, also haben sich die Glaskosten amortisiert. Also wir hatten eigentlich faktisch niemals Glaskosten.
Auch das verstehe ich voll und ganz. Und ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, ist ein riesengroßer Punkt darum. Wir Sommeliers haben alle, was das Thema Glas angeht, glaube ich, auch so ein ego-persönliches Empfinden. Und da gibt es auch wenig richtig oder falsch. Letztendlich muss jeder Sommelier zu dem Glas stehen, mit dem er arbeitet. Ne? Oder wo er es beeinflussen kann. Es gibt ja durchaus auch Sommeliers, die haben darauf keinen Einfluss, weil das vom Betrieb her vorgegeben wird. Und die Entscheidung trifft ja dann meistens irgendjemand anderes und nicht unbedingt der da mitarbeiten muss letztendlich. Bei uns war aber auch zum Beispiel deshalb haben wir auch nur zwei Gläser, auch das Thema Platz einfach, ne?
Ganz großer Faktor.
Wir haben nicht die Möglichkeit, bei uns fünf, sechs verschiedene Weingläser in entsprechender Menge vorzuhalten, ne?
Ja.
Das ist ein riesengroßer Faktor. Und dann habe ich gesagt, okay, es wird nie hundertprozentig perfekt sein, aber ich versuche den möglichst perfekten Weg zu nehmen. Ich finde, das Gabriel-Glas ist ein perfektes Universalglas. Du hast toll, viele Schaumweine funktionieren daraus ungemein gut. Für einen offenen Ausschank ist es ein sehr, sehr gutes Glas. Und mit dem Spiegelau Definition haben wir eben auch, wo der Gast dann merkt, wenn er eine Flasche bestellt, dass er einfach nochmal sich ein bisschen abhebt davon, dass es auch so eine Gefühlssache ist. Ich bin bei dir, dass es sensorisch sicherlich nicht das perfekte Glas ist. Ich habe bei manchen Weinen manchmal das Gefühl, dass es den Wein auch manchmal ein bisschen nackt macht, also dass es ein bisschen zu sehr manchmal auch die Schwächen des Weines zeigt, aber grundsätzlich mag ich dieses Glas einfach von der Haptik und vom Mundgefühl und auch vom allgemeinen Trinkgenuss sehr, sehr gerne. Ich bin bei dir, dass es nicht das
Aber da
beste
bist du ja.
Degustationsglas ist, sondern dass es ein sehr schönes Trinkglas ist.
Da bist du bei der Auswahl ja schon sehr zeitgeistig. Wir hatten bei uns teilweise 10 bis 15 verschiedene Gläser. Aber da haben wir natürlich auch, also zum einen muss man es in die Relation setzen. Wir waren eine Weinbar. Also da will man natürlich spielen. Auf der anderen Seite hatten wir maximal 30 Plätze. Also von dem her kann man das natürlich anders einsetzen. Hat natürlich auch Hauptgläser und Gläser, wo wir mit spielen wollten. Kann es mir aber auch ganz klar vorstellen, wenn wir jetzt doppelt oder dreimal so groß gewesen wären, also 50 oder 70 Leute hätten, hätten wir diese Spielchen nicht machen können. Aufgrund dessen, wenn du Zehnertische hast, dann kannst du nicht von jedem Glas, welches du dort anbietest, 12 oder 18 Stück da haben. Und nichts ist peinlicher, als wenn an einem Tisch dann irgendwie die Hälfte die Gläser bekommen, die andere Hälfte die Gläser. Oder wenn du eine Weinfolge hast, du sagst, wir probieren jetzt Pinot. Und nimmst vorher das XY-Glas und nimmst danach dann irgendein anderes Glas, aufgrund dessen, weil die entweder in der Spüle sind, überall vergeben sind. Da ist dieses Sicherheitsdenken, was du dort an den Tag gelegt hast, schon mehr als vernünftig. Einfach auch der Fairness auch dem Wein gegenüber. Also nicht nur der Konsumenten oder eben auch dem Betreiber oder einem selber, sondern eben auch dem Wein gegenüber, dass er eine möglichst gleiche Präsentationsfläche immer wieder bekommt.
Genau.
Komm ich da politisch rüber, weil du vorhin gesagt hast, ich mag das nicht?
Nee, das hat mit Politik nichts zu tun. Also
Okay.
auch ich mag gewisse Gläserserien nicht, weil ich sie vielleicht unpraktisch finde oder sie mir auch optisch vielleicht einfach nicht gefallen. Das meinte ich damit, dass jeder Sommelier, glaube ich, schon auch ein kleiner Glasfetischist vielleicht auch ist und
Nee, war ich eigentlich gar nicht und habe mich dafür gehalten. Also fetisch schon, dass ich das ganz interessant fand und das Thema sehr interessant finde, aber ich wollte da niemals parteiisch irgendwie sein, sondern habe mich da immer sehr offengeistig vermutet, aber ich hoffe, das kommt nicht irgendwie anders rüber. Sorry.
Nein, nein, dann kam das von mir jetzt vielleicht falsch rüber, weil
Okay.
das Thema kam ja schon bei ein, zwei deiner Podcast-Folgen so ein
Ja,
bisschen
ja.
auf und du stehst immer zu deiner Meinung und das ist ja auch grundsätzlich wichtig, aber letztendlich, wie gesagt, muss jeder Sommelier mit sich im Reinen sein, mit welchen Gläsern er arbeiten möchte. Und
Ohne Frage.
es gibt da verschiedene Faktoren, die wir gerade besprochen haben, die da eine Rolle spielen. Wir sprechen auch ganz offen mit den Gästen zum Beispiel drüber, weil zum Beispiel auch unsere offenen Weine, die Rotweine gehen dann eben die meisten auch ins Gabriel-Glas und dann sagen die Leute, ja, aber das ist doch eigentlich ein Weißweinglas und dann sprechen wir da auch drüber. Oder viele Gäste sind auch immer noch irritiert, wenn du einen Schaumwein nicht in einer klassischen Flöte oder einem flötenähnlichen Glas servierst. Und wenn du dann mit den Gästen drüber sprichst, finden es viele auch ganz spannend und lassen sich auch drauf ein oder ähnlich sehe ich das auch mit Karaffieren und Dekantieren. Man muss halt einfach mit den Gästen drüber reden. Und letztendlich sollte der Gast natürlich gerade bei so Sachen wie Karaffieren oder so, das letzte Wort haben. Aber wenn ich jetzt keine Flöte da habe, dann kann der Gast noch so sehr eine Flöte wünschen für sein Champagner. Da sage ich dann einfach, da stelle ich dann
Das
meine
könnte.
Kompetenz auch ein bisschen darüber und sage, die Flöte ist halt einfach kein gutes Schaumweinglas. Ne? Nur weil wir es seit, weiß ich nicht, 80 Jahren meinen, dass das da reingehört, macht es das Ganze ja noch nicht richtiger. Ne?
Karaffiert und dekantiert ihr viel oder eher weniger?
Es war mal deutlich mehr. Ich habe es ein bisschen zurückgefahren.
Weil?
Ich auch meine Erfahrung gemacht habe. Früher war ich vielleicht auch ein bisschen ungestümer, was das Ganze anging, und habe deutlich mehr karaffiert. Ich karaffiere zum Beispiel mittlerweile kaum noch Pinots, was ich früher immer mal gemacht habe, gerade bei Jungen. Mittlerweile mache ich es eigentlich fast gar nicht mehr. Mittlerweile würde ich sogar fast so weit gehen, dass wir mehr Weißweine karaffieren als Rotweine.
Bin ich ganz bei dir.
Ne, also ein riesengroßes Gewächs, viele Chardonnays, auch sehr, wir haben ja auch eine große Überseeauswahl mit vielen Shannons und aus Südafrika und so weiter. Die brauchen einfach oft die Luft, weil sie auch in der Regel auch noch jünger getrunken werden als die meisten Rotweine, ne? Und noch nicht
Ich finde aber auch, dass die Rotweinstrukturen sich verändert haben in den letzten Jahren und die oftmals gar nicht so diese massive Luft be be bedürfen, beziehungsweise. Und dann vielleicht auch mit der Veränderung der Glasqualitäten sich in den Gläsern anders verändern.
Ja.
Also, dass sich da auch viel getan hat.
Das hat natürlich vor allen Dingen mit diesem Lower Alkohol und so weiter auch zu tun, ne? Also, dass wir niedrigere Alkoholwerte wieder haben, dass ich nenne es mal diese Blockbuster nicht mehr im großen Stil, vielleicht in den meisten Restaurants getrunken werden. Aber ich finde eine Karaffe ein unglaublich wichtiges Tool. Ich arbeite mit zwei verschiedenen. Ich habe jetzt auch nicht die Riesenkaraffen. Ich habe eine relativ schlanke, die ich für die meisten Weißweine benutze. Und dann habe ich so eine etwas bauchigere, die, ja, ich glaube, sie heißt sogar auch New York Apple. Die hat halt so eine Apfelform, sage ich mal. Die ist halt unglaublich handlich. Also man muss sich das bei uns einfach vorstellen. Wir haben 50 Sitzplätze, und gerade wenn es dann halt auch richtig rund geht. Wir hatten gestern Abend zum Beispiel unglaublich viele weinverrückte Tische, weil es waren zwei, drei Weinmessen in Hamburg, und das heißt für uns einfach immer, wir haben viel zu tun mit weinverrückten Menschen, wo dann halt teilweise auch auf dem Tisch 2 bis 3 Flaschen gleichzeitig laufen. Und wenn ich dann jedes Mal so eine Karaffe wie früher mit einem 30 cm breiten Teller oder mit einem 30 cm breiten Glas habe, wo soll ich die denn alle hinstellen, wenn der Laden voll ist? Dann brauche ich ja einen extra Bartresen nur für Karaffen. Und deshalb haben wir halt uns eher für schlanke Karaffen entschieden, auch so ein bisschen aus platztechnischen Gründen. Und ich arbeite dann halt auch mal mit ein bisschen mehr Schwung beim Karaffieren oder ein bisschen langsamer Karaffieren. Und so kann man dann schon relativ viel beeinflussen und viel dem Wein dann auch unter die Arme greifen, sodass der Gast dann relativ schnell sein gutes Trinkvergnügen hat, ne?
Welche Tools brauchst du noch? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das brauche ich jetzt neben Kellnermesser zum Arbeiten? Das ist für mich essentiell.
Also ich finde so Sachen wie Crop-Stops sind wichtig. Wir sind ein Restaurant, wo wir relativ viel mit Korowa auch arbeiten. Ich finde ein gutes Kellnermesser also einfach wichtig, ne? Wo man die Kapsel richtig mitschneiden kann und wo man den Korken auch sicher rausbekommt. Und essentielles Tool, also mittlerweile sogar würde ich fast sagen, das Wichtigste ist Durant, ne? Also da führt kein Weg dran vorbei.
Ja,
Also
also
gerade weil wir
finde ich auch
auch.
gerade, wenn wir auch wieder mit älteren Sachen arbeiten und so weiter, das ist,
Ja, wir.
was findest du total unsinnig? Welches Tool würdest du deinem Nachbarn schenken?
Was ich so ein bisschen schwachsinnig finde, sind diese Kapselschneider oder sowas.
Ja. Die
Keine Ahnung, weil.
Spannend, wer sowas eher erfunden hat, ne? Das also.
Ja, also vor allen Dingen halt schneidet er halt an der völlig falschen Stelle die Kapsel, ne? Das
Ja,
ist halt so, was mich daran stört. Und ja, so diese Aerator oder also wo der Wein dann so durchläuft und belüftet werden soll. Also da habe ich
ja.
den Sinn noch nicht so richtig danach verstanden, weil das wirkt für mich immer wie, als jage ich es einmal durch einen Mixer so ein bisschen dann den Wein, ne? Also das
Die
sind.
Weine kommen auch ganz anders an als im großen Glas oder im Dekanter, finde ich. Also sie kommen total verstört an. So als hätte man das Gefühl, oh Gott, was jetzt mit mir passiert?
Ja,
Nach
das
einer
ist,
Achterbahn fahren.
als hätte ich ihn vorher halt einmal komplett geschüttelt, so ungefähr, ne? Also
Ja.
das finde ich, ist auch wo ich auch meinen Jungs-Sommeliers und so immer sage, die Flaschen werden mit Sorgfalt behandelt. Ne? Die werden nicht rumgeshakt, die werden nicht gedreht oder irgendwie sowas, sondern begegnet dieser Flasche auch mit einer gewissen Ehrfurcht und honoriert einfach auch die Arbeit, die der Winzer da reingesteckt hat, um uns den perfekten Wein zu machen. Und dann sollte es auch unsere Aufgabe sein, den perfekt ins Glas zu kriegen, dass wir unseren Teil zum Genuss beitragen.
Ich finde, da ist die Welt auch ganz schön unsensibel geworden. Also wenn ich mich zurückerinnere, vor vielleicht 10 oder 20 Jahren, bei ganz, ganz wenigen ist es heute noch so, aber da hat man Wein auch erst mal 2 Wochen vorher, also nachdem der mit UPS geliefert wurde, zur Ruhe kommen lassen. Da achtet heute keiner mehr drauf. Oder eben nicht bei extremen Hitzetemperaturen oder sonstiges. Oder eben, wenn man den aus dem Keller geholt hat, nicht mit einem großen Schwung irgendwie nochmal dreimal umhergeschwenkt, sondern ihn mit Ruhe behandelt. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Also für mich war eine Erklärung zum einen, vielleicht weil die Geschmackssensibilität sich verändert hat, vielleicht auch weil die Weine sich verändert haben, aber es fiel mir ganz, ganz oft ganz gravierend auf, dass früher wesentlich mehr Sensibilität dem Wein gegenüber an den Tag gelegt wurde, als es heute ist.
Ja, also würde ich tatsächlich sofort unterschreiben. Also hat, glaube ich, aber auch generell was mit einfach unserer viel schnelllebigeren Welt zu tun, in der wir heute uns befinden. Ich glaube, es wird aber auch einfach nicht mehr richtig gelernt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Naja, das haben wir halt schon immer so gemacht, dass der Wein auf die Karte kommt und eingeschenkt wird. Und ob der jetzt noch dreimal gerüttelt wurde oder nicht, hat mir halt auch nie jemand gesagt. Also ich glaube, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber wir sind jetzt zum Beispiel auch wieder dazu übergegangen, vor ein paar Monaten Gläser wieder zu avinieren. Das ist auch was so in den letzten Jahren komplett verschwunden ist. Aber ich jetzt für mich die Erfahrung gemacht habe, du kannst noch so eine geile Spülmaschine haben, du kannst noch so ein geiler Glaspolierer sein. Es kann immer was.
Das macht viel aus.
Es kann immer was, genau, es kann immer was im Glas drin sein. Und ich habe jetzt wieder bei uns jede Flasche, die verkauft wird, wird das Glas aviniert. Also wir machen das jetzt nicht beim Hauswein Weißburgunder Glas, da machen wir es nicht, aber bei jeder Flasche, die verkauft wird, werden die Gläser und gegebenenfalls die Karaffe aviniert. Und es ist auch ganz spannend, die Reaktion der Gäste. Wir erklären den Gästen, was wir machen und warum wir das machen, und die Gäste sagen dann, und auch wirklich so mittleren Alters oder auch, oh, das habe ich noch nie gesehen. Und da finde ich, Da nehmen wir vielleicht auch so ein bisschen Tempo dann raus, aber zum Wohle des Weins, finde ich, bin ich ganz happy, dass wir das jetzt wieder eingeführt haben.
Zum einen zum Wohle des Weines, zum anderen auch um diese nochmal ganz eigene Kommunikationsebene zu schaffen, also wo man sich mit dem Gast austauschen kann, wo man was erklären kann und wo ich finde, dass man Mehrwertigkeit auch vermitteln kann, weil der Wein ja im Restaurant mehr kostet, logischerweise, als wenn man ihn sich irgendwo auf der Straße oder im Internet bestellt. Und diesen Mehrwert muss man ja neben der eigentlichen Location, dem eigentlichen Restaurant oder der Weinbar auch gerecht werden. Und das ist ja oftmals durch Service, dass man diesem Mehrwert mit einer entsprechenden kleinen Serviceleistung gerecht wird. Und also dieses Avinieren, einfach so ein kleines Tool, was vielleicht 3, 4, 5 Minuten in Anspruch nimmt, aber so viel eigentlich auch rechtfertigt und bringt.
Absolut. Ne? Und die Erfahrung ist tatsächlich jetzt, wir machen das jetzt so seit knapp 3 Monaten wieder, dass es bei den Gästen unglaublich gut ankommt und ich auch das Gefühl habe, dass es den Wein einfach gerechter wird. Und und ich habe im Moment die Manpower und dann machen wir das auch gerne und nehmen uns die Zeit dafür, auch im größten Stress das zu tun.
Piwi-Rebsorten sind absolut, wenn man so sagen möchte, der heiße Scheiß. Wenn es eine Entwicklung in der Weinwelt gibt und das global betrachtet, also nicht nur in Deutschland, dann sind es Piwi-Rebsorten. Und obgleich der Name Piwi für pilzwiderstandsfähig steht, also ein deutscher Begriff ist, begann die Geschichte nicht in Deutschland, sondern im 19. Jahrhundert in Frankreich und in der Schweiz. Als Reaktion auf die massiven Verluste durch Pilzkrankheiten wie Mehltau und die Reblausplage, die den europäischen Weinbau stark beeinträchtigte. Einige der frühesten Arbeiten zur Entwicklung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten wurde von französischen und Schweizer Züchtern durchgeführt. Besonders bemerkenswert ist die Arbeit von Hermann Müller, bekannt als Müller-Thurgau, der in der Schweiz tätig war und ebenfalls zur Entwicklung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten beitrug. Doch erstaunlich ist, was Deutschland für die Entwicklung der Piwi-Rebsorten geleistet hat. Ein bedeutendes Zentrum für die Entwicklung von Piwi-Rebsorten ist das Julius-Kühn-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, das sich auf die Züchtung und Erforschung von widerstandsfähigen Rebsorten spezialisiert hat. Doch was macht Piwi-Rebsorten eigentlich so interessant? Sie sorgen dafür, dass der Einsatz von Pestiziden reduziert werden kann. Sie fördern die Biodiversität, da weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Dadurch wiederum können Winzer nachhaltiger arbeiten und den ökologischen Fußabdruck ihrer Weinproduktion verkleinern. Piwi-Rebsorten können eine Lösung für den Klimawandel sein, da sie oft widerstandsfähiger gegen extreme Wetterbedingungen und Temperaturveränderungen sind. Nicht zu vergessen ist hierbei der wirtschaftliche Vorteil der Piwi-Rebsorten, da sie den Bedarf an teuren Pflanzenschutzmitteln und die Kosten für deren Anwendung enorm verringern. Durch den Anbau von Piwis können auch Regionen Weinbau betreiben, die sonst aufgrund hoher Pilzbefallsraten nicht geeignet wären. Und letztlich profitieren auch die Verbraucher vom Genuss von Piwi-Rebsorten, da diese umweltfreundlicher und auch gesundheitlich unbedenklicher sind. Und die Piwi-Rebsorten fördern die Innovationskraft im Weinbau, indem sie Winzer dazu anregen, neue Anbaumethoden und Strategien zu entwickeln. So auch Roberto Anselmi. 2023 hat Anselmi erstmals einen Wein mit anteiligen Piwis auf den Markt gebracht. Ein lang angedachter Plan, denn schon vor Jahren hat Anselmi ca. 30 Hektar mit 40.000 pilzresistenten Piwi-Rebsorten bepflanzt. Und das in der renommierten Lage Capitel Foscarino. Auf vulkanischen und Kalkgestein gewachsen hat man in dem San Vincenzo traditionelle Rebsorten wie den Sauvignon Blanc, Garganega, Chardonnay, Goldtraminer Pinot Bianco, Manzoni Cross mit Piwi-Rebsorten wie den Riesling Residente, den Aromea und den Savigny Gris cuvidiert, kombiniert, vermehlt und somit ein Weinerlebnis erschafft, das mit fruchtig frischen, intensiv tropischen Aromen, leichten kräutrigen Noten, einer perfekten Säure, fasziniert, begeistert und eine ganz neue Welt für diese Kombination aus der alten und der neuen Rebsortenwelt darstellt. Ja, und auch Roberto Anselmi ist der Meinung, dass der bewusste Einsatz von pilzresistenten Rebsorten einen Großteil der Zukunft des italienischen Weinbaus einnehmen kann. Denn diese krankheitsresistenten Rebsorten reduzieren die Menge an Fungiziden auf null. In den letzten Jahren sind die Niederschläge immer konzentrierter, die Stürme immer heftiger, was ein Umdenken in den Rebsortenkulturen erfordert. Denn die daraus resultierende Feuchtigkeit in den Weinbergen führt zur Verbreitung von Pilzkrankheiten wie Peronospora
und Oidium.
Um ihre zunehmende Präsenz zu bekämpfen, besteht die am häufigsten angewandte Lösung darin, die Reben mit einer Reihe von noch nie dagewesenen Fungiziden zu besprühen. Das Haus Anselmi ist überzeugt davon, dass Hybridtrauben angesichts der sich verschärfenden Auswirkungen des Klimawandels eine immer wichtigere Rolle für die Nachhaltigkeit des Weinbaus spielen werden. Und dieser 2023er San Vincenzo aus dem Hause Anselmi ist ein perfektes Beispiel dafür, was man an Weinqualität leisten kann, wie man Welt miteinander vereinen kann und wie ein großartiger und faszinierender Wein daraus entstehen kann.
Es ist aber auch zum Beispiel so bei uns, wir sprechen das auch ganz bewusst mit den Gästen ab, ob sie, wenn jetzt gewechselt wird, ob sie ein neues Glas möchten oder bei den vinierten Gläsern bleiben möchten. Ne? Und letztendlich, der Gast darf immer mitreden und der Gast hat immer das letzte Wort. Aber wir sagen halt, wir geben halt unsere Empfehlung ab. Und das finde ich, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Weg.
Finde ich auch ganz gut. Also eben auch die verschiedenen Wege aufzuweisen, dass man sagt, so schön wie es ist, ein neues Glas zu haben, ist das alte Glas, was bereits aviniert ist, ja jetzt eigentlich das schönste Heim in dem Augenblick für den Wein, dass er sich gleich wieder willkommen heißt oder wohlfühlt. Auf der anderen Seite, zu Hause bringt einem keiner ständig ein neues Glas, hat es auch eine gewisse Luxussituation. Und je nachdem, wie der Gast sich wohlfühlt, du bist ja jetzt relativ verheiratet mit dem Laden, aber wenn du einen heimlichen Wunsch hättest, wo würdest du gerne nochmal Wein empfehlen? Gibt es da irgendeinen Lokal, wo du sagst, einfach mein komplettes Wissen oder mal sehen, wie die dort ab, wie die funktionieren, wie die dort ablaufen. Hast du einen Ort, wo du sagst?
Ja, es gibt tatsächlich zwei, die ich mir, glaube ich, gerne mal angucken würde. Einfach nur, um zu sehen, wie machen die das dort. Das eine ist der Schwarze Adler.
Schön.
Einfach dieses sehr klassische, aber halt mit dieser extrem umfangreichen Weinkarte und immer tierischen Respekt vor Melanie Wagner, wie sie da die Jahrgänge und das alles immer im Kopf hat und wirklich die besten Empfehlungen ausspricht. Das würde ich gerne mal machen. Und das andere wäre das Geranium in Kopenhagen. Weil die ja auch so unglaublich krasse Weinbegleitung fahren, also teilweise mit Romani Conti, so Premium-Weinbegleitung und ja, da würde ich gerne mal ein Tag Mäuschen spielen, auf jeden Fall.
Sehr cool. Wolltest du selber mal Winzer werden? Gab's denn jetzt? Ich denke, wenn du im Fränkischen aufgewachsen bist, da ist ja ohnehin die Verbindung zum Wein nochmal eine ganz andere und da ist eine gewisse Selbstverständlichkeit. Es ist nicht so dieses, ich sag mal, utopische, als wenn man eben in Hamburg groß wird, wo das so dieser fremde Beruf ist, sondern du kennst wahrscheinlich viele Winzer, auch neben deiner beruflichen Tätigkeit. Aber gab es für dich da mal den?
Ich finde es unglaublich interessant, auf Weingütern zu sein und ich fand es auch unglaublich wichtig in der Sommelier-Ausbildung, dass wir dieses Pflichtpraktikum für die Sommelier-Schule auf dem Weingut machen mussten, weil ich es hat mir damals unglaublich geholfen, dieses doch ja auch sehr trockene Thema Weinherstellung zu verstehen. Ich habe mein Praktikum damals auf dem Weingut Schmitzkinder in Randersacker gemacht. Und habe da einfach sehr, sehr viel gelernt. Habe mit Rebschnitt gemacht, war mit dem Keller und einfach viele Steps der Weinbereitung durchgemacht. Und liebe es auch, mit Winzern durch ihre Keller und durch ihre Weinberge zu gehen und mir einfach anzuhören. Weil du hast ja so viele unterschiedliche Winzer. Der eine, so wie Sommeliers, glaube ich, einen Glasfetisch haben, haben viele Winzer einen Fassfetisch. Und das liebe ich total, mich da auch drüber mit Winzern auszutauschen. Und auch in den Weinbergen die verschiedenen Ansätze. Aber ich bin ganz froh, dass ich mich eher mit dem Endprodukt beschäftige, als mit dem doch auch sehr, sehr knochenharten Arbeit bei Wind und Wetter, die Winzer machen müssen. Ich habe höchsten Respekt vor jedem einzelnen Winzer, egal ob er auf dem Traktor in Rheinhessen sitzt oder alles von Hand an der Mosel oder am Douro oder so macht. Aber ich bin ganz froh, dass ich am Ende der Nahrungskette sozusagen stehe, was den Wein angeht.
Was glaubst du, welche Winzer haben es am schwersten und welche haben es am einfachsten in dieser Weinwelt?
Boah, das ist, also man könnte es jetzt natürlich ganz einfach machen und sagen, naja, guck dir die natürlichen Gegebenheiten an, das ist ein Winzer.
Genau, guck die Hangneigung an, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht.
Ja, das ist ja beim besten Willen nicht alles, aber natürlich ist es deutlich arbeitsintensiver, einen guten Wein an der Mosel oder am Douro oder an irgendwelchen Steillagen zu machen, als wenn du im Hinterland von Rheinhessen alles mit dem Trecker machen kannst. Ne? Also das liegt irgendwie schon in der Natur der Sache. Ich glaube,
das ist natürlich weitaus einfacher noch in Spanien, wo alles trocken ist und du da noch nicht mal einen Trecker brauchst, sondern da was Automatisiertes rüberfahren lassen kannst oder in Kalifornien. Oder im Gegenzug, wenn du da Armenien nimmst mit Höhenlagen von XY oder in Vispertermin, wenn da auf 1200 Meter Höhe, dein Weinberg hast du auch krass. Also daher, ich glaube, so einfach ist es nicht. Also
nee, einfach ist es definitiv nicht. Du musst halt lernen, mit den dir von der Natur gegebenen Umständen zu leben. Ich durfte letztes Jahr zum Beispiel in England Night Timber besuchen und war da halt echt fasziniert, wie die damit umgehen, dass sie wissen, ja gut, wir haben einfach Feuchtigkeit und wir haben einfach Pilzbefall. Das gehört halt dazu. Es geht jetzt einfach nur darum, wir müssen das möglichst im Zaum halten, aber wir werden niemals gewinnen gegen die Natur. Das ist einfach auch aufgrund der Rebfläche, der Größe und so weiter gar nicht möglich. Und wir versuchen einfach das Bestmögliche daraus zu machen. Und das fand ich ganz spannend, wie die es schaffen, damit umzugehen. Wir sehen es ja jetzt auch dieses Jahr wieder, die Herausforderungen für die Winzer in Deutschland mit der Feuchtigkeit, so ein bisschen analog zu 21. Du musst halt lernen, damit umzugehen. Und das schaffen sehr viele Winzer sehr gut. Und ich habe da tierischen Respekt vor allen. Und aber wie gesagt, tauschen möchte ich da nicht mit.
Bleibst beim Trinken und beim Empfehlen.
Beim Trinken, Empfehlen und Verkaufen.
Ja. Beim Trinken hast du eine Ausbaupräferenz? Also welchen Ausbaustil magst du am liebsten? Boah. Also eine bestimmte Charakteristik. Was liegt dir am nächsten? Weil ich glaube, es ist ja für einen selber, der so viel mit Wein zu tun hat und eben durch die Wettbewerbserfahrung auch viele Sachen probiert, die ich nicht zu probieren bekomme, noch schwerer, den eigenen Stil und den eigenen Weg zu finden, oder?
Ich mag wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr viel unterschiedliche Weine sehr gerne. Ich liebe wirklich großartige Schaumweine, wirklich in allen möglichen Facetten. Wenn ich gefragt werde, meine Lieblingsrebsorte, ich würde wahrscheinlich immer Riesling sagen, aber auch in allen Ausbaustufen, wirklich vom frischen, jungen Kabinett bis hin zum gereiften großen Gewächs, aber auch wirklich edelsüß, große Trockenbeeren auslesen und so weiter. Es sind einfach großartige Weine. Ich liebe aber wirklich auch Barrique-Fass ausgebaute Weißweine sowie Rotweine. Würde mich niemals festlegen, ob ich Bordeaux oder Burgund lieber mag. Es sind beides großartige Weinstile. Ich liebe die Rebsorte Syrah. Es ist wirklich, ich bin ein riesen Rhone-Fan. Ich mag Syrah aus Südafrika in seinen Facetten. Ich mag kein Shiraz-Stil, also ich brauche nicht dieses marmeladig-jammige, sondern ich mag es eher halt kühl, französisch, würzig. Das ist das, was ich beim Syrah gerne mag. Und wirklich eine Kategorie, die für mich oft unterschätzt wird und völlig unterbewertet ist alles, was aufgesprittet ist.
Finde ich auch, dass es schade ist, dass es so komplett unterm Radar läuft. Egal wo und egal aus welchem Land. Gibt es für dich, wenn wir gerade bei dem Thema sind, eine Region, die du für unterschätzt oder unterrepräsentiert hältst, die aber das durchaus verdient?
Also verdienen würde, mehr Beachtung zu finden oder verdient?
Genau,
ja. Generell alle aufgespritteten Weine. Also in wie vielen Restaurants bist du, wo, wenn du Glück hast, ist vielleicht ein Portwein und ich will nicht mal sagen trinkbaren Sherry gibt, sondern dass es Sherry gibt. Von Madeira brauchst du meistens gar nicht anfangen. Ich finde aber zum Beispiel Madeira, also wenn ich mich festlegen würde, würde ich Madeira sagen, weil das ist sicherlich eine Region, die völlig bei vier oder bei den meisten völlig unterm Radar ist, was aber gerade was das Thema Langlebigkeit und ja eigentlich auch gastronomiefreundlich, weil die Weine sind ja schon oxidiert. Du kannst die Flaschen ohne Probleme ein halbes, dreiviertel, wenn nicht sogar ein Jahr offen haben, ohne dass da was mit passiert. Auch bei Portwein ist es ja so, ne? Bei Portwein, wenn du mal einen Portwein im offenen Ausschank irgendwo bekommst, dann ist es meistens ein LBV, also ein Late Bottle Vintage, was aber im offenen Ausschank gar keinen Sinn macht, weil es ist ein Ruby Port. Der ist nach einer Woche ist der durch, ne? Und dann steht er meistens noch im Regal über der Kaffeemaschine und hat schon so einen halben Zentimeter Staub auf der Flasche. Und ich hatte das hier mal in Hamburg in einem, jetzt kein gutes, also kein namhaftes Restaurant, aber eine ordentliche Küche. Und dann habe ich gesagt, habt ihr denn einen Portwein? Ich hatte so ein Schokoladendessert und ich hätte jetzt Lust auf einen Portwein. Also sagt er, oh, ich glaube, wir haben einen da, ich guck mal. Ich kam mal wieder, ja, wir haben hier Late Bottled Vintage, ich weiß gar nicht mehr von wem, ist ja auch egal. Und dann sage ich, ist die Flasche denn zu oder ist die auf? Ja, nee, die ist auf, die steht hier hinten im Regal. Sag ich, wie lange ist die denn schon offen? Naja, ich arbeite jetzt seit 6 Monaten hier und Sie sind der Erste, der danach fragt. Sage ich, okay, dann danke. Ja, und
Mit dem
das
nächsten dann bitte.
vielleicht fällt der nächste ja drauf rein. Nein, also da ist einfach die Unwissenheit ein ganz großer Faktor, aber auch viele Sommelier-Kollegen spielen dieses Thema kaum bis gar nicht. Und das finde ich oft so ein bisschen schade, weil es sind so großartige Erlebnisse, die du mit diesen Weinen schaffen kannst, die ja einfach beeindruckend sind.
Es teilweise noch für ein Schnäppchen gibt. Also großartige Portweine, selbst 10, 20, 30-jährige Portweine. Oder man muss ja nicht immer auf die Vintage gehen oder auf die großen, aber manchmal gibt es so viele kleine, sehr spannende Entdeckungen, wo es einfach großartig ist, die zu entdecken und die als Speisebegleiter, egal in welcher Form, Art und Weise, dann eben auch mit einzusetzen.
Ja, so Single-Quintas, die kosten ja kein Geld, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt an, jetzt ist es schon ein namhafter Produzent, aber wenn ich an so ein Quinta de Malvedos von Graham's denke, die kriegst du für teilweise für 40, 50 € die Flasche, ne? Und dann ist das echt ein großartiger Wein. Und das ist halt manchmal so ein bisschen schade. Und wie gesagt, beim Thema Madeira ist es noch krasser. Also du hast eigentlich gar keinen gastronomischen Druck, weil den Weinen kann nichts passieren. Und wir haben ja bei uns im Kindfels, wir kaufen jedes Jahr tatsächlich von Blendys, oder also was heißt jedes Jahr, wir machen das jetzt seit 3 Jahren, eine 18-Liter-Flasche Vintage Madeira und schenken die dann glasweise aus über halt, bis sie halt
Super.
leer ist, ne? Und das ist, und
Ja.
dann gehen wir auch mit der Flasche an den Tisch, ne? Und dann hat die halt so, ja, wie groß ist sie? Die ist einen knappen Meter hoch, die Flasche. Die Leute gucken halt, ne? Und
Größer als ich.
ja, ein bisschen größer bist du, glaube ich, schon, Silvia. Und das ist aber das sind halt auch so Erlebnisse, ne? Ja.
Ja. Großartig. Und das kann man spielen. Also das finde ich richtig außergewöhnlich. Und vor allen Dingen, also gerade wenn man in diese Richtung geht, Portwein, Madeira etc., das zum Sammeln. Sammelst du selber Wein? Also hast du da irgendeine Leidenschaft, wo du sagst, davon brauche ich jedes Jahr 120 Flaschen im Keller?
Nee, also dafür trinke ich, glaube ich, Wein zu gerne und dann kannibalisiert sich das irgendwie immer mit meinem anderen Hobby, dem Essen gehen. Also für beides reicht das Budget meistens nicht. Also und da haben wir uns dann doch für
Okay.
den, wir haben auch kein, also wir wohnen in Hamburg in einer Mietswohnung, wir haben jetzt nicht den perfekten Keller oder so, wo ich Wein groß
Ja.
lagern könnte. Ich würde schon sagen, dass wir so immer so 100 Flaschen plus minus im Haus haben, durch halt auch mal Probeflaschen oder sowas. Aber ich habe jetzt ich habe so ein paar Lieblingsweine, wo ich immer mal ein, zwei Flaschen vielleicht auch kaufe, aber sammeln tue ich wirklich nicht, sondern ich gebe dann mein Geld, glaube ich, lieber im Restaurant aus für eine tolle Erfahrung und trinke dann da eine schöne Flasche Wein.
Hattest du mal einen absolut coolen Weinladen? Also jetzt nicht Restaurant, sondern irgendwie Weinbar, Winothek, die dich massiv beeindruckt hat. Entweder aufgrund der Auswahl oder der Art, wie die es machen oder der Atmosphäre der Umgebung.
Boah, da gibt es sicherlich auch ein paar. Also was ich so, wenn ich jetzt über einen Weinshop rede, was mich da wirklich beeindruckt hat, so von der Auswahl und her, war so das Hedonism in London, Hedonism Wine Store. Wirklich mit einer gigantischen Auswahl. Wo, ich kam mir vor, wie in so einer Bibliothek eigentlich, ne? Du läufst so durch und siehst, ach, das haben die auch, okay, das haben sie auch. So jede Flasche, die du irgendwie mal in einem Buch gelesen hast oder so. Ja, also das ist ein beeindruckender Laden in London. So als Weinbar finde ich, gibt es auch, fällt mir jetzt ad hoc jetzt, glaube ich, kein Laden so direkt ein, aber viele, viele tolle Erlebnisse auf jeden Fall, aber jetzt keiner, der sich so richtig also ein Laden, den ich in Wien immer gern gemocht habe, als ich noch in Wien gearbeitet habe, war das Pub Clément, weil du da schon
Großartiger.
einfach immer
Ja.
viel glasweise
Viele alte
trinken konntest,
Sachen.
viel alte Sachen und
Ja.
es war halt irgendwie immer auch bezahlbar
Ja.
und dann was fand ich es halt auch immer so witzig, wenn du irgendwas bestellt hast, ja, dann war die Servicekraft irgendwie mal 20 Minuten weg, weil sie halt irgendwie die Straße runter in den vierten Keller laufen musste, um den Wein zu holen. Und ja, das ist so ein Laden, der mich immer echt beeindruckt hat. Oder
Ich war jetzt vor einer Woche das erste Mal im Mast. Das habe ich mir seit Jahren vorgenommen. Und da war ich auch zutiefst beeindruckt. Also von dem Weinladen selber, von den Leuten, vom Servicepersonal, vom Service selber, von der Weinkarte. Ist jetzt kein Unbekannter, aber an dieser Stelle, lieber Steve, liebe Grüße, oder lieber Matthias, lieber Steve, liebe Grüße. Sehr beeindruckt, also mit Gänsehaut im Nachhinein.
Ja, also ich kenne
es. Das gab es wahrscheinlich zu deiner Zeit damals noch nicht.
Ja, die haben kurz nachdem, also ein, zwei Jahre nachdem ich weg war, haben die aufgemacht. Und es steht aber, ich war nie wieder in Wien, seit ich aus Wien weggegangen bin. Da beschwert sich meine Frau auch immer drüber. Müssen wir unbedingt mal machen. Und dann steht natürlich das Mast.
Wird es Gründe für geben?
Nee, es war einfach, die Stadt kannten wir dann halt schon. Und dann gab es einfach andere Städte, die wir erstmal kennenlernen wollten. Aber wir müssen unbedingt zurückkommen. Und tatsächlich steht das Mast da auch ganz oben auf der Liste zum Abarbeiten. Und ich kenne beide Sommeliers halt noch aus ihren vorherigen Stationen und es sind beides großartige Meister ihres Fachs und habe es, wie gesagt, leider noch nicht geschafft, aber das steht ganz, ganz oben auf der Liste zum Abarbeiten.
Große Empfehlung von meiner Seite. Mhm. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ja, den ich glaube, ich wäre ein Syrah, ja. Ich wäre schon so, so ein bisschen unterschätzt, oft auch vielleicht ein bisschen belächelt, aber ich habe schon, ich kann auch Würze und Power haben. Also so, das ist, glaube ich, was so, und Temperament, ja, das wäre vielleicht so.
Also nördliche Rhone.
Nördliche Rhone. So,
das, okay, cool.
Ja, als Franke hätte ich jetzt natürlich auch anderes? Silvaner sagen können, aber das wäre zu einfach gewesen, glaube ich.
Man möchte gesehen werden, genau. Das ist ja beim Silvaner immer. Welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn du, oder hättest du ergriffen, wenn du kein Zombie hättest werden können, dürfen, wollen? Oder wolltest du schon mal was anderes werden? Oder hast du eine heimliche Berufsliebe, die du unbedingt noch ergreifen möchtest?
Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe sehr früh den Weg in die Gastronomie gewählt, aber auch völlig familiär unvorbelastet. Also ich komme aus einer, man muss fast sagen, Beamtenfamilie. Meine Geschwister fast alle im Staatsdienst.
Ist ja nicht Schlimmes.
Ja, definitiv nicht. Ich habe in der Schule ein, zwei Praktikas gemacht. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Also entweder hast du was mit Autos am Hut oder nicht. Das war immer so bei Jungs immer so das eine. Oder dann halt was Handwerkliches. Ich habe mal so Praktikum als Zimmermann gemacht. Das fand ich ganz cool, aber fand es dann irgendwie doch auch nicht so prickelnd, bei Regen auf dem Dach rumklettern zu müssen, bei Wind und Wetter. Und habe dann mit 14, nee, mit, ich war sogar noch 13, so ein Schülerpraktikum bei uns zu Hause in einem 4,5-Sterne-Hotel gemacht. Und das hat mir echt Spaß gemacht und auch dieses mit Menschen arbeiten und habe dann schon in dem Hotel auch weiter nach dem Praktikum immer so als Aushilfe gearbeitet, weißt du, so Frühstücksservice, so am Wochenende und in den Ferien, habe da immer gutes Geld verdient, also was heißt gutes Geld, also für einen 14-Jährigen war es gutes Geld, heute langt man sich an den Kopf, was es an Geld gab, und habe dann auch in dem Hotel mit 16 dann meine Restaurantfachausbildung gemacht. Und es war dann einfach so vorprogrammiert. Ich wollte auch dann nichts anderes mehr. Ich habe noch mal ein Praktikum in einer Bank gemacht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. So Bankkaufmann. Und ich habe mich nie wieder mit einem anderen Job beschäftigt. Natürlich als Sommelier kommen auch immer mal so Jobangebote aus dem Weinhandel und so weiter. Ich habe gerade gestern mit einem Weinhändler drüber gesprochen, habe gesagt, ich finde euren Job auch total spannend, aber erstens macht mir die Gastronomie im Moment noch viel zu viel Spaß, als dass ich sie schon verlassen möchte. Das wird wahrscheinlich irgendwann passieren, schon aufgrund von Kombination mit Familie und so weiter. Aber derzeit bin ich voll und ganz happy, wo ich bin. Und nicht jeder gute Sommelier ist auch ein guter Vertriebler. Und das stellen sich, diesen Wechsel stellen sich, glaube ich, viele zu einfach vor. Und Das sehe ich mich einfach nicht. Ich könnte mir dann vielleicht eher vorstellen, vielleicht irgendwann mal im Einkauf für einen Weinhandel oder so zu arbeiten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Im Moment mache ich mir da wenig Gedanken drüber, weil mir einfach die Gastronomie und dieses Arbeiten am Tisch mit den Gästen, mit meinem Team einfach unglaublich viel Spaß macht. Jeden Abend immer noch.
Ging mir genauso. Ich habe das auch gravierend unterschätzt, als ich damals in den Handel gewechselt bin. Es hat mir dem wirtschaftlichen Teil, dem betriebswirtschaftlichen Teil mit Wein sehr stark vermittelt oder dabei geholfen, ähnlich wie du es beim Herrn Hauser hattest. Also das war mein Part in, war dieses Lehrstück dann letztlich dabei. Aber für mich war der bewusste Schritt damals wieder zurück in die Gastronomie eigentlich eine logische Abfolge, weil ich das da auch, ich war noch nicht fertig mit Gastronomie und daher konnte ich es mir zu dem Zeitpunkt auch nicht vorstellen. Gäbe es für dich ein Leben ohne Wein?
Also, es wäre jetzt. Ich würde es ziemlich schade finden ohne Wein. Also vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass irgendein Arzt mal sagen wird, es sollte vielleicht ohne Wein jetzt mal notwendig sein, irgendwann, weiß ich nicht. Aber
Aber das mal außen vor gelassen. Also
nee,
siehst du kein Drang drin. Du bist nicht weinmüde sozusagen. Gibt es ja auch manchmal so, dass man berufsmüde wird und dann sagt, oh nee, pff, danke.
nee, dafür mag ich es, glaube ich, zu gerne tatsächlich. Also das ist dafür, nee, ist es ein zu faszinierendes Getränk.
Aber hast du einen Ausgleich, irgendwie einen Sport oder eine, keine Ahnung, strickst du oder malst du heimlich Bilder oder,
Nee,
naja, in Hamburg,
tatsächlich.
ich meine, da sind die Winter kalt und es regnet viel, da
Ja.
sind so ein paar warme Socken gar nicht schlecht.
Ja, das stimmt, aber nee, da bin ich, glaub, das habe ich im Textilunterricht, glaube ich, in der Grundschule gemerkt, dass ich da völlig unbegabt bin. Nee, also tatsächlich, die letzten Jahre war da einfach nie die Zeit für da. Jetzt im Moment verschwende ich schon relativ viel Gedanken daran, dass ich einen Ausgleich vielleicht bräuchte, oder gerne einen hätte. Vielleicht ist das eher die bessere Wortwahl. Aber ich weiß noch nicht, was es sein wird. Also ich sehe mich jetzt nicht im Fitnessstudio auf dem Laufband. Also nee. Im Moment ist es die Zigarre. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, der Ausgleich. Nee.
Kontraproduktiv zum Laufband oder umgedreht.
Ja, nee, also da habe ich das
Wenn du
Richtige irgendwie noch nicht gefunden.
Freizeit hast, dann lieber Buch oder Film?
Ich war als Kind eine absolute Leseratte. Ich habe Bücher wirklich verschlungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da mein Pensum in meinem Leben an Büchern schon weggelesen habe. Und mittlerweile geht das Lesen eigentlich über Fachliteratur kaum noch hinaus. Und dann definitiv eher Film. Ja, Film.
Okay. Grundsätzlich digital oder analog?
Digital. Also ohne mein Notebook, ohne mein Handy mit Kalender wäre ich restlos aufgeschmissen, glaube ich.
Ja, auch sonst im sonstigen Leben? Also so ist alles bunt und schillernd mit bunten Lichtern oder ist es eher
Nee,
analog
also
und langsam
ich mache
und
meine Lichter noch klassisch mit einem Schalter aus und
ja.
habe jetzt auch nicht die abgefahrensten Küchengeräte irgendwie zu Hause stehen, sondern schnippel mein Gemüse dann noch selber.
Ja.
Ja, da ist es so eine Mischung, sage ich mal, ne? Also ich finde Technik wichtig im Alltag, im Berufsalltag und auch teilweise in der Freizeitgestaltung, aber ich muss jetzt nicht alles. Also ich drehe auch noch meine Heizung selber runter und mache das nicht mehr im Handy. Also das ist, ja.
Bist du musikaffin?
Ich habe 14 Jahre lang Schlagzeug gespielt, in meiner
Oh
Jugend.
wow, echt?
Ja.
Irre. Richtig in der Band?
Ja, also in mehreren Bands, also bei uns im Dorf spielt man halt auch im Musikverein, ne? So Spielmannszug und
Ja.
solche Geschichten. Da war ich auch in zweien. Schulband. Wir hatten bei uns an der Realschule, wir hatten eine der größten Schüler-Big Bands in Bayern. Da habe ich mitgespielt. Ich hatte mal so eine kleine Punkphase mit einem Kumpel. Das war auch ganz witzig. Und das ist aber aufgrund der Zeit dann einfach, ne? Du musstest halt dann,
Ja.
gerade als dann die Spätschichten kamen, kannst du zu keiner Probe und so weiter mehr gehen. Das ist alles eingeschlafen. Ich habe dann dann irgendwann auch alles verkauft, mein ganzes Schlagzeug und so weiter. Das ist tatsächlich manchmal, wo ich auch jetzt so drüber nachdenke, mir manchmal so ein E-Schlagzeug wieder zu kaufen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Mietswohnung mit einem echten Schlagzeug, da bedanken sich, glaube ich, auch die Nachbarn. Aber das wäre manchmal, glaube
Nach
ich,
dem Dienst nachts.
ja, so nachts um 2 nochmal ein Schlagzeug,
Genau.
das wäre, glaube ich, ganz lustig, ja. Also das fehlt mir manchmal schon. Ich erwische mich auch so an der Ampel auf dem Lenkrad trommelnd und so weiter.
Sehr cool.
Das ist schon was. Also ich höre unglaublich Musik, aber ich brauche sie nicht ständig. Also ich merke das immer wieder bei uns im
Ja.
Team. Zum Beispiel mein Stellvertreter, der ist noch gar nicht richtig in der Tür drin. Da hat er sich schon in die Sonos-Anlage eingeloggt und macht schon den ersten Song an oder so, ne?
Ja,
Das brauche ich
ja,
jetzt nicht. Und zum Beispiel, ich bin auch jemand, wenn ich einen Text schreibe oder wenn ich was arbeite oder so, ich kann da keine Musik bei hören. Da
ja.
drehe ich durch. Also ganz gerne mal zum Abschalten oder so, aber ich kann jetzt nicht Musik und am Computer arbeiten, das geht bei mir nicht.
Und zum Wein trinken? Also wenn du Wein degustierst, wenn du ihn probierst, wenn du ihn analysierst,
Nee.
kannst du dir das mit Musik vorstellen oder muss da auch Ruhe sein?
Also, da hat es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ja immer mich, wenn ich jetzt, wenn wir wieder dieses Thema Wettbewerbe bringen, da läuft ja im Prüfungsraum läuft ja auch keine Musik. Von daher habe ich ja immer versucht, auch meine Settings so zu machen, wie sie in der Prüfungssituation sein werden. Und von daher verkoste ich wahrscheinlich deutlich besser, wenn keine Musik läuft. Ich verstehe aber, dass für viele Menschen Musik und Wein zusammengehört. Mich hat es nie so richtig gecatcht. Ich weiß auch, wir hatten mal so ein Krug-Tasting bei uns im Kinf, auf dem Söbeck noch, und dann hat Maggie Hernandez, die damalige CEO, irgendwann angefangen, da diese Krug-Melodien für die verschiedenen Champagner einzuspielen. Und da steige ich aus. Also da ist bei mir dann auch Feierabend. Also da sage ich, okay,
Okay.
das ist mir too much. Lass uns gerne über Musik reden und lass uns gerne über Wein reden. Wir haben jetzt natürlich aufgrund der Nähe zur Elbphilharmonie, also unser Restaurant ist 200 Meter neben der Elbphilharmonie, habe ich wieder sehr viel mit Musik zu tun. Wir haben eben sehr viele Gäste, die
Ja.
noch ins Konzert gehen, aus dem Konzert kommen. Wir haben gerade letzte Woche saß Lang Lang bei uns im Restaurant, also einer der wahrscheinlich größten Virtuosen, die
Ist
es am
bekannt.
Klavier
Ja.
gibt, ne? Und solche Persönlichkeiten dann zu treffen, ist natürlich schon auch was Besonderes. Und da sehe ich manchmal, was Musik bei Menschen bewirken kann. Du hast Menschen, die
Ja.
gehen bei uns um 19:30 Uhr, verlassen das Restaurant völlig gestresst, weil sie noch halt was essen wollten, aus dem Büro gekommen sind, gehen in das Konzert und kommen dann um 22:30 Uhr wieder bei uns rein und sagen, ich bin jetzt so in der Stimmung, ich brauche noch ein Glas Wein. Und vorher, du meinst, das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, die du in 3 Stunden jetzt das zweite Mal siehst. Und da sehe ich schon, was Musik bei Menschen auswirken kann. Wir haben auch, das war auch mal ganz witzig, da kamen Gäste aus dem Konzert wieder, Stammgäste, die haben so Abo in der Elbphilharmonie und kamen dann aus einem Konzert. Und ich bin sofort hin und habe gesagt, Herr so und so, geht's Ihnen gut? Sie sehen heute so, brauchen Sie einen Schluck Wasser? Wissen Sie was, Herr Wim? Bringen Sie mir bitte einen doppelten Helbing, also einen doppelten Kümmelschnaps, weil das Konzert war so verstörend. Ich brauche erstmal einen Schnaps. Der saß wirklich und, weißt du, wie so ein Mensch, der gerade in so einem Schockzustand ist, der blickte einfach auf die, auf den, auf den Platz, an dem er saß, bei uns am Tisch. Und das ist ein Mensch, der trinkt so ein Gläschen Wein normalerweise. Und er sagte: Bringen Sie mir bitte einen doppelten Schnaps, ich kann nicht mehr. Ich bin. Und das ist echt faszinierend, was die Musik in Menschen auslöst. Aber ich bin da, glaube ich, nicht der. Vielleicht stehen da meine Antennen nicht so ganz auf Empfang.
Was war dein schönstes und was war dein schrecklichstes Sommelier-Erlebnis? Also nicht, was du bei anderen erlebt hast, sondern selber mit dir.
Selber mit mir.
Also eins, wo du sofort dein Kellermesser an die Nagel gehangen hättest und eins, wo du sagst, wow, und das mal zwei.
Es ist vielleicht jetzt gar nicht so das Sommelier-Erlebnis, das Positive, sondern das war eine Dame, die bei uns im Kinfeld, auf dem Söberg noch saß, im Restaurant. Und der du wirklich die Freude an diesem Abend angesehen hast. Die war alleine und hat das Acht-Gänge-Menü, hat die Weinbegleitung, hatte ein Glas Champagner und ein Glas Wasser und man hat sich so ein bisschen mit ihr unterhalten und da hat sie halt auch erzählt, dass sie feiert sozusagen gerade ihren Hochzeitstag und ihr Mann ist leider vor ein paar Jahren gestorben und ihm war Essen gehen immer so wichtig und du hast so richtig. Ich kriege jetzt auch gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle. Ne? Und dann sagte die, und dann haben wir so geredet und sie hat viel erzählt von ihrem Mann und in welchen Restaurants sie zusammen waren und hat sie so, das so das Höchste, hat sie dann erzählt, mal bei Herrn Witzigmann essen gewesen zu sein. Und es war total schön, ihr da auch so ein bisschen zuzuhören. Und man hat richtig die Freude gesehen. Und dann ging es halt ans Ende vom Bezahlen an dem Abend. Und dann habe ich mich bei ihr verabschiedet und habe gesagt, es würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und ich hoffe, sie haben den Abend genossen. Und dann hat sie gesagt, das war ein ganz schöner Abend, aber so schnell werden wir uns nicht wiedersehen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ich wusste genau, was mich dieser Abend heute kosten wird. Ich habe mir das genau angeguckt gehabt. Ich wollte das unbedingt machen. Weil es war, glaube ich, es wäre auch irgendwie, es war, glaube ich, es wäre der 50. Hochzeitstag. Ich weiß, es war auf jeden Fall irgendwie so ein ganz besonderer Tag für sie. Und dann sagte sie, und es war es auch alles wert, aber ich kriege 380 Euro Rente im Monat.
Ei.
Und für mich bedeutet dieser Abend heute, der sie alles zusammengerechnet knapp 500 Euro gekostet hat, für mich bedeutet das die nächsten Monate wirklich sehr, sehr viel Verzicht. Und das war für, aber es war, und sie sagte dann auch, es war jeden Cent wert. Und das war wirklich so ein herzergreifendes Erlebnis. Und ich habe das dann am nächsten Tag auch Herrn Hauser erzählt und er war auch so hingenommen, ne? Und und dann haben wir ihr tatsächlich einen Gutschein geschickt und das Geld zurückgeschickt. Also es war so ein Erlebnis,
ist ja niedlich. Oh nein.
Wo ich gesagt habe, das war so ein ganz besonderer Moment. Ich weiß nie, ob sie den Gutschein eingelöst hat, weil das war relativ kurz bevor ich gegangen bin, aber es war irgendwie so, auch wo Herr Hauser gesagt hat, das ist ja so ein tolles, so eine tolle Äußerung. Das war so ein ganz besonderer Gänsehautmoment. Und das Schlechteste weiß ich jetzt. Also natürlich hat man schon mal eine Erfahrung gehabt, wo man vielleicht selber essen war und dann mit dem Weinservice nicht so ganz einverstanden war oder wo man sich vielleicht auch was anderes vorgestellt hatte. Das ist halt, glaube ich, oft so ein Problem, gerade wenn man in vielleicht auch namhaften Restaurants oder so einkehrt. Man geht da ja mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Und wenn die dann vielleicht halt nicht...
Ich meine vielleicht auch gar nicht so, was man bei anderen Kollegen erfahren hat, sondern was einem selber vielleicht passiert ist. Und das insofern, um das zu relativieren, wenn es jemand hört und es passieren ständig irgendwelche Sachen, also keine Ahnung, Korken bricht ab, Korken rutscht rein, Flasche fällt um, Flasche explodiert, Gläser fallen um oder sonstiges, dass man einfach auch merkt, hey, es kann anderen auch passieren. Das finde ich halt, darum diese Frage, ich will da keinen Blame oder bloßstellen oder sonstiges, sondern einfach mehr die Angst davor nehmen, dass nicht immer alles perfekt sein kann, darf, muss, sondern dass eben auch, ich sag mal, so Größen wie dir halt irgendwas nochmal passiert. Also daher und deswegen aber, um Himmels Willen.
Also kein Mensch ist perfekt. Wir arbeiten Gott sei Dank immer noch in einem Business, wo wir mit, wo Menschen arbeiten und Menschen machen Fehler. Da nehme ich mich auch nicht bei aus. Ich glaube, sowas ist uns allen schon passiert. Korken abgebrochen, wenn du halt gedacht hast, na, du kriegst ihn raus, aber dann zerbröselt er halt doch komplett, ne? Und du ärgerst dich, dann hättest du mal den Durant genommen oder den Spangenkorkenzieher oder irgendwas, ne? Das ist, wo ich mich manchmal einfach über mich selber geärgert habe, ist, wenn ich mir nicht die Zeit genommen habe, den Wein ordentlich zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und dann servierst du ihn, weil es vielleicht auch schnell gehen muss. Und dann sagt der Gast, Entschuldigung, der Wein hat Kork. Und dann riechst du noch mal rein und sagst, scheiße, ja, hat er. Und das ist also, ja, das ist deine Kernkompetenz oder deine Kernaufgabe. Und die hast du gerade nicht erfüllt. Das passiert im Stress leider mal. Sollte es eigentlich nicht. Es fällt mir gerade eine Geschichte aus der Ausbildung noch ein, wo ich wirklich so rappelvolle Terrasse, wir hatten irgendwie ein Geschäftsessen und das war, glaube ich, erstes Lehrjahr und ich so ein Tablett mit Biergläsern und ich habe es gehasst und du stellst das erste Bierglas ein und natürlich passiert dieser Domino-Effekt und die Gläser rutschen und du duschst den Gast von oben bis unten mit Bier. Ne? Und es war mir natürlich total unangenehm,
Unfassbar peinlich,
aber auch da hat
echt.
der Gast total cool eigentlich reagiert und hat letztendlich gesagt, sie haben mir eigentlich gerade einen Kindheitstraum erfüllt, ich wollte immer mal so eine Bierdusche haben, wie man sie vom Fußball oder so kennt.
Ist ja
Und
schön.
natürlich war mir das super unangenehm und es kam ja auch sofort der Restaurantmanager und hat natürlich Reinigungen und alles, ne? Und aber das finde ich, und das sollten vielleicht auch manche Gäste immer mal bedenken, es ist ein Mensch auf der anderen Seite und natürlich zahlt der Gast dafür, dass er einen perfekten Abend und so weiter beschert bekommt. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, Menschen machen Fehler. Ich hatte gerade so ein Erlebnis in einem Restaurant in Hamburg vor ein paar Wochen, da war ich mit meiner Frau, also jetzt auch nichts Aufregendes, so ein einfaches Pasta-Bistro und das war so ein Tag, so Wetter war so okay. Also für Hamburger Verhältnisse war es fast Sommer. Und somit wollten halt auch viele draußen
Es hat nicht
sitzen. Es
geregnet.
hat nicht geregnet, genau. Es war ein bisschen windig, aber es wollten doch viele draußen sitzen. Und der Laden, du hast das so gemerkt, der ist richtig vollgelaufen. Ne? Das ist ein relativ kleiner Laden, der hat, was weiß ich, 25 Sitzplätze gehabt, aber dann halt auch nochmal 25 Sitzplätze auf der Terrasse. Und somit hatte die auf einmal 50 Gäste und war alleine. Und
Oh, wow.
Das war ein liebes, nettes Mädel, die war ein bisschen, die war ein bisschen verballert, sag ich mal, ein bisschen, du hast auch gemerkt, die hat es sicherlich nicht gelernt, das ist wahrscheinlich eine Studentin oder irgendwie sowas, aber sie war freundlich, sie hat gelächelt, sie hat sich auch entschuldigt, dass es einen Moment dauert und sie hat abgearbeitet, ne? Und die hat einen guten Job gemacht unter den gegebenen Bedingungen. Ne? Und dann war ich, wir haben dann, du hast schon relativ lange auf die Sachen gewartet, aber es war, du hast gesehen, es geht nicht anders. Ne? Also es lag jetzt nicht dran, dass sie hinter der Bar steht und ins Handy guckt, sondern es lag einfach dran, dass es zu viel war, um es alleine zu schaffen. Und dann, ich habe es leider nicht mitbekommen, weil wir eben draußen saßen, aber die muss wohl von einem Gast so angepflaumt worden sein, dass die halt hinter dem Bartresen stand und geheult hat. Und ich kam gerade von der
Oh
Toilette
nein.
und wo ich dann auch sage, hier in diesem Moment kann dieses Mädel überhaupt nichts dafür. Die hat in ihren Möglichkeiten wirklich das Beste gegeben und das habe ich ihr dann auch gesagt, du. Alles gut, der Abend hier ist nicht perfekt gelaufen von unserer Seite her. Du hast aber einen guten Job gemacht und du bist ein super Mädel und lass dich von manchen Idioten einfach nicht beirren. Es liegt nicht an dir. Vielleicht sollte man mal mit deinem Chef reden, ob es das Sinnvolle ist, hier nur eine Dame am Abend einzuteilen. Das steht mir aber auch nicht zu. Ne? Und wir haben ihr dann auch ein dickes Trinkgeld gegeben, weil sie einfach auch so ein liebes, nettes Mädchen war. Ne? Und da finde ich dann halt auch manchmal, da fehlt manchen Gästen dann auch das Verständnis für die Situation. Ne? Sie konnte wirklich nichts dafür und die wird so angepflaumt, dass sie da steht und heult. Und da sage ich einfach, was stimmt mit den Menschen eigentlich nicht?
Schade. Auf der anderen Seite muss man, also ich finde das katastrophal. Also ohnehin, wenn man jemanden so behandelt, dass er zu Tränen gerührt ist. Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir ganz, ganz viel in unserer Branche auch, was sehr positiv ist und was sehr ergreifend ist und wo viele Gäste, obwohl sie dafür zahlen, über die Maßen dankbar und auch nett und fair sind. Also egal auch für manche Situationen. Aber sowas ist natürlich ein ganz, ganz doofes und unentschuldbares Beispiel dann letztlich. Hast du selber noch Wünsche oder Ziele, wo du sagst,
Ach, es gibt.
das nehme ich mir vor, das möchte ich noch, das würde ich gerne.
Also, ich möchte noch ein bisschen was sehen. Also, es gibt noch so Weinbauregionen, in denen ich noch nicht war. Also,
Zum Beispiel?
ich würde gern mal nach Neuseeland und nach Australien tatsächlich. Da
Ja.
habe ich es noch nicht hingeschafft. Aber auch so Regionen wie Patagonien in Argentinien, also schon so weite Ziele, sage ich mal noch. Das würde ich ganz, ganz spannend finden. wo ich dann aber auch so ein großer Traum von mir ist mal das kulinarische Japan zu erleben, also einfach mal das Sushi in Japan zu essen, einfach diese Einstellung zum Essen und zur Produktqualität, die glaube ich in Japan einzigartig ist, die glaube ich noch über
Und dann
dem
High-End oder eher so die
von bis. Also ich würde
Everyday's Kitchen? Ah, okay.
Nein, also
Ja.
ich würde da natürlich in so eine Ramen-Bar gehen wollen, aber ich würde auch wirklich in so einen Drei-Sterne-Sushi-Laden gerne gehen wollen und da wirklich
Ja.
das absolute High-End 500-Euro-Sushi essen wollen. Also das ist so
Ja.
das, was mich schon sehr, sehr reizen würde und was ich gerne machen würde. Weil ich glaube, dieses japanische Produktverständnis, und das fängt schon im einfachsten Restaurant an, geht, glaube ich, noch mal über das französische Produktverständnis hinaus. Das finde ich schon ein sehr, ja, ergreif, also ein sehr, das ist ein Ziel, was ich noch habe. Beruflich kann ich im Moment, habe ich erreicht, was ich erreichen wollte. Stand jetzt, wenn du mich in 5 Jahren fragst, sieht die Welt vielleicht auch schon wieder anders aus. Ich arbeite in einem tollen Restaurant, ich habe ein tolles Team, und ja, bin echt happy an dem Punkt, wo wir gerade stehen. Und da wird mir jetzt im Moment gerade nichts einfallen. Aber so
Was
im.
aber auch ein wunderschöner Zustand ist, wenn man einfach mal zufrieden und dankbar ist. Also so klingst du. Und das ist einfach ein Geschenk.
Also ich versuche schon in unserem Daily Business auch immer noch an Schräubchen zu drehen und dass wir jeden Tag ein Stückchen besser werden. Aber ich möchte jetzt an der Grundsituation nichts verändern. Also das ist, glaube ich, so. Also ich würde niemals sagen, dass bei uns alles perfekt läuft. Das ist, glaube ich, nie der Fall, weil es gibt immer etwas, an was man arbeiten kann. Und es gibt ganz, ganz viele Schräubchen, an denen wir drehen können. Aber so die generelle Grundaufstellung, mit der bin ich gerade sehr, sehr happy und zufrieden.
Interessant, richtig interessant. In diese Welt der Weinwettbewerbe, der Sommelier-Wettbewerbe, hat man ganz selten bis nie einen Einblick, wenn man nicht selber daran teilnimmt. Umso dankbarer bin ich für diese wertvollen Geschichten, die Maximilian uns erzählt hat. Diesen Einblick, den Max uns da gewährt hat. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für deine Offenheit, wie man mit Erfolg und manchmal dem nicht gewünschten Erfolg umgehen kann und trotzdem seine Lehren, das Positive daraus ziehen kann. Ganz lieben Dank, lieber Maximilian Will. Und ein großes Dankeschön auch an euch fürs Hören, fürs Begleiten, sehr gerne auch fürs Kommentieren, fürs Bewerten. Wäre für jeden dankbar, der noch diese kleine Extra-Runde dreht und bei Spotify oder Apple Podcasts uns eine Bewertung abgibt. Vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt, was euch gefällt oder was wir noch besser machen können. Aber auf alle Fälle ein riesen Dankeschön dafür, dass ihr einfach bei uns seid. Und ein großes Dankeschön auch an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Durch sie ist dieses Format möglich. Und dafür ein ganz großes Dankeschön. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach Hamburg bringt es mich von der Alster an die Isar, von den Norden in den Süden nach München. Und einen gewissen Kultstatus genießen zwei noch sehr junge Kollegen. Für Furore haben sie gesorgt, als sie die Grapes Wine Bars über viele Jahre in München gerockt haben, bevor sie ihren eigenen Ort eröffneten, das Gasthaus Walz. Und so freue ich mich auf die nächste Woche und auf Stefan Grabler und Markus Hirschler. Ganz großes Dankeschön unserem zweiten Begleiter, unserem Supporter, unserem Unterstützer dieser Podcast-Folge von Sommi, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, dem Hause Dellheim. Was für eine beeindruckende und eigentlich herzerwärmende Geschichte. Vom Tellerwäscher zum Millionär gibt's nicht nur in Amerika, nein, das gibt es auch in Südafrika. Michael Sperling, sein Spitzname war Spatz, da amüsanterweise der Sperling auch als Spatz bezeichnet wird, kam 1951 mit nicht mehr als sage und schreibe 10 Pfund in der Tasche mit dem Schiff Winchester Castle in Südafrika an. Heute blickt man von Dellheim aus auf den 375 Hektar großen Familienbesitz an den herrlichen Hängen des Simonberggebirges. Und neben der Erzeugung ganz besonderer Weine kümmert sich die Familie Sperling um die nachhaltige Erhaltung der Natur. 120 einheimische Pflanzensorten werden gepflegt und betreut. Eine üppige Tierwelt und 50 Vogelarten sorgen für die biologische Vielfalt, nicht nur im Weinberg. Nahezu alle Praktiken konzentrieren sich auf den den regenerativen und naturfreundlichen Weinbau, ein integriertes Umweltmanagement, eine Optimierung von Wasser- und Energieeffizienz und die Idealisierung der biologischen Vielfalt sowie die Priorisierung des Wohlergehens der Mitarbeiter und die Einbindung der lokalen Gemeinschaft. Delheim ist Gründungsmitglied der Greater Simonsburg Conservancy und wurde bereits 2008 mit dem Sustainable Wine Tourism Practice Award und später mit dem NatBank Green Award und zuletzt im Jahr 2023 mit dem Best of Wine Tourism Conservation Pioneer Award ausgezeichnet. Hier sieht Delheim seine Zukunft. Doch genauso vertraut es ihnen die Vergangenheit. Der Begründer des jetzigen Weingutes, Delheim, Michael Hans Sperling, ist leider verstorben. Als einer der Wortführer des südafrikanischen Weines war er eine Legende. Seine Frau Vera liegt nach wie vor auf dem Weingut. Der älteste Sohn, Viktor Sperling, und die älteste Tochter, Nora Thiel, sind heute die Direktoren des Unternehmens und leben mit ihren Familien auf dem Weingut. Der Simonsburg ist nach dem ersten Governor des Kaps, Simon van der Stiel, benannt, nachdem auch Stellenbosch benannt ist. 1699 gewährte er Laurens Kampfer, einem Deutschen, den Freiland dieses Stück Land. Es hieß ursprünglich de Diesbronn. Die Farm hatte verschiedene Eigentümer, bis Herr Hans Otto Hoheisen sie 1938 als Altersruhesitz für sich und seine Frau Delia erwarb. Daher rührt der Name Deli und Heim, Delheim. Anfangs pflanzten sie nur Zitrusbäume, die aufgrund der Windbedingungen nicht wirklich für Delheim geeignet waren. Sie erlitten viel Windschaden. Deutsche Freunde schlugen vor, Weinberge anzubauen. 2 Jahre später pflanzte Hans Otto die ersten Weinreben. Die Betontanks im Keller wurden 1944 von italienischen Kriegsgefangenen fertiggestellt. Während eines Besuches von Deli bei Freunden und der Familie in Deutschland erwähnte sie ihrem Neffen, dass sie Hilfe auf der Weinfarm in Südafrika brauchten. Dies war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er konnte keine Zukunft in Deutschland sehen. Also beschloss er, sich ihnen anzuschließen. Das war Michael Spatz Sperling. Und das war der Anfang der neuen Geschichte von Delheim. Dank für die Unterstützung bei unserem Podcast-Format, dem südafrikanischen Hause Delheim. Und ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Hier spricht der Johannes Spieß vom Weingut Spieß aus Bestein. Meine Familie und ich führen das Weingut zusammen und werden dabei von einem hochmotivierten Team unterstützt. Es freut mich, ein paar Worte über Max zu sagen. Normalerweise lernt man meistens die Sommeliers in dem Restaurant kennen, in dem sie tätig sind, oder auf einer der vielen Weinverkostungen diverser Händler und Gruppen. Den Max habe ich bzw. wir das erste Mal vor 10 Jahren in Berlin getroffen. Wir waren 3 Tage in Berlin unterwegs und hatten einige Leute besucht. Am zweiten Abend fragte uns der damalige Sommelier des Athlons, Shab Jalali, ob wir mit ihm am nächsten Tag zusammen im Hotspot Mittagessen gehen wollten und ob es okay wäre, wenn noch Freunde von ihm mitkommen würden. Klar, sagten wir, kein Problem. Da wusste ich auch noch nicht, wie spät wir ins Bett kommen würden und wie viele Weine noch vor uns lagen. Sagen wir mal so, noch gefühlte 2 Minuten später, dann hätten wir den Late Checkout des Hotels in Anspruch nehmen müssen. Leicht angeschlagen von der Nacht davor, machten wir uns auf zum Mittagessen. Wir sagten uns noch maximal 2 Stunden, dann müssen wir heim. Denn es war Sonntag und montags morgens musste im Weingut weitergearbeitet werden. Am Restaurant angekommen, trafen wir das erste Mal auf Max und Julia. Wie soll ich sagen, man war sich von Anfang an sympathisch. Und so kam es, dass nach einigen guten Flaschen aus dem Burgund und gut gereiften Riesling später es der Anfang einer sehr guten Freundschaft wurde. Aus den geplanten 2 Stunden wurden circa 5. Und wir haben leicht verspätet die Heimreise angetreten. Ich schätze sehr sein Wissen über Weine und Speisen aus den verschiedensten Regionen der Welt, an denen er mich immer wieder teilhaben lässt. Wie zum Beispiel an der Prowein dieses Jahr hat er abends einen Rotwein aus der Region Colares von Jova Gomez bestellt. Dieser Wein war noch so frisch, nicht annähernd hätte ich gedacht, dass dieser Wein von 1934 ist. Das war ein Erlebnis, was man so schnell nicht vergessen wird. Des Weiteren kann er natürlich auch sehr gut verkosten und schafft es immer wieder, Weine blind der Region oder sogar dem Produzenten zuzuordnen, was mich immer wieder sehr erstaunt. Und wären alle Menschen wie Max, bräuchte man keine Unterschriften. Auf sein Wort kann ich mich 100% verlassen.